Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
So, ich hab schon so gesagt.
Jetzt aber ran ans Mikro.
Ich bin schon ein bisschen irritiert, weil die Schokolade so einen weißen Schleier hier drauf hat.
Na, dann hat...
Aber es macht
ganz nicht. Unten im Bioladen. Gewesen.
Ich lag wieder aber ganz hin.
Kauf keiner.
Den Mist. Und es muss knistern, wenn wir die Schokolade durchbrechen. Aber wir fangen jetzt einfach an. Wir haben nämlich schon so viele Themen draußen und hier drinnen gestriffen. Und
war schon unterdrückt.
Unterdrückt. Und wir wollen ja nichts verpassen von unserem nächsten Gast, der gerade schon vor uns sitzt, ganz frisch aus Marseille eingeflogen. Das hört sich gut an, ne?
Ja, eingefahren.
Eingefahren, aus Marseille eingefahren. Aber eigentlich aus dem schönen Stuttgart vor uns sitzt Alex Wild. Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ohne ein Etikett dafür zu wählen, wie würdest du deine Tätowierungen beschreiben? Da wir im Podcast sitzen und man die jetzt erstmal nicht gleich sehen kann.
Ja, instinktiv.
Das war's. Ein Wort.
Instinktiv und instinktiv bringt es auf den Punkt. Also ich würde sagen, das Thema, mit dem ich spiele, ist schon Kommunikation.
Mhm.
Und die Tattoos entstehen aber relativ instinktiv. Und basieren natürlich auf einem weitergehenden Gerüst, das sich aufgebaut hat und Referenzen oder Zitate, die ich benutze. Aber im Prinzip ist die Entscheidung, wieso das jetzt so aussieht und was passiert und was ist mein Look, eher eine instinktive Entscheidung, die ich versuche immer weiter zu pushen, dass ich eigentlich gar nicht mehr, ich bin zwar körperlich anwesend und rede, aber halt so, was ich jetzt genau mache, so, ich vertraue da auf den da hinten, weil der macht den Job und ich sitze da, ich rede und tätowiere, aber eigentlich kann ich mich da hinten drauf mittlerweile verlassen, dass der eine Entscheidung schon treffen wird, die passt. Also.
Wer ist der eher? Was ist dieses eher?
Das ist dein Unterbewusstsein, das hinter dir sitzt.
Es sitzt hinter einem?
Also es ist, ich beschreibe es jetzt in der Kommunikation so.
Ja, ja.
Also das ist, finde ich, so.
Finde ich gut.
Im Prinzip, du hast ja, du bist geistesgegenwärtig hier im Jetzt.
Mhm.
Aber irgendwie gibt es ja noch so einen natürlichen Instinkt, der hinter dir ist. Und wenn ich den so als Person beschreibe, der hinter mir ist und sagt, hey, den lass ich den machen so. Oder die Entscheidung ist vielleicht wahnsinnig, aber der macht schon irgendwie. Dann funktioniert es ganz gut. Aber natürlich, das, was ich mache, basiert auf traditionellem Tätowieren, dass ich weiter versuche zu entwickeln mit Strukturen, mit Formen und vielen Querverweisen an Sachen, die mir auch gefallen oder die den Leuten gefallen, die zu mir kommen, um dann natürlich einen eigenen Look irgendwie im Gesamten, eine Ästhetik zu kriegen, die trotzdem für mich nach Tattoo aussieht. Und irgendwie auch frisch bleibt, also nicht stagniert. Es ist ein immerwährender Prozess und irgendwie auch so ein bisschen den Zeitgeist schon auch irgendwie einfängt, ohne dass ich jetzt auf denselben Zug aufspringe, den jetzt die coolen 20-jährigen Kids machen, weil die machen das gut. Ich finde es total spannend, aber ich versuche da meine eigene Identität mit der Erfahrung und da, wo ich herkomme, mit reinzubringen und so eine Mischung anzurühren daraus.
Du hast ja früher oder vor längerer Zeit noch recht, ja, vielleicht erkennbarere, klassischere Traditionals tätowiert.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war der Prozess zu dem, was
also
man jetzt sehen kann?
Also ich mache das immer noch und ich mache es gerne. Aber ich sag so, ich habe auch eine riesen Freude daran, auch mich mit den Leuten darüber auseinanderzusetzen. Aber es ist halt so, dass ich, sage ich mal, wenn ich jetzt, ich versuche es mal an einem Fallbeispiel zu erklären.
Ja, gerne.
Dass wenn ich jetzt, sage ich mal, in ein Modehaus zum Beispiel wäre, oder dann habe ich halt eine Prêt-à-porter-Kollektion und ich habe ein gut sitzendes, perfektes, weißes T-Shirt und ein Jeans. Das Wichtigste und da muss man halt wirklich dran arbeiten, bis man da was hat, was den Leuten einfach passt. Und für mich ist traditional das
weiße
T-Shirt und die Jeans zeitlos und immer da. Nur nach außen zu kommunizieren, was so meine Vision und meine Idee ist, was mir selber gefällt, das ist so der, Prêt-à-porter quasi, das ist so im Prinzip ein Blick so in eine Welt, die man halt so, ja, nicht nur so sieht. In meiner Arbeit davor, ich will eine Weiterentwicklung drin haben. Mhm. Ne? Und ich möchte Fantasie drin haben. Ich will das ganze Ding spannend halten. Also ich habe das, was ich jetzt mache, glaube ich, verstehen viele Leute, braucht nur ein bisschen mehr Zeit. So, es war damals mit Traditional auch so, als ich damit so hart in diese New York klassische Smith Street Bowl-Schiene gegangen bin, da war das hier in Deutschland auch nicht viele Leute, die das gemacht haben. Tim Pausinger beispielsweise, Chris Detmer, also es war eine Handvoll Leute, die das gemacht haben und alle haben gesagt so, ja, nee, ein bisschen mehr eine Illustration, ein bisschen konzeptueller und alles und irgendwie jetzt ist so 14 Jahre, 15 Jahre später und dann denke ich mir, ja, es ist genau die Epoche, die jetzt für mich wichtig ist, so um jetzt auch so ein bisschen aus dem Fußstapfen zu treten. Mhm. Das erste Tattoo, was ich mir selber tätowiert habe, wo ich gar nicht wusste, dass ich Tätowierer werde, ist so ein trashiger Che Guevara mit so einem Zitat drunter. Weil das fand ich auf der, bei den Straßenjungs immer so, so ein Tattoo, was ich immer mochte. Mhm. Und da steht, während die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt selbst keine Spuren.
Und schön.
Das ist so ein bisschen, als ich, wenn man älter wird, ein bisschen reflektierter, sowas, wo ich sage, ich glaube, dass ich davon mein Leben gestalten konnte und dass ich diesen Job mit dem traditionellen Tätowieren machen konnte, ist natürlich ganz viel darauf beruht, dass ich halt andere Leute auch eine Vorarbeit gemacht haben. Also auch das die Ästhetik und ganz viel von dem war natürlich schon gelernt, indem man ein bisschen spickt hier, ein bisschen spickt da und natürlich seine Hausaufgaben macht. Mhm. Also versteht diese Komplexität des Ganzen. Also und irgendwann kam für mich halt einfach ein Punkt, wo ich sage, okay, ich habe so viel, das auf so auf die Spitze getrieben für mich in meiner Welt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne, wenn ich jetzt 40 bin, mit 50 oder wenn ich mit 55 vielleicht das Tätowieren einen Nagel halten, nicht nur kommerziell oder Business oder irgendwie gedacht, ich würde gerne irgendwas hinterlassen, ob gar nicht, dass ich damit eine Legacy oder irgendwie einen bestimmten Stand haben will, aber ich will Alex Wild ein bisschen reinbringen. Ich will am Schluss halt so ein bisschen was aus meiner Kultur, meinem Umkreis und das, was ich halt gelernt habe vorher an Handwerklichkeit, an wie eine Tätowierung funktioniert und Farbschemen, Kontraste, Linienführung, all solche Sachen, das irgendwie weiterentwickeln. Und halt zumindest, dass ich sagen kann, nee, das gibt's, dann habe ich bis dato halt gemacht. Also irgendwie, weil ich finde, das ist dieses Emanzipieren aus dem, da ist auch ein wichtiger Prozess. So. Und wenn man, ich finde, das ist halt in der heutigen Zeit mit Social Media und mit allem sehr schwer. Entschuldigung, wenn ich jetzt zu viel, so ohne Punkten komme.
Nee, ich höre zu.
Mir ging das dann auch so, ich habe mich dann 3 Jahre da rausgenommen, habe auch nichts mehr angeschaut und habe mich echt drauf berufen, ein bisschen mehr so in meinem Inner Circle zu bleiben und in meiner Welt.
Wann war das? Welche Jahre?
Boah, ich glaube, ich mache das jetzt so ein bisschen expliziter seit so 6 Jahren.
6 Jahren.
Vielleicht 5 Jahre. Mhm. Und die letzten 3 Jahre kam dann nochmal so ein Knack, dass ich das nochmal weiterhin getrieben habe und dann mit dem neuen Laden so der Entschluss, nee, ich kommuniziere nach außen eigentlich diese neuen Arbeiten. Mhm. Und
das weiße T-Shirt. Sollte aber immer bleiben.
Es bleibt immer. Das entwickelt sich auch weiter. Das ist momentan noch mehr Retro. Und die Ästhetik ist ja das, was ja viele jetzt gerade denken, was jetzt diese Traditional Ästhetik ist, wenn du jetzt in Italien bist und da ist es jetzt eigentlich das komplett naive, wirklich wie Flash, also ganz platt,
simpel,
mit Fehlern und mit allem. Das ist der Charme. Also das ist so, dass man diese Essenz begreift, wie sich da auch das Empfinden für Traditional weiterentwickelt. Mhm. Und das ist echt super. Und ich finde, da kann man auch super mit Style arbeiten und allem. Aber halt, man kann auch komplett irgendwie kreativ verkrüppeln, weil man sich die ganze Zeit auf Referenzen beruft und es ist dann am Schluss nur noch ein Fritzeln an Technik, wie so Skateboard oder irgendwie, wie kann ich den Flip noch mal ein bisschen anders machen? Also hier noch einen kleinen Signatur-Shadow mit der 7er Magnum mehr, hier ein Highlight, weniger da, irgendwie ich bringe ein anderes Farbschema rein oder ja, wie arbeite ich daran, bis es irgendwann immer und irgendwann wird es dann einfach nur Kacke und dann denke ich mir so, nee.
Oder es ist kein Wachstum zumindest dann mehr möglich.
Nee, dann bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich wirklich sage, diese traditionellen Tattoos sind die besten, wenn die wirklich direkt wie von Polito oder Spalding Rogers aus dem Katalog wirklich mit einer gewissen Authentizität und Flair, je nachdem, wer es gemacht hat. Wenn jetzt irgendwie Charlie Wagner oder Percy Waters was macht, dann haben die so eine Romantik und haben dann Ben Corday beispielsweise. So, die müssen ja ganz anders tätowiert werden, wie dieses Straight-Biker-Tattoo 80er, Spalding Rogers und sowas. So, die müssen einfach so tough und schnell und clever gelöst sein.
Du meinst jetzt auch so von der Tätowiertechnik?
Von der Technik auf jeden Fall. Also, oder jetzt so Rosie, dann muss man das halt naiv sich wirklich denken, okay, der Bär ist braun, der wird jetzt komplett braun ausgemalt, so, da gibt es jetzt nicht viel halt so. Und dann werden die Dinge auch gut und da muss man Verständnis für haben. Mhm. Aber du kannst nicht viel deiner eigenen Person damit reinbringen oder der Person des Kunden. Du kannst dir was aussuchen, was irgendwie für dich passt und was zeitlos ist. Aber für mich war es jetzt spannend, dass ich jetzt da weiter versuche, halt irgendwie was zu kreieren, was auch ein bisschen, sag ich mal, mit dem, wenn man ein bisschen älter wird und reflektierter, was ein bisschen mehr unsere Welt hier reflektiert. Mhm. So, ne? Mir ist zum Beispiel, ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit nur den Ami zu memen oder irgendwie darüber zu schauen oder ein Image von was aufzunehmen, was ich nicht bin. Also das ist einfach so, das ist basiert natürlich viel darauf. Man kann natürlich auch durch die Zeilen sich überlegen, das kann symbolisieren XY, aber die Tattoos kommen viele aus dem Militärbereich oder aus Gefängniskulturen oder aus gewissen Sachen, die damals zeitgemäß und echt waren. Und momentan machen wir nur diese Nostalgie für diese Zeit und adaptieren das.
Das Aneignen von, von einer Kultur, die ja nicht mehr unsere heute ist.
Genau, und dann... Ich hatte auch so einen ganz klaren Moment, das war damals mit Philipp Ohme, liebe Grüße.
Grüße.
Und einem Gast von mir aus Seoul, aus Korea, und wir sitzen dann abends irgendwie so an einem See und jeder hat so seine Motivmappe dabei und ich realisiere so irgendwie, die Bulldogge ist bei Philipp drin, der ist jetzt in Australien, die ist bei ihm aus Korea, bei mir hier aus Deutschland. Dann hatte ich noch zwei Tage vorher einen Gast aus Washington, der einen riesen Street-Shop hat. Das sieht dann ja ähnlich aus. Und irgendwie habe ich gedacht, wir haben so tolle Gespräche. Jeder hat bringt so viel Kultur mit rein und so viel eigene Sachen. Also so, war das für mich der Aha-Effekt. Nee, da muss ich irgendwie, jetzt ist mal wieder Zeit für Authentizität. Also wir müssen mal wieder irgendwie anfangen, unsere Realität, die ja auch spannend ist, weil man realisiert es nicht. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen. Ich meine, wenn es gewohnt ist, die Bäume hier grün sind, geh nach Südfrankreich in die Provence, da sind sie nicht so grün wie hier. Das fällt dir wieder auf, wenn du zurückkommst. Mhm. Und für mich war es dann einfach so, ich bin aufgewachsen in einer Familie mit viel Kunst, viel skulptureller Kunst, viel abstrakter Kunst und einer Mutter, die Pianistin war und halt auch eine Lehrerin, aber halt der ihr Thema Klaviermusik war und eine Oma, die Kunsthistorikerin war. Also die hat uns das immer spielerisch beigebracht die ganze Zeit. Also ich bin mit Baumeister, Originalen und Skulpturen und all dem, das war überall da. Also das hat bei mir gar keinen akademischen Grund, sondern ich habe da eher als Kind Wolkenlesen gemacht. Und wenn ich irgendwie in die Schule gefahren bin, dann war an der Bank eine Skulptur, dann ist am Kreisverkehr eine Skulptur, dann ist vor der Schule eine Skulptur, bei der Versicherung ist eine Skulptur. Die sind eigentlich überall.
Ja.
Und der Gast aus Korea kannte das nicht. Er hat es noch nie gesehen. Ich sagte, irgendwie diese Formen, die für uns so selbstverständlich sind im öffentlichen Raum, die wir gar nicht mehr wahrnehmen.
Ja.
Kreisverkehr ist halt eine Skulptur drauf. Ist mir so ins Bewusstsein gewandert, so, das ist was Besonderes. Und auch die Architektur, so Brutalismusbauten, eine Bauweise, die dann hier in der Nachkriegszeit angeforscht wird, das ist ja für jemand, der nur Steinhäuser kennt und vom Meer verwitterte Häuserwände und eine Wärme, für den ist es ja was. Das Umfeld, es ist halt schwer zu sagen, das ist jetzt diese deutsche ID, weil ich sehe es auch nicht als deutsche ID, sondern ich sehe es halt so als europäische. Aber jetzt in dem Kontext nach Amerika geschielt, finde ich, dass halt ganz viel in Musik oder in Subkultur sich einfach noch immer darauf ausruht, was da eigentlich gemacht wurde, das auch hier adaptiert. Und es ist ja auch schön und gut, aber halt irgendwie ist es dann ja auch schön, wenn sich das dann weiterentwickelt und noch einen eigenen Twist mit reinkriegt. Und in Deutschland ist es irgendwie immer so, dass es leider die Tendenzen hat, dann irgendwie sich nicht davon richtig zu emanzipieren. So, deutscher Rap, würde ich sagen, ist eher am amerikanischen Vorbild, wie jetzt Grime in England oder die Franzosen, die halt auch ihre ganze arabische Herkunft und afrikanische Herkunft mit einfließen lassen. Und halt so der ganze Style ist da ja irgendwie nochmal ein anderer. Und Ja, und so denke ich halt irgendwie, ist es so eigentlich eine schöne Chance, da irgendwie mal Neuland zu betreten. Und gemeinsam, also im Kollektiv hat ja jeder so viele unterschiedliche Ideen, was aufzubauen, was halt dann irgendwie auch authentisch ist. Weil das ist das, was ich vermisse. Also meiner Meinung nach ist halt die Realität, dass heute 45-jährige Männer mit Vollbart zu mir kommen und sagen, ich habe Sons of Energy geguckt, ich hätte gern so ein Biker-Tattoo, ich habe ja nicht mal einen Motorradführerschein. Das ist so, kannst du machen, aber ja. Es ist halt nicht so echt. Ne?
Weil du gerade das nochmal gesagt hast, warte, jetzt muss ich ein Stückchen, ein paar Minuten zurückspringen mit den, ihr habt euch alle da eure, ihr hattet alle eure Motivbücher dabei und alle hatten die Bulldogge drin und die sah dann auch bei allen gleich aus.
Ja, das jetzt vom Grund. Wir sagen, wir reden ja von Wannadoo-Büchern und genau. Wenn man ehrlich ist, sind die alle durchgepaust. Es ist dieselbe Linienzeichnung halt.
Alle hatten ein Halsband mit Nieten dran.
Genau, genau. Und die beruft sich wiederum auf die US Marines, ja. wo halt aber keiner von uns, jeder wollte Zivildienst machen oder halt musste gar nichts machen oder ist halt generell in seiner Denkweise überhaupt nicht konform mit dem Gedanken US Marines oder irgendwas. Und dann halt dieses Motiv einfach nur, weil es halt so. Ja, oder christliche Ikonografie ganz ja. viel, wenn man auch sagt, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ist halt irgendwie so sammelt sich das da alles an und man denkt sich so irgendwie dann so, also in einem US Marine würde ich das jetzt auch tätowieren gern halt so, weil es halt einfach so, es ist...
Genau, das wollte ich gerade fragen, bestimmt dann die Nachfrage das Angebot, weil es gibt auch einfach nur die Kunden, die das nachfragen oder seid ihr ja eigentlich verantwortlich als TätowiererInnen dafür, was ihr raushaut und...
Ja, also.
Oder bedient man halt eben den Kunden, der eigentlich kein Marine ist, aber dauernd Marine oder ein Sons of Anarchy Tattoo haben möchte.
Ja, es ist halt, wenn du in einen Second-Hand-Laden gehst und denkst dir, ah ja, die Uniform sieht cool aus, die trage ich mit meiner Jogginghose und mache jetzt irgendwie einen coolen Look damit und kreiere damit einfach nur als Kleidungsstück farblich mit den Kontrasten irgendwas, ohne dir irgendwie Gedanken zu machen, was die Uniform symbolisiert. Du siehst es nur als Jacke.
Ja.
Das kann man schon machen, aber es kann halt natürlich auch nach außen was kommunizieren, was du dir in dem Moment gar nicht bewusst bist. Und also das ist halt mit Tattoos auch so.
Durch die Traditionals auch wahrgenommen, dass sie losgelöst ist vom Inhalt, also dass da nicht mehr drüber nachgedacht wird und nur eben, wie du beschreibst, das Variieren von Kleinigkeiten, da ein bisschen was Persönliches reinbringen.
Ist das vielleicht die...
Bisschen einseitig.
Achso, sorry.
Bitte?
Bisschen einseitig, Entschuldigung. Aber ist es vielleicht auch die... Dass dann der gemeine, allgemeine Tattoo-Kunde, wenn man es jetzt mal so sagen darf, dann auch vielleicht gar keine Vorstellung davon hat, was er denn selbst ist. Und dadurch man natürlich diese Aneignung mit so Wunsch, Attitüde.
Das würde ich nicht so sagen, weil ich glaube, da unterschätzt man die Leute. Wenn ich mit dir jetzt ein themenspezifisch auf ein Thema eingehe, mit dem du dich nicht beschäftigt hast, dann hast du davon auch keine Ahnung, wer du bist oder was du jetzt für ein Möbelstück oder irgendwas, irgendeine Materie, die für dich Neuland ist. Es ist einfach diese Recherche und das Wissen. Mhm. Und da ist eigentlich meiner Meinung nach, so wie bei einem guten Handwerker oder bei irgendwie die Verpflichtung, dir Möglichkeiten zu zeigen, hey, du könntest eine Lichtgestaltung zum Beispiel machen in einem Raum und du denkst dir, ja, Glühbirne oder halt so, oder nämlich so eine industrielle Lampe, wie sie jetzt überall hängt, so machst sowas hin oder Neonröhren. Aber nee, so was willst du denn mit dem Licht? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Und so ist es im Tätowieren auch. Also ich finde das... Den Leuten in gewisser Weise trotzdem mitzugeben und zu erklären. Auch wenn sie sagen, hey du, ich habe einfach Bock, ich find's cool und mach's, dann ist auch fair enough. Aber trotzdem gebe ich die Informationen mit, auch inhaltlich, was jetzt die Geschichte hinter dem jeweiligen Motiv ist. Mhm. Oder werf das zumindest mal mit ein, dass man auf jeden Fall weiß. Übrigens, ja, oder Querverweise, der Pantherkopf ist ja auch mit Jesus, warum in der Rose of No Man's Land der Panther drin, woher kommt die Verlinkung mit Sonne und mit dem Ganzen.
Ach, das kriegt man mitgeliefert.
Ja, das ist, also ich finde, dass wenn du so einen Job machst, ist es ganz interessant so, auch wenn.
War das damals schon dein Anspruch, also als du in dieses Traditional reingekommen bist?
Ich habe mir das nicht so konkret überlegt, ich habe mich einfach leidenschaftlich damit auseinandergesetzt. So, erstmal habe ich gesucht, woher das kommt, dann irgendwie versucht zu verstehen, wie funktioniert es, diesen Look hinzukriegen. Das ist schon super schwer. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt alles wegen dieser Kommentare mit der Bulldogge als irgendwie jetzt so Oberfläche und man stülpt sich das über, weil ja viele Motive autark davon funktionieren. Mhm. Ein Tigerkopf funktioniert autark davon. Irgendwie, wenn man jetzt sagt, man macht einen Pantherkopf, der symbolisiert überall, der funktioniert einfach. Aber es gibt halt spezifische Motive, die halt vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Also bei jedem, weil sie halt verknüpft sind mit Air Force oder mit mit gewissen Sachen halt. So, ne? Oder Algerienkrieg, hier französische Knast-Tattoos und solche Geschichten.
Viele Rassismus, oder gab es auch mal eine Debatte über den abgeschnittenen asiatischen Kopf, irgendwie, ne? Wo das spät rauskam, also so Sexismus auch, eigentlich so Sachen, ja, die nicht so zeitgemäß sind, aber die Tätowierungen sind halt aus einer anderen Zeit, wo man
das kommt. Die sind aus einer anderen Zeit, und diese alten Spalding Rogers Kataloge, die würde ich jetzt nicht als, das ist halt aus der Biker-Kultur, die sind voll mit Hakenkreuzen, die sind voll mit sexistischen Motiven und ja, also das ist alles, was wir heute versuchen, irgendwie dann halt Gleichberechtigung, all diese Gedanken, das ist da nicht drin, darum geht's da nicht. Darum geht's gegen die Gesellschaft, so anti wie möglich gegen diese Gesellschaft einfach.
Und die Konventionen zu der Zeit dann.
Genau,
ja.
Provozieren.
Hast du das Traditional damals wahrgenommen? Also war das auch so ein Protest gegen die bestehende Tattoo-Kultur? Wolltest du da aus irgendwas raus oder ist das einfach deine Zeit
gewesen? Oder rein?
Also Tätowieren, als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, wirklich das, was mich interessiert hat, war schon diese, so diese knastigen Black and Grey, Chicano, Blood in, Blood out, wie im Film, wie man es kennt, oder diese LA-Kultur quasi mit vielen nackten Frauen, Schriftzügen, Schädeln und so, weil ich diese Ästhetik, das war, und dieses Rohe, das mochte ich da. Und erst als ich dann angefangen habe, selber mich damit auseinanderzusetzen, was ich tätowieren will, kam ich dann irgendwie ganz irgendwie auf einer natürlichen Art und Weise. Also irgendwie jemand hat mir so ein Buch hingelegt und gesagt, schau dir mal an, was dir gefällt, und mal es einfach mal ab, dass du einfach mal erstmal einfach mal irgendwie ein Fundament hat. Ich glaube, das war dieses erste Juxtapos, was damals als Tattoo-Buch rauskam. Ja. Und da war dann, das erste, was ich mir instinktiv rausgesucht habe, war der Bert Krack Panther, der da drin war. Halt so. Und einfach, weil diese, ich komme auch aus dem Graffiti von, also früher. Und diese Linienführung und diese Schatten, und irgendwie hat aus dem Bauchgefühl, habe ich mich dafür entschlossen, halt zu zeichnen. Mein persönliches Gusto waren eigentlich eher so knastige und so, ja.
Du hattest auch erst den Bodysuit komplett schwarz-grau, ne?
Komplett also in schwarz-grau, also ja,
passt. Ich erinnere das bei Matthias, waren das so die ersten Überlegungen, das nochmal Farbe zu machen, oder?
Genau, das nochmal Farbe zu machen, und dann passiert wieder was, halt so, ja. Aber halt, ja, das war das, einfach so, sich mit dem Tätowieren und dem Handwerk an sich auseinanderzusetzen, und dann da habe ich Blut geleckt. Also das war aber jetzt auch nicht eine Bewusstseinsentscheidung, so, okay, ich mache das jetzt, weil das das Fundament ist oder weil ich damit anfangen möchte. Es hat einfach mir von der Linienführung, von der Dynamik und von dem Prinzip Schattenfarben, Kontraste am besten gelegen, von den Fertigkeiten auch zu zeichnen. Also ich hatte am Anfang nicht so figurativ, nicht so viel gezeichnet, sondern eher 10 Jahre lang Graffiti, Buchstaben und Form und Flow und eine Formsprache gefunden. Und das war da irgendwie für mich halt irgendwie ein guter Einstieg.
Du hast nicht schon so Characters oder sowas früher gezeichnet?
Schon auch simpel, aber dann so Baudet-Character oder sowas, so eine simple Geschichte halt. Ne? Ich habe auch nicht in dreidimensional gedacht, also viel. Und gezeichnet habe ich schon, aber halt im Prinzip war es einfach spannend, dass man dann dieses Konstrukt versieht. Warum hat das so eine krasse Energie und knallt so und ist so klar? Und andere Dinge funktionieren nicht so klar und knallen nicht so klar auf der Haut, also im Kontext an dem Mensch. Also. Und da habe ich mich für dieses Traditional irgendwie direkt entschieden. Also das war so meine Idee davon. Und auch meine ersten Mappen, mit denen ich mich vorgestellt habe, die waren halt direkt schon auf dieser Basis angelehnt halt so. Und ich habe dann halt natürlich enthusiastisch mich da eingearbeitet, versucht über an Tattoo Artist Magazine zu kommen, Interviews zu lesen und halt irgendwie dann irgendwo zwischen den Zeilen Informationen zu bekommen und dann halt, das und das sich gemerkt, das Buch, irgendwie als Oliver Peck dann irgendwann mal gesagt hat, er braucht eigentlich gar keine Bücher, er braucht nur Flash from the Past und damit kann er alles machen halt so. Dann, ja, okay, Flash from the Past.
Also. Ja gut, erstmal sozusagen evaluieren.
Genau.
Und dann weitermachen.
Genau. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Und es dauert viele Jahre, um da wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Also, oder das mit Absicht. Für mich zumindest. Ich habe das Gefühl, jetzt ist der Einstieg schneller. Und es gibt natürlich auch sehr Leute mit einem sehr guten Auge, die vielleicht auch deutlich talentierter sind, wie ich, als ich eingestiegen bin damit. Und die machen das großartig, aber halt, der Charakter von den Tattoos muss ja trotzdem rüberkommen. Also man sieht ja, wie es, das ist dasselbe Motiv, dasselbe Farbschema, aber bei dem einen sieht es nach Ignoranz, Power und Charakter aus und der andere macht das schön, lasergedruckt, scharf und das Ding ist tot. Also halt irgendwie, das im Prinzip dahinter dieses ganze Konstrukt, so, was eigentlich wie so ein Schachspiel ist. So, du hast diese Linien, dann irgendwann wird dir bewusst, so ja, eigentlich ist Traditional so angelegt, dass es so schnell wie möglich geht, so wenig Material wie möglich verbraucht, keine Zeitfrist, ein maximales Ergebnis gibt, damit ich viel Kunden bediene und viel Geld finde. Mhm. Das ist der Gedanke, weil damals war halt eine Schlange, Farben sind teuer, die nur punktuell einsetzen, niemals in großen Flächen. Negativflächen sind der beste Freund, die Negativflächen freilassen, einfassen, also um im Prinzip dieses Muster zu verstehen, und es wird ja dadurch keine schlechtere Tätowierung, es wird eigentlich nur besser, weil es so schnell ist. Also, und wenn du dann mit einer gewissen Selbstbewusstsein das Ding runterballerst, dann hast du diese Energie, und wenn es so aussieht, der hat nicht eine Sekunde verweilt, irgendwo, wo es nicht nötig ist, irgendwas zu machen, dann ist es so, wo man danach denkt, wow, weil das kommt irgendwie rüber. Aber wenn du jetzt da anfängst, so Komplementärkontraste, hellblau gegen braun, was dann irgendwie angefangen hat im Traditional, so, das so in so eine
total konzeptuell.
Ja, dann war das so eine Kaugummi-liebliche Figur eigentlich, so, die eigentlich total weg von diesem Tattoo war, ein bisschen rot, ein bisschen gelb. Ja, okay, vielleicht können wir noch ein kleines bisschen Türkis. Aber Wasser bei dem Schiff Türkis, das ist auf jeden Fall eine Nummer, das kostet zu viel Zeit. So, das ist so, sieht auch besser aus, wenn es schwarz schattiert ist. Also machen wir lieber den Rumpf so klein wie möglich im Wasser und da ein bisschen Farbe rein. Also das sind diese, wenn man sich das so überlegt, dann kapiert man so, was...
Wenn man den Prozess versteht, ne?
Das ist traditionelles Tätowieren in Amerika und in der Ostküste war es halt wirklich so, dass es halt auf schnell ausgelegt war. Also wirklich viele Leute abzuwickeln und danach ein wirklich gutes Resultat. Was
man musste ja auch wieder aufs Schiff schnell zurück, wenn man total am Hafen war und hatte nicht Zeit für 4 Sitzungen in 2 Wochen oder so.
Genau.
Ja. Dementsprechend der Kontrast, ja, weil es dann in Deutschland sicherlich erstmal nicht so war. Zu der Zeit jedenfalls war traditionell nicht so angesagt, dass du da 20 Matrosen durchballern konntest.
In Hamburg vielleicht.
In Hamburg, genau. Hamburg, an der Küste.
Genau, an der Küste kann ich mir das schon vorstellen. Oder halt, ja, eigentlich ist, muss man ja sagen, dass man ja wirklich großen Dank an Urgesteine sieht, zum Beispiel hier Herbert Hoffmann, dieser Film Flammend Herz, erinnerst du dich vielleicht noch? Dann muss man sagen, also ohne Homosexuelle im Tätowieren wären wir nicht da auf der Landkarte, wo wir sind. Also im Prinzip war das den ihr Reich, wo auch andere Leute, Exoten aus Gesellschaft ausgebrochen sind, aber im Prinzip war ganz viel dominiert auch aus der homosexuellen Szene halt einfach. Ne? Dass die halt, was ja witzigerweise im Tätowieren so ein kleiner wahrgenommener Kreis ist heutzutage, aber halt eigentlich waren die da schon auch diese Szenen, es war ja auch in diesen Szenen einfach damals schon üblich, sehr, sehr stark tätowiert zu sein, wo es in anderen Bereichen noch gar nicht in der Gesellschaft so angekommen war. Wir reden immer über diese Matrosen und über, ja, Kriminelle, aber halt, das waren ja auch total niedliche Kerle, die dann halt mit sich total einen guten Umgang gepflegt haben. Irgendwie dieser Karl, wie hieß er nochmal, weißt du noch, wen ich meine, diesen, der kam doch aus sehr gutem Hause.
Haben die sich nicht noch verstritten dann am Ende? Ja. Also war ja auch so wie niedlich, wie die authentisch sie sich da gezeigt haben
total
in ihrer Historie, mit ihrem Miteinander.
Mhm.
Klar, ja.
Und das ist eigentlich, man muss auch das in dem Kontext sehen, wenn die natürlich dann Tattoos gemacht haben, sahen die nach einer anderen Energie aus, wie jetzt, wenn der Soprano aussehende Italiener in Brooklyn, der gerade was weiß ich gemacht hat, irgendwie so eine kleine Mickey Maus auf dem Arm kriegt, so, dann ist das halt so, ja, dann passt es aber auch so. Also, und das muss ja auch irgendwie dann, es hat schon alles seinen Sinn gehabt, warum das so aussieht, denke ich.
Ja. In deinen Erzählungen hört es ja so an, als warst du vorher auch schon lange Tattoo-Sammler, bevor du Tätowierer geworden bist?
Ja.
Also, wie war so der Einstieg oder was hast du vorher gemacht? Oder wann hast du, ja genau, oder so ein bisschen der ganze Werdegang, wie du zum Tätowieren, tätowiert werden und dann zum Tätowieren kamst?
Also Tätowierung, ich glaube, das erste Tattoo wollte ich mit 14 machen. Irgendwie wurde dann aber abgewiesen. So ein
im Ländle?
Nee, das war so mit der Freundin damals so gezeltet am Titisee und da reingeschlappt und gedacht, so, jetzt war so die Zeit, so Mitte 90er, so irgendwie so wollte ich da reingehen und wollte halt direkt von der Wand so ein lachendes Cannabisblatt haben.
Ja, ja, sehr schön.
Ich habe das Flash vor mir.
Nein, ich habe es auch voll vor mir.
So, weißt du, diese Comic-Illustrativen, ja. Die, so auf der Schulter, auf dem Schulterblatt.
Schulterblatt, ja. Okay.
Schulterblatt ist auch spitz.
Super Wahl.
Ja.
Und das war so der erste Gang, das hat nicht stattgefunden. Und ich muss sagen, dass ich halt relativ jung in dieser Graffiti- und Hip-Hop-Szene so meine Subkultur hatte und damit halt groß geworden bin. Und da war es dann so, dass Tattoos zwar da waren, aber es war jetzt nicht so Teil der Szene wie in anderen Subkulturen.
Du bist in Stuttgart geboren auch, ne?
Ich bin in Stuttgart geboren, bin aber relativ oft umgezogen und habe dann auch mal so Seitensprünge Richtung Pforzheim oder Karlsruhe, so alles in Baden-Württemberg noch in dem Raum gemacht.
Aber das ist ja Hip-Hop auch groß, deswegen frage ich, das
genau,
ist dann dadurch die Subkultur geprägt.
Im Prinzip, die ersten Berührungspunkte damit hatte ich so als kleines Kind. Wir hatten damals einen Abenteuerspielplatz, wo man sich selber so Holzhütten bauen kann mit Sozialarbeitern und wo es quasi betreut, Kinder sich austoben können und können dann halt so eine Hütte ohne Türen, wo dann so für Kinder ein Tunnel drin ist, wo du reinkriegst und so wurde sowas. Und die haben halt auch Sozialarbeiter gehabt.
Mhm.
Und da hatte ich einen Workshop. Irgendwann hat meine Mutter mal ein altes Papier ausgegraben, 89 Graffiti-Workshop, Jugendhaus, Kinderhaus war das halt so. Das waren so die ersten Berührungspunkte und irgendwie war das dann halt irgendwie immer schon so ein Teil der Welt um mich rum. Also es war halt auf der Straße auch da und es war halt allgegenwärtig. Irgendwie, ja, die Art sich zu kleiden, die Musik, die man gehört hat, die Musik, die einfach auch draußen lief und die Attitüde, ja.
Das war das sozialer Brennpunkt oder eher... Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, war nicht sozialer Brennpunkt. Das ist Stuttgart-Büsnach und das ist total nett eigentlich. Aber es hat halt in Stuttgart einen sehr großen Migrationshinterteil, aber halt einen etablierten, ganz normalen Migrationshinterteil. Nicht einen isolierten, sondern einfach so, für mich war es oft selbstverständlich, jetzt von 30 Kindern in der Schule waren 5 Deutsch. Aber trotzdem waren alle irgendwie im Tennisclub oder irgendwie beim Fußballspielen. Ja, okay. Ja, und dann kam halt irgendwie die Idee mit Tätowieren wirklich erst auf, als ich dann quasi durch diese ganze Graffiti- und Hip-Hop-Szene, die halt für mich, eigentlich muss man es schon sagen, ist es auch wichtig gewesen, weil einfach in dieser Zeit als junger Mensch identifizierst du dich natürlich auch über die Gruppe und halt versuchst du deine eigene Person und dein Standing zu finden. Und da war das halt toll, weil wir waren immer draußen, wir haben immer was aktiv gemacht, wir waren... Ja, man hatte Freundschaften, man hatte eine Identifikation über eine Gruppe gehabt und das war einfach toll, weil wir haben halt einfach eigentlich kreativ draußen Sachen gemacht, ob getanzt oder ob Musik gemacht oder ob Graffiti, das ging alles Hand in Hand. Wir waren eigentlich so 35 Jungs und Mädels, die einfach den ganzen Tag zusammen rumgehangen sind. Also, und im Prinzip sich dann in diesem Kollektiv halt so quasi versucht haben, durch dieses gemeinsame Hobby über auch so Erwerben von Fähigkeiten und Fertigkeiten besser zu werden. Das ist, glaube ich, für mich viel dieser Schule, warum ich heute so bin, wie ich bin, dass man halt lernt, ja, miteinander schon da irgendwie hinzukommen, aber es halt daran zu trainieren und seine Hausaufgaben da zu machen. Und dann kam natürlich bei mir die Zeit, da habe ich dann weniger Graffiti gesprüht, ich habe mehr aufgelegt. Damals habe ich so Turntablism gemacht, das ist so ein bisschen verfrickeltes Hip-Hop-DJing mit so Scratches, Beat-Juggles, ja. Also mehr so... Musik mit dem Plattenspieler machen und in der Zeit habe ich mich halt super viel damit Musik auseinandergesetzt und Platten gesammelt und da hast du halt auf den Albumcover auch so überall dann immer mal wieder Tattoos gesehen, aber die waren ja auch damals dann halt irgendwie DMX, ein Unterarm voller Gebetspsalme oder halt meistens war es dann irgendein Kreuz oder irgendwas war es immer, Tattoos waren schon da, aber es ging eigentlich nicht darum, jetzt einen gewissen Stil oder irgendwas. Die waren halt einfach nur so ein Beiwerk, was halt mal passiert ist und so, was halt so ein bisschen auf Authentizität und Respekt halt auch abgezielt hat. Ne? Dass du da halt, und dann kam mein erstes Tattoo, war mein Graffiti-Name auf der Brust.
Wie alt warst du?
Da war ich knapp 18.
Mhm.
Weiß nicht, ob es kurz vorher war oder, ich glaube, es war ein bisschen früher. Und,
wie hieß dein Graffiti? Ah, das darf man nicht verraten, ne?
Ja, Mo Rock hieß es damals. Also das war auch der Name, unter dem mich dann viele später noch kannten und auch Leute bis heute teilweise noch Mo.
Ich wollte gerade fragen, sieht man noch, kann man irgendwo noch Sachen von dir sehen, Text von dir sehen?
Ich glaube, die
meisten. Stuttgart zugetaggt?
Nee. Also es gibt schon noch Sachen, aber die meisten sind da weg. Die sind weggerollt. Und Ja, und auf jeden Fall wollte man natürlich auch so dann stolz, weil so hat, das ist halt das, was man da lernt. Da lernt man halt einfach mit einer gewissen Selbstbewusstsein, Attitüde nach außen zu kommunizieren. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist meine Crew? Da fühle ich mich zugehörig. Das ist so quasi die, und dann halt, ja, das ist halt irgendwie so ein Konzept, wie das so aufgebaut ist, die Hierarchien. Ich sehe das heute ein bisschen kritisch so teilweise, aber es bringt dir natürlich in unserer Welt, die so auf Kapital und Karriere ausgelegt ist, das ist die beste Schule, weil du mit zwei Ellbogen gegen alle irgendwie mit deinen paar Leuten, die du hast, dich da hochkämpfen musst. Mhm. Und halt,
also ihr wart schon ausgelegt auf, ihr wollt auch, die Crew soll bekannt werden.
Genau, das ist ja, darum geht es ja die ganze Zeit. Genau. Es geht darum, halt im Prinzip so, ja, so krass und so, so anerkannt und
andere crossen.
Ja, einfach auch so das gesamte Auftreten. Ja. So, bei uns war es halt ein Haufen Outsider. Wir waren jetzt nicht so von den Fähigkeiten die talentiertesten, aber es war einfach ein Haufen von Outsidern, die irgendwie nirgends reinpassen, die da zusammenfinden. Und halt aber in dem Kollektiv dann halt wieder gefährlich werden können, weil wir natürlich dann auch viel über ein Gehabe, über überspieltes Image halt einfach aufgedreht haben. Mhm. Und im Prinzip, ja, so hat für mich das damals viel angefangen. Es ging viel um so Respekt immer und um solche, ja, und klare Regeln, wie du sagst, crossen darf man nicht oder du musst besser sein oder du musst den respektieren, du musst da Demut zeigen. Mhm. Wie die Tattoo-Szene.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist schon wirklich eine sehr parallele, ja, passende Welt, andere Welt.
Genau, und dann kam halt diese Plattencover und irgendwann, weiß ich nicht mehr, habe ich irgendwas gesehen und dann kam ich auf die Idee, ja, nee, so dieser Schriftzug auf der Brust, der muss jetzt sein, bin da reingelaufen und dann war das halt so ein anderes Universum. Ich bin halt nur mit Ausländern und mit vielen in einer ganz anderen Kultur groß geworden. Und dann komme ich da rein und war diese Biker-Shop und irgendwie habe ich gesagt, ja, ich möchte meinen Namen, so Geld zusammengekratzt. Und dann hat er gemeint, ah ja, das ist dann so Old English in kleinen Buchstaben auf der Brust. Und dann hat er gemeint, ja, pro Buchstabe 60 Mark. Also,
das ist auch keiner Buchstabe.
Und ich habe mir überlegt, oh, ich will mir noch ein Pfuffi Gras kaufen damals.
Dann können wir die ersten zwei Buchstaben.
Also muss ich halt irgendwie Abstriche machen und dann musste das K weg. Also ich habe dann einfach den Namen ohne K genommen, weil 60 Euro war nicht mehr drin. Halt so. Und seitdem habe ich den Namen einfach in K, ohne K gesprüht. Halt so.
Na gut.
Es war einfach so eine Entscheidung.
Ist eine Entscheidung.
Ist ja dein Name.
Ja, ich dachte damals so Jay-Z, Rockefeller und so dieses, ja, es war so ganz cool, so einfach so dieses ohne das K. Und dann habe ich gedacht, okay, lass mal das K weg. Und geht auch so. Und dann habe ich das einfach komplett ohne K gemacht. Halt so. War aber ein... ja, war eine sehr schöne Erfahrung. Auch so dieser erste Tag. Also ich denke mir das heute noch auf, wenn ich Kunden habe, die bei mir sitzen und das erste Tattoo kriegen. Irgendwie habe ich dann so Momente, wo ich mich selbst zurückerinnere. Ich gehe das erste Mal am nächsten Morgen in meinem persönlichen privaten Raum ins Badezimmer, komme aus der Dusche, schaue in den Spiegel und auf einmal ist die Balance verschoben. Auf einmal habe ich auf einer Seite
etwas
und es dauert oft Tage oder Wochen, bis du das so, bis es dann so Teil von dir ist, aber halt.
Man, vor allem, wenn so lange alleine steht, ne? Also.
Genau. Es ist natürlich eine krasse Veränderung. Ja. Das erste Tattoo ist, glaube ich, die krasseste Veränderung. Egal wie klein oder wie groß oder was, es verändert den Körper, du schaffst eine andere Balance.
Ja.
Und ab da versuchst du die auszugleichen, zu puzzeln oder zu spielen und ab da geht es nur weiter halt so irgendwie so. Aber
ist es noch da?
Ja, ja. Das habe ich noch nicht.
Tatsächlich.
Tatsache.
Eins, zwei, drei, hast du ordentlich was hingelegt. Wie war das Tattoo-Erlebnis? Es war eine schöne Erinnerung. War das was Spezielles oder wurdest du ab?
Total kacke. Also, es war total.
Also du meinst, es war schön, dass danach dieses Körpergefühl, aber war das Ereignis?
Das Ereignis war total scheiße. Also es hat wehgetan, es war keine gute Kommunikation, es war halt, da drin war eine Atmosphäre von Attitüde und Gehabe, der ich versucht habe, irgendwie gerecht zu werden, indem ich mich dann halt schon Respekt habe dem gegenüber, da drin aufhalte, aber im Prinzip, man hat nicht drüber geredet und irgendwie gemacht, sondern so, das war dann halt irgendwie Unsicherheit und ja, ich mach das jetzt halt mal und da irgendwie auch was mir jetzt bevorsteht und einen darauf bereit machen und so ein bisschen mit an der Hand nehmen, war ja überhaupt nicht drin damals.
Ja.
So die ersten Tattoos, die ich dann danach bekommen habe, die waren von Christian Benvenuto. Mhm. Wenn du den noch kennst, ist leider verstorben, 2014. Aber der war natürlich dann das krasse andere Beispiel.
Oh, da hast du einen satten Sprung gemacht. Wie bist du denn da jetzt? Hast du dann aufgrund der Erfahrung Recherchen betrieben?
Nee, überhaupt nicht. Super. Also Ich habe, glaube ich, Tätowieren, auch dieses erste Tattoo, das mit den Tattoos ging eigentlich los, seitdem ich irgendwie dann halt auch so eine komische Erfahrung mit psychedelischen Pilzen in Holland mal gemacht habe und mich ein bisschen nach mehrmaligem Ding so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und ich
Nach dem Tattoo-Erlebnis?
Nee, davor. Also alles hat davor angefangen. Ja. Also ich hatte davor einen Job und irgendwie, der war dann irgendwie passé. Und nee, oder in dem Job bin ich dann noch, war oft in Holland oder in Amsterdam.
Was hast du, was war das, eine Hauptschule, Realschule, Gymnasium?
Hauptschule. Ich bin mit 14, knapp 15 von der Schule runter und bin seitdem, habe ich gearbeitet.
Welche Klasse?
Boah, ich weiß nicht, welche Klasse das war. Es ist ein ganz normaler Hauptschulwerdegang und dann runter.
Kennt man so früh schon in der Arbeitswelt?
Ja, ja.
Mit 16?
Ich habe dann beim Herrenausstatter angefangen und Anzüge verkauft. Und dann ging es darum, fallendes, steigendes Revers. Also im Prinzip, und auch da, also mach das mal mit 14 Jahren, dann irgendwie Geschäftsleuten Anzüge anzupassen, abzustecken, zu beraten. Und das war halt das, mit dem bin ich damals aufgewachsen. Das Gute war, mich hat auf der Straße jeder für einen lieben jungen Kerl im Anzug mit seinem kleinen Täschchen gehalten. Aber ich hatte halt immer eine Dose oder halt eine Marke dabei und dann bin halt eigentlich total durchgedreht. Man konnte da im Laden mal so ein kleines Beutelchen grün in so einen Anzug rein und dann kamen auch mal junge Leute vorbei, die einen Anzug anprobiert haben. Also, und das irgendwie war das, das war so das, wie ich angefangen habe. Ich wollte definitiv ins Berufsleben so früh wie möglich und meine eigene Kohle verdienen, weil ich wollte coole Schuhe haben. Ich wollte halt den Lifestyle, den ich haben wollte, leben. Und der war halt nicht seitens der Eltern einfach nur, geben wir dir mit, hier, erfüll dir die Träume, sondern mach's selber, nimm's selber in die Hand halt so. Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie habe ich auch ein bisschen rebelliert zu dem Zeitpunkt, zu diesem akademischen Haus, aus dem ich kam. Und der Gedanke, dass ich dann auch irgendwann so ein Typ werde, musste alles halt dagegen sein.
Aber es wäre möglich gewesen, akademische Laufbahn.
Ich hatte eine Gymnasium-Empfehlung und alles. Also ich hätte das alles machen können. Ich wollte halt mit meinen Freunden zusammenbleiben. Ich hatte halt auch so Tageseltern, bei denen ich tagsüber war, weil die Eltern berufstätig waren in Stuttgart und dann sind die halt alle auf diese Schule gegangen. Ich wollte auch dahin und so hat sich das dann ergeben. Ich hatte ein bisschen schwieriges Verhalten in der Schule öfters mal und
Was heißt schwieriges Verhalten?
Na, das dann beim Tischtennis spielen um Tisch laufen ist dann halt, wenn dann irgendwie mir es nicht gepasst hat, der Schläger quer im Gesicht von einem Kind gelandet oder so oder halt irgendwie, ich kam auf die Idee beim Schulausflug eine Flasche Wodka mit Cola umzufüllen und halt irgendwie Kinder in der 4. Klasse damit abzufüllen, halt so irgendwie.
Der Auffällige,
genau.
Verhaltensauffällig.
Mit diesen künstlerischen Eltern, das war ja klar.
Ja. Mutterpädagogin auch.
Ach, ja.
Genau. Und dann halt im Prinzip, ich habe dann relativ früh Arbeitsleben halt gehabt. Ne?
Aber da bist du ja isoliert gewesen von deinen Freunden oder hat sich das dann in der Freizeit
man hat sich abends getroffen. Also ich bin halt dann quasi von der Arbeit abends rausgekommen und wir sind draußen rumgegangen. Wir haben davor, danach oder in der Berufsschule, weil ja viele auch Einzelhandel dann damals gemacht hatten, waren dann viele Verlinkungen da. Mhm. Und und im Prinzip habe ich halt damals, weil einfach zu dem Jahrzehnt und in der Zeit und dem Umfeld hat einfach war Kiffen das Ding, was überall stattgefunden hat, ob du nicht als bewusst, weil es für dich das Richtige ist, es war einfach überall da und alle haben es gemacht. PlayStation, Bong und irgendwie Kiffen, das war überall. Jeder, der dieses Jahrzehnt wirklich so mitgenommen hat, weiß, dass du bist zu irgendjemand gekommen, so lief es ab. Und ging ja auch alles eine Weile gut und alles und dann halt auch immer mal wieder mit so leichten psychedelischen Drogen Berührungspunkte gehabt, aber irgendwann hatte ich so eine Gürtelrose und die noch nicht richtig ausgestanden, war physisch und psychisch noch nicht so auf der Höhe und habe mir dann so eine ganz harte, verkopfte Pilznummer in Holland geben lassen, der mir schon gesagt hat, das wird eine intensive Erfahrung und ich dachte, ich probiere es.
Wie hast du das, sicherlich ohne Betreuung oder in welchem Rahmen hast du das gemacht?
Ja, wie es halt damals ist, mit so Attitüde, einfach so, ja, easy, mach mal hier noch eine Flasche Tequila.
War kein Treatment,
genau.
Kein gebuchtes.
Einfach so, ja, so, man macht ja auf cool. Also man macht ja irgendwie so, ja, ey, I handle it. Und dann ist es aber schief gelaufen, weil es halt einfach in so einem total surrealen Erlebnis. Also
so ein Horrortrip wirklich.
Absoluter gehabt. Horrortrip mit so Blut aus der Nase, gekotzt sah und irgendwie ich schaue nach links und rechts und dann kamen noch irgendwelche Freunde auf die Idee auf der Straße, noch irgendwelches Zeug zu kaufen im Pfeifen und da. Und irgendwann ist das dann vollkommen ausgeartet halt so. Und irgendwann saß ich da in so einem kleinen Zimmer, alles ist verbogen und alles hat sich nur noch gedreht. Es kam so Licht, Urängste, dann auf einmal nur noch, ja, sich übergeben von dieser Vergiftung und allem. Und es war wirklich sowas, ich sag's, wie so eine Mikrowelle, die sich auf Punkt dreht. Und danach war es für mich wirklich sehr schwer, wieder irgendwie in so ein normales Leben, wieder in mein normales Lebensgerüst reinzukommen.
Wegen dem ein Erlebnis?
Ein schlechtes
Erlebnis. Wegen diesem schlechten Erlebnis.
Und es war noch nicht mal die harte Chemie.
Aber war das so ein substanzinduzierter, eine Psychose sozusagen so?
Total,
die anhielt erstmal?
Genau. Also es hat sich dann so geäußert, dass ich zurückgekommen bin. Damals habe ich dann in so einem Hi-Fi-Laden gearbeitet und habe dann Hi-Fi-Anlagen verkauft und alles war total easy, so am Wochenende feiern gewesen und dann halt wieder zurückgekommen und auf einmal, zack, Augen zu und ich war wie blind, ich hatte kein Augenlicht mehr. Das Nervenkostüm war so überreizt, dass es mir einfach die Augen zugefahren. Und danach hatte ich dann halt erst nach ein, zwei Tagen wieder verschwommen, leicht sehen können.
Ach krass.
Bin zum Optiker, zum Augenarzt und dann kam halt diese Ängste, weil du siehst nicht mehr, du hast keine Scharfstellung mehr, du hast halt so, du hast dir halt quasi mit diesem einfach nur im Legal, im Smart Shop Pilze nehmen, irgendwie so eigentlich was echt verbogen da hat. So, ne? Ich trage auch heute eine Brille mit so einem ganz krassen Prisma, weil meine Augen in verschiedene Richtungen gingen und die müssen erst ja mal wieder zusammenfinden. Und dass die Muskulatur natürlich verzogen. Ne? Also ich sehe es als sehr gefährlich auch an und man sollte darüber Aufklärung betreiben, was es mit sich bringt, wenn man sowas macht. Mhm. Ist halt einfach für den einen super easy, für den anderen nicht. Und danach kam halt ein Tief, Job hingeschmissen, arbeitslos gewesen und halt einfach so auf Sparflamme halt an Energie gelebt. Und irgendwann hieß es dann so, okay, ich habe ein Problem, wo liegt's? Keine Ahnung, die Droge war nur der Auslöser. Also woran kann es liegen? Freundeskreis, alle so halb kriminell, nicht so alles wirklich ehrlich miteinander. Die Freundin, ist es die richtige? Woran liegt's? Ist es der Job? Also war für mich die Quintessenz, okay, ich breche hier alles ab, gehe in eine andere Stadt, breche alle Freundeskreise, breche die Beziehungen, breche meinen Job. Also das komplette Sozialleben ab.
Und von dir aus initiiert? Von oder?
Mir
aus.
Intrinsisch. Und du warst ja voll jung noch, ne? Was bist du dann jetzt zu der Zeit? 17?
Ja, nee, da war ich dann so, überleg gerade mal. Ja doch, so um den Dreh war das so, ja.
Krass. Also das selber so zu entscheiden, sonst kommt sowas ja dann von außen so, jetzt musst du mal langsam... So.
Haben das deine Eltern wahrgenommen oder deine Kumpels wären es ja, oder wie hast du das kommuniziert, das alles mit dir gemacht?
Nee,
wie?
Da hat mir einfach der Mumm auch die Aufrichtigkeit gefehlt. So. Also man hat irgendwie schon drüber geredet, ich bin auch sehr intolerant und anti-autoritär erzogen worden und irgendwie wäre schon eine Plattform da gewesen, aber ich hatte halt irgendwie, ich wusste ja nicht selber, was ist die Ursache davon und was ist passiert. Also für mich war das dann halt so ein Punkt, ich muss damit irgendwie klarkommen. Das habe ich dann auf dem Alkohol ertränkt und aus dieser Unzufriedenheit, ab einem gewissen Level von Alkohol ging es dann halt so, dass ich quasi wieder klar war und irgendwie nicht nur damit gespielt habe, dass ich irgendwo das Gefühl habe, mein Auge zieht aus der Perspektive. Und es ging dann, ist natürlich dann eskaliert und diese Selbstunzufriedenheit und Alkohol in Gewalt ausgeübt halt so. Und dann habe ich halt irgendwann dieses Tattoo bekommen und habe ich gemerkt, so, hey, in diesem Moment, wo ich tätowiert wurde, habe ich an all diese Probleme nicht gedacht. Ich hatte nichts mehr im Kopf. Ich war einfach hier und jetzt und konnte halt einfach so für diesen Zeitraum abschalten. Also. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was auch viele Menschen, die mit sowas zu kämpfen haben oder mit so Gefangensein in so Zwängen oder in so Momenten, dass denen was helfen können, weil es holt dich mal kurz ins Hier und Jetzt und du bist dann nicht im Kopf unterwegs. Vielleicht dann doch ein bisschen, aber halt ist es trotzdem was dann so hier stattfindet. Und so, da habe ich dann halt Blut geleckt. Ne?
Hast du das jetzt erst reflektiert oder hast du es damals schon so wahrgenommen?
Nee, das habe ich erst so später reflektiert. Und natürlich war das dann halt auch so eine tolle Welt. Ich habe damals ich habe erst bei meiner Oma gewohnt. Mein Opa war Schriftsteller in der alten Bibliothek quasi, die dann so noch voller Bücher war und da auf der Couch geschlafen. Und dann bin ich in eine kleine Wohnung im Rotlichtviertel gezogen. Und es war dann halt direkt über einem Bordell, links und rechts die Mädels auf der Straße unten. Und dann habe ich gesagt, ja, hier lasse ich mich jetzt tätowieren. Und dann bin ich in so einen Tattoo-Shop reingelaufen, so ein klassischer Club-Tattoo-Shop. Und habe dann gedacht, so, irgendwie habe ich mit keinem so einen Link gehabt. Und draußen saß so ein Argentinier, der so total total fertig aussah. Und er war mir so sympathisch halt so. Und er hatte so damals diese coolen Letterings und sowas schon am Hals und überall. Und ich habe dann mit ihm erstmal so gequatscht auf der Straße. Und er hat gemeint, ja, er macht hier als Gasttätowierer. Und ich so, ja super, ich brauche ein Tattoo. Und dann hat er gemeint, ja, was willst du für Tattoos? Dann habe ich ihm erklärt, ja, ich will diese Cholita-mäßigen Mädels, die nach Knast aussehen, nicht perfekt gezeichnet, aber halt so, sie sollen, er wusste sofort, was ich will, was seine Kultur war, halt so, ja, aus der er kam. Und er hat gemeint, ja klar, das machen wir, dann machen wir das aber so, also so läuft es ab. Du gehst jetzt kurz zur Tankstelle, holst eine kleine Palette Jägermeister, und danach gehen wir erstmal da drüben in die Porno-Videothek. Und dann sind wir in diese Porno-Videothek, dann hat er sich so ein paar Cover rausgeholt, hat die Cover mitgenommen, wir sind in den Tattoo-Shop, erstmal mit dem Ellbogen den Tisch freigeräumt, einen riesen Batzen Koks auf den Arbeitsplatz geschmissen und dann halt quasi ein Jägermeister nach dem anderen. Und dann mit einem Sharpie, während ich so dran saß, hat er dann grob so mit dem Auge zugekniffen, so auf diese Videokassette geguckt und hat dann so Umrisse quasi von diesem Mädel mir auf den Arm gemalt, halt so oben, mit so ziemlich großen Augen und so, also war schon sehr verschoben, ne? Und meinte dann aber so, ja, perfekt, so, ja, so, und da nicht so, ja, okay.
Okay, dann nehme ich das.
Also man, ich habe nicht mit dem gesoffen oder mit dem gekokst, aber ich habe dieses Erlebnis, so wie der so drauf war, es war so, ja so, das ist jetzt genau, es ist jetzt passiert was Spannendes, hier ist jetzt eine...
Du hattest keine Angst.
Überhaupt nicht. Ich hatte in dem, nee, überhaupt gar keine Angst. Also ich fand es dann cool. Dann kam noch eine Harley mit so einem Hells Angel, mit so einer aufgebombten Puppe hinten drauf, die eigentlich nichts anhatte und er so einen riesen langen Bart irgendwie runter und er kam da noch rein, hat nochmal kurz ein bisschen Geld abkassiert, wieder raus und ich fand das so, ah, toll, das ist eine geile Welt. Also gefällt mir halt so. Fand ich irgendwie ja, total cool, weil auch der Umgang so, irgendwie, ich hab gedacht so, nee, es ist, und das passt gerade in meine selbstzerstörerische Phase, ich muss genau hier hin. Halt ja, so.
Das war jetzt aber nicht Christian Benvenuto.
Doch, das war Christian Benvenuto.
Ja. Das war mal ein sattes Erlebnis.
Total, so war der Einstieg eigentlich dann ins richtige Tätowieren halt so. Und von dort an halt...
Also tätowiert werden erstmal.
Tätowiert werden, mhm, genau. Und dann halt gesammelt. Und dann hat sich mit der Materie weiter beschäftigt und halt gereist dafür. Und dann halt irgendwann so ein Bild gekriegt, so, ja, nee, wo soll's hingehen? Und dann habe ich gemerkt, ja, also erst war alles schwarz-grau, so knastig wie möglich, viele nackte Frauen, viel Schädel.
Und dann auch bekannte Künstler, warst du so, oder war dir das egal? Oder
nach welchen Anfangs war das Bewusstsein bei mir für mich nicht so da, dass man da so auf direkt zu Künstlern geht, sondern ich hatte natürlich dann halt eine Idee und bin halt erstmal zu Leuten gegangen aus der Region. Ich habe mich, glaube ich, im Stuttgarter Raum von damals fast allen Tattoo-Studios tätowieren lassen, habe verschiedene Sachen ausprobiert, bin dahin und die haben dann so ein bisschen gestruggelt mit meinen Anliegen, was ich da haben wollte. Also, aber war alles super, also hat auch gut geklappt und ja, war jetzt nicht so, wie es aussehen sollte, weil es wurde dann schön gezeichnet oder es wurde eine Referenz von einem Vogue-Cover genommen für so ein Mädel. Das war halt einfach so die, ja, es war nicht das Produkt, was ich hätte haben können, hätte ich mich damals explizit mehr damit auseinandergesetzt. Ja. Und die Leute, von denen ich das gerne gehabt hätte, die waren halt in Los Angeles oder waren irgendwo und waren für mich auch finanziell außen vor und da hätte ich jetzt nicht hingehen können.
Aber du kanntest schon solche Leute.
Ja, ja.
Also du hast die schon irgendwo verfolgen können.
Kannte ich schon, deswegen ja, kam ich ja auch mit gewissen Ideen an. Ja. Also.
Wie, was war das für Medien? Wo hast du das... War jetzt im Tattoo-Magazin ein bisschen? Oder was hast du damals konsumiert, Tattoo?
Ich glaube, das war so Anfänge MySpace. Das war dann so.
Da schon.
Genau. Das war dann, okay. Irgendwann ging das dann so da, dass ich mich explizit damit auseinandergesetzt habe, waren so diese Anfänge MySpace. Und da konntest du dann ja relativ schnell, ja, so kam ich ja dann auch hier auf Leute wie Chris Detmer oder später dann halt Matthias Böttcher oder Grüße. Leute. Ja, dass man irgendwie so, das hat ja schon sehr, sehr viel gemacht. Wenn ich nach London geflogen bin, hast du da ein bisschen geguckt, so, dann war ich damals bei Cutie Serra, der war so ein Apprentice noch irgendwo.
Ja.
Ich wollte eigentlich zu Thrift Street und hatte dann keinen spontanen Walk-In-Termin bekommen und dann bin ich ins nächste Studio, bin bei ihm gelandet und so halt viel gereist, aber mir ging es jetzt damals auch nicht darum, nur so die Liste abzuarbeiten. Also ich wollte einen gewissen Look, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt, der war zu glatt. Der war mir schon damals irgendwie zu glatt. Halt so. Und irgendwie die paar Eskapaden, Christian Benvenuto und so, die waren schon wieder so rough, dass die halt schon wieder, ja, die waren dann wieder zu rough. Halt, ja. Irgendwie so, ja. Und,
was heißt zu rough? Weil, dann haut es anatomisch zu sehr nicht hin oder.
Nee, ich hatte damals, ich hatte zum Beispiel hier so einen Suicidal Tennessee Schädel und dann hat er angefangen, in der Mütze so Stitches reinzumachen und war dann aber so zittrig und hat die dann so blöd verwackelt. Also ja. Nicht cool, naiv verwackelt oder ignorant, sondern schlecht. Einfach schlecht. Ja. Ne? Aber ohne diese kleinen Stitches wäre das Ding geil gewesen, glaube ich. Halt
aber so. Du fandest es auch schon schlecht damals?
Ja, ich glaube, wir fanden es alle nicht so geil. Okay. Aber es war okay.
Also
ja.
Achso, der Umgang damit ist so, es war nicht so, gab es da Reue, weil es ja sowieso so ein bisschen rough aussehen sollte?
Ja, jein, was ja nicht so das rough war, wie ich es mir vorgestellt habe.
Halt. Und du hattest ja scheinbar, es klingt so, ja auch immer schon so ein sehr genaues Ästhetikverständnis.
Ja, also, schon. Ja. Also ich wusste schon.
Du warst schon picky auch trotzdem.
Genau, ja. Aber es war eigentlich so, ich war damals irgendwie war es mir egal, ich habe es dann halt einfach gemacht. So. Also im Prinzip wollte ich dann halt einfach viel davon mitnehmen und oft meine Therapiesitzung wahrnehmen. Also das war halt einfach damals für mich einfach die Therapiesitzung tätowiert werden. Okay, cool, mein Kopf hat mal kurz ein paar Stunden Ruhe und so, bitte so oft wie möglich. Also ich habe das, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber wöchentlich mich eigentlich tätowieren lassen, wenn es möglich war, irgendwie. Oder zumindest zweimal im Monat oder so. Ne?
In Therapie nicht, weil du gute Gespräche hattest mit den Tätowierern.
Sondern gar nicht gesprochen.
In den Körper kommen, Kopf aus.
Genau, einfach nur so, dass man damit so quasi aufarbeitet über eine physische Erfahrung, glaube ich, was im Kopf gerade so an Sachen halt, was schwer zu kommunizieren ist. Ich habe nie eine Therapie oder sowas gemacht oder... Ich hatte immer so einen Notfall-Tabor bekommen, da hatte ich zu viel Respekt, dass ich dann irgendwie jetzt so auf einmal von so Physiopharmaka irgendwie so süchtig werde oder dass es mich so schlapp macht. Und ich habe gedacht, ey, ich habe einfach Willen gehabt, um mich da rauszukämpfen und habe dann auch damals halt, wie kommunizierst du jetzt der ganzen Umwelt, dass du keinen Alkohol mehr trinkst, dass du keine Drogen nimmst, weil du willst ja nicht wieder in dieses Raster reinlaufen halt so. Deswegen habe ich dann halt irgendwann dieses Etikett Straight Edge nach außen auch kommuniziert, weil es von der Ideologie war, ich muss ja einfach was irgendwie, dann habe ich auch so ein Regelwerk so. Das
dann lassen einen dann auch alle in Ruhe, ne?
Dann lassen einen alle in Ruhe, so.
Ist trotzdem cool.
Es gibt so ein Abnicken, wenn du sagst so, ja, nee, weil wenn du mit diesem Ding warst, dann cool. Ich habe zwar lieber Stoner Rock gehört und Hip-Hop, aber irgendwie hat mir das da irgendwie ganz gut geholfen.
Ja, passt doch.
Genau. Und dann ging es weiter mit Tattoos und dann kamen halt irgendwann die Traditionals halt so. Und das kam, glaube ich, dann auch über Literatur, über einen Freund von mir, der eine Tattoo-Lehre bei Soltan irgendwo in Bayern gemacht hat. Und der hatte mir überhaupt auch diese ganzen Dinge in den Kopf gerufen, dass ich tätowiere oder dass ich tätowiere. Ja. Das war überhaupt keine eigene Entscheidung. Ich habe überhaupt damit nichts zu tun gehabt. Der sagt irgendwie.
Du kamst doch nie drauf, obwohl du das schon in den Läden eigentlich ganz geil fandest, so vom Vibe.
Ich wollte nicht tätowieren, so diese Technik. Es war nicht mal. Ich habe damals aufgelegt, schon viele Jahre, und ich habe irgendwie gut Geld verdient. Ich habe eine Radiosendung beim Freien Radio gemacht. Ich hatte am Wochenende gute Gagen, halt so 3 Tage hintereinander. Und habe noch einen festen Job gehabt.
Was hast du damals gemacht?
Ich habe so Hip-Hop-DJing gemacht und habe dann auch in so Clubs und so.
Das war der einfach fest.
Genau, aber da war dann halt, für mich war damals normal so am Wochenende, du kannst so viel feiern, wie du willst, verdienst selber noch 500 Mark, hast du irgendwie noch da, es ging die ganze Zeit, lief alles so schon gut und dann hast du irgendwie... Die Musik und diese Gruppe und diese Subkultur, das war so mein Ding. Und dass ich jetzt selber mich mit dieser Technik tätowieren und allem auseinandersetze, das war so irgendwie total ferner liefen. Das hat überhaupt nichts. Boah, daher muss ich mich jetzt hinsetzen, irgendwie.
Du hast ja schon deinen Benefit von deiner Subkultur sozusagen. Die meisten arbeiten sich aus irgendwelchen Jobs raus, die beschissen sind. Aber hört sich ja jetzt erstmal
gut an. Nee, und ich war dann auch in der Mode lange und so, hab dann auch in Stuttgart gab es so.
Was heißt in der Mode?
Das waren so Streetwear, damals so, als so diese ganze Skate-Streetwear-Hip-Hop-Klamotten-Nummer aufkam. Da habe ich dann in Stuttgart so Läden geleitet, habe einen Ausbilderschein gemacht, habe dann Verantwortung für mehrere Filialen gehabt. Und ja, das war halt so diese Zeit, diese Hochphase der 2000er Hip-Hop-Klamotte, wo es allgegenwärtig, es gab 50 Marken, die heute alle nicht mehr. Jetzt kommen sie langsam wieder. Das war halt so, da habe ich dann halt gearbeitet. Und das Schwierige war, eigentlich war meine Leidenschaft schon sehr tief in der Nische Hip-Hop und ich wollte das zu meinem Beruf machen. Dann habe ich gedacht, ja, okay, und diesen Einzelhandelsjob verlagere ich dann in irgendwas, wo du halt irgendwie das kombinierst. Das hat es mein Fable für die Sache total ruiniert, weil du dich halt mit der kommerziellen Masse auseinandersetzt und du eigentlich so von deinem Kopf, für mich war Jada Mindtricks, Invisible Scratch Pickles, so verrückte subkulturelle Sachen waren so für mich cool. Und ich habe dann am Wochenende im Club halt für die Leute die Musik aufgelegt, die halt populär war, aber dann halt über die Technik versucht, das noch cool zu machen. Ja. Aber ja, jetzt muss ich gerade die Brücke schlagen, wo ich gerade war.
Klamottenverkauf?
Genau, dann bin ich halt in diesen Klamottenladen gewechselt. Das hat mir das komplett ruiniert, dieses Kommerzielle. Und einfach, es war für mich einfach, ich konnte es nicht mehr riechen. Ich war da 5 oder 6 Jahre und hatte da eigentlich auch Spaß, ein cooles Team, war im Einkauf mit unterwegs und hatte dann halt auch viel direkten Kontakt zu den Marken und hatte dann halt über zum Beispiel Joker Brand auch so zu Leuten wie Mr. Cartoon oder schon auch Tätowierern so ein Link, aber das war gar nicht mein Fable, aber so im Prinzip war das halt so, das war so der letzte Spot, Einzelhandel. Und danach habe ich gesagt, an einem Tag, jetzt, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keine Hip-Hop-Klamotten mehr getragen. Ich hatte nur noch so einfach ein verrissenes T-Shirt, eine Lederjacke. Ich habe nur noch Gitarrenmusik gehört und war halt voll auf Punk und voll auf genau alles abbrechen, alle Zelte abbrechen, die bis dahin waren. Und das Standing und dieses, ich habe nicht mehr Graffiti gesprüht. Ich habe einfach das komplette Ding an Nagel gehängt. Und habe mich einfach von dem ganzen Gefühl, in dem ich mich befunden habe, habe ich mich dann halt da reingehängt. Also habe mich dann daraus emanzipiert, dann war ich da am falschen Ort irgendwann und habe dann einfach den Job gekündigt und wusste gar nicht, was ich mache. Habe dann mittags in so einer Kneipe gesessen, der meinte, was machst du jetzt gerade, irgendwie, wie läuft's? Ich so, nee, ich habe gerade meinen Job hingeschmissen. Er so, ja, willst du an der Bar arbeiten? Und ich so, ja, perfekt, mache ich so. Noch nie in der Gastro gearbeitet und gleich bei uns gibt's so, jede Stadt hat jetzt so eine Bar, wenn alles zumacht, die hat noch morgens um 11 oder irgendwie noch am nächsten Tag. So in so einem Schuppen habe ich dann halt angefangen. Halt so.
Natürlich.
Genau. Und da hatte ich dann halt, weil man ja davor, es sind so Momente, es sind so Zeit vor und zurück, ist manchmal ein bisschen schwer, genau einzuordnen. Also
kann keiner nachprüfen.
Aber halt, ich hatte durchs Nachtleben und weil ich so viel unterwegs war und halt auch ziemlich extrovertiert unterwegs war, halt irgendwie hatte ich schon irgendwie, haben Leute schon realisiert, ich war dann auch ziemlich stark tätowiert und dann hat mich der Türsteher von so einem Laden angesprochen, so, hat sich mit mir irgendwie dann über eine Zeit immer wieder angefreundet, draußen eine geraucht und ich war halt auch ein bisschen kamikaze-mäßig unterwegs, aber der fand das sympathisch, der hat auch so verstanden, dass ich die Tube Socks so trage wegen Suicidal und halt wegen allem und dann und im Prinzip hat der dann auch gesagt, mit dem gab es dann so eine Freundschaft, der war ein bisschen älter wie ich auch und der hat dann auch damals diese Tattoo-Ausbildung abgebrochen gehabt, war eigentlich Grafiker und hat dann irgendwann zu mir gesagt, willst du dich nicht mal selber tätowieren? Und dann hatte der mir halt so quasi das erste Equipment-Setup aufgebaut und ich habe mich selber tätowiert, diesen Che Guevara hier und dann irgendwie ab dato hat er dann irgendwie auch gesagt, nee, du zeichnest, wenn ich so eine Schrift brauche, so eine Chicano-Schrift. Ich so, ja, das ist halt so Gang-Lettering, so und so. Da gab es noch nicht die BJ Betts-Bücher wirklich so. Aber man wusste dann so, ja, so und so, also aus dieser Graffiti-Kultur, wenn man sich daraus interessiert, wie das funktioniert. Und dann hat er mir immer gesagt, ja, cool, du kannst das so. Und dann kamen halt Freunde, irgendwie haben gefragt so, ja. Irgendwie kam es dazu, dass ich dann von ihm so eine Maschine und so ein Setup gekriegt habe mit einem kurzen Hygiene-Einweisungs-
Und was hatte er davon? Es war eine Freundschaft? Und
Freundschaft. Einfach so.
Einfach weitergeben.
Ich weiß nicht, passt. Einfach Support. Ne? Mhm. Und dann hat man an sich selber erstmal rumgeübt. Und dann habe ich halt in dieser Kneipe gearbeitet. Die hatten eine Halfpipe im Keller. Und das war halt so genau das Klientel. Skater, Leute ohne Kohle, die abends immer da sitzen und Bier trinken. Und du hast Bock zu tätowieren. Und das war natürlich, bin ich auch allen so dankbar, weil die halt natürlich gesagt haben, okay, ich hab Bock auf ein Tattoo, geil. Und dann halt irgendwie, ich hatte damals schon so Bilder im Kopf, so Steve Byrne Tattoos oder so, damals zu der Zeit in England noch und so, wo man so gedacht hat, nee, so die Ästhetik soll es ungefähr werden. Hab natürlich nichts damit zu tun gehabt, aber war so der Leitfaden und hab einfach losgelegt halt so und hab dann halt einfach relativ schnell wirklich eine Masse an Leuten tätowiert und es hat dann halt sich so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda rumgesprochen, zu Hause. Ja.
Aber das ist ja schon ein anspruchsvoller Start, also das Steve Byrne damals, traditional, farbig,
genau,
clean.
Genau.
Das war, da wolltest du hin.
Da wollte ich hin.
Aber wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, eher aufgrund der Fertigkeiten, die du aufgewiesen hast.
Ich hatte die Fertigkeiten für sowas ja gar nicht. Deswegen das war einfach, ich wollte.
Vom Zeichnerischen sozusagen.
Nee, von der Idee, dass ich das jetzt gerade halt cool fand. Also, ja. Der ganze Weg dahin, so, das ist natürlich, war weit entfernt. Halt,
das ist
so.
Schon ambitioniert, ne?
Ich wusste, dass wenn ich mir am Anfang, wenn ich einfach die Sailor Jerry Bücher habe, wenn ich die Ed Hardy Bücher habe und wenn ich die Referenzen durchpause, irgendwie, eigentlich hätte ich es ja nur so machen müssen, wie es da schon abgebildet war, aber dann dachte ich ja, nee, muss ja ein bisschen in die heutige Zeit gebracht werden und habe verkackt halt so. Aber nee, ich hatte wirklich sehr coole Leute und super viel Support und halt, ja, das ist auch so, ja.
Was hast du denn da für eine Ausrüstung gehabt? War das schon ein guter...
Green Monster hieß das Kit. Das
war ja.
Kennst du das noch?
Ja, ja, aber das ist ja ein guter Start.
Genau.
Damit wenn du so gut zusammen.
So ein Iconet-Style, so ein Green Monster und halt so. Ja, damit dann halt quasi angefangen. Und dann hatte ich halt irgendwann...
Und das hast du von ihm bekommen? Das hast du von ihm
bekommen? Das habe ich von ihm bekommen.
War da ja schon, ich dachte jetzt so ein krüppeliges Billig-Set oder sowas.
Nee, nee, das war danach so auch eine Mickey Sharps, Microdial oder sowas. So,
dann aber das war dann schon auch so Mitte 2000,
ja.
Oder?
Ja.
Wo es das schon auch ein bisschen... Genau. Kommerzieller zu gab.
Total.
Nicht mehr zuschicken lassen.
Nee, du musstest schon einen Gewerbeschein haben.
Ah, okay.
Aber dadurch, dass ich mich habe so viel tätowieren lassen und so viele Sitzungen mit Leuten zusammen verbracht habe,
kannte man so viele.
Kannte Tätowiere. Ich natürlich. Und da muss ich auch sagen, liebe Grüße an meinen jetzigen Arbeitskollegen, der mir damals den Rücken tätowiert hat, der dann auch gesagt, hier, nimm einen Shader mit, zieh damit mal deine dicken Linien, mach mal irgendwie so. Ja, genau.
Grüße.
Grüße. Also wirklich viel Support und viele haben da auch dran geglaubt. Das Problem war nur, dass es halt zu viel war, was ich gemacht habe und ich damit auf den Schirm der Tätowierer in der Stadt halt, weil die Preise gedumpt wurden, weil halt auch so, ich war mir der Sache nicht bewusst und dann irgendwann wurde ich halt darauf hingewiesen, dass es so nicht weitergeht.
Körperlich darauf hingewiesen?
Will ich nicht weiter darauf eingehen.
Okay.
Genau.
Okay. Und, aber du hast dich danach gerichtet.
Ja, also es war so schon ganz klar, dass es ansonsten auch für mich oder die Familie vielleicht nicht mehr ganz so angenehm wird.
Und das heißt dann Stadtverbot?
Nee, das nicht wirklich. Einfach so, ja, das
wenn
ist halt,
nicht drauf eingehen.
Genau, dass es handgreiflich werden kann.
Kannst du mal versuchen.
Nee, es kann ja sein, dass es konsequent ist, dass du sagst, du kannst dich tätowieren, aber in einer anderen Stadt oder sowas.
Nee, ich konnte ja, also ich generell haben mich gefühlt irgendwie alle so ein bisschen auf dem Kicker gehabt. Mhm. Also habe ich so eine Mappe gemacht und hatte meine Idee von Tätowieren und mit einem bisschen Wissen, was Spalding Rogers ist, was Picture Machine ist, was so traditionelles Tätowieren ist im Gepäck und eine Mappe mit Motiven, die Fotos, die ich hatte, mit einsortiert so irgendwie.
War das die, die du damals gezeigt hast?
Oh, weiß ich gar nicht mehr. Bei dir euch? Ja. Ja, ja, genau, ich hab's dir, glaube ich. Ja. Genau, wo ich dir mal, das war so 2009 oder so, genau, und da habe ich dir das gezeigt.
Im Vorraum, da dachte ich mir, das ist jetzt aber kein Lehrlingskram. Wo kann
das, das war meine Vorstellungsmappe, ja, bevor ich irgendwie jemals einen richtigen Tattoo-Shop betreten habe. Das ist ja echt witzig, aber dass das noch im Kopf
war. Ja,
und dann halt, ja, und halt...
Da waren Zeichnungen drin einfach.
Nee,
Fotos von Tätowierungen.
Genau, ja.
Aber eben nicht so, wo man denkt, ah, okay, das ist Lehrlingskram, sondern, das sitzt ja eigentlich.
Hat ja auch schon viel tätowiert dann schon zu der Zeit, ne?
Ja. Und letztendlich wurde ich überall mit Unverständnis abgewiesen, weil die gesagt haben, zu traditionell für das, was wir an Klientel haben, zu wenig illustrativ oder irgendwie, also keiner hat richtig verstanden, auf was ich da eigentlich hinaus wollte. Das, was für heute eigentlich so the common sense ist, wusste keiner, auf was ich da hinaus will. Ich hatte meine Interviews hier, Tony Handel im Tattoo Artist Magazine und dieses ganze...
Boah, das war ja eigentlich Kram, den jetzt erfahrene Tätowierer gehabt haben, weil sie den alten Kram satt hatten.
So. Genau.
Einsteiger...
Jason Brooks, solche Leute waren halt so im Prinzip Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ja, das war so... Also, ja, ich habe mehr oder weniger ja auch das übernommen, dann als Leitfaden, was die so von sich gegeben haben. Mhm. Da halt so, ne? Und bin dem so hinterhergeeifert.
Aber
und
das war ja dann... Entschuldigung.
Die haben sich auch ganz gut geöffnet in diesem Tattoo Artist Magazin. Fand super. Ich auch immer eine super Sache. Da persönliches, Einflüsse, seitenlange Interviews und nicht nur kurze Werbetexte. Bitteschön.
Das ist ja dann schon so eine, weil du ganz aus dem Hip-Hop-Thema noch das von dem Respekt gesagt hast, das ist ja dann schon ein bisschen demütig gewesen, dass du jetzt dann mit der Mappe nochmal losgehst, oder?
Nee, die Attitüde hatte ich. Also die Attitüde da drin und wie ich aufgetreten bin, das war vielleicht auch ein Grund, weshalb viele damit nicht klarkamen.
Okay.
Für mich war halt aus dieser Kultur, aus der ich kam, ein Selbstbewusstsein, ein Auftreten oder in einem Club auf eine Bühne zu gehen, wo 4000 Leute sind oder auf einem Festival zu spielen oder ich habe damals dann mit so Freunden, die dann kommerziell so Breakdance, Southside Rockers, irgendwie dann The Dome oder irgendwas, irgendwie so Riesendinger, da musst du halt irgendwie zu irgendwelchen mit Selbstbewusstsein da hinkommen halt so. Also das war...
Aber ich meine, als du so die Watsche bekommen hast sozusagen, du hättest ja sonst wahrscheinlich so weitergemacht, wenn nicht jemand da dann ich irgendwann deswegen, mal was gesagt hätte.
Wenn es nur mich ging, wäre mir das vollkommen egal gewesen. Okay. Ich hatte halt eine Frau, die ich lieb und die, um die ich halt irgendwie gedacht habe, ey, meine Familie, mein Hund, meine Frau ist angreifbar. Also mir ging es nicht um mich. Also da hatte ich auch genug Leute aus meinen Kreisen. Ich wollte jetzt halt einfach nicht, ich wollte ja nicht mehr in diese Kreise zurück, weil sonst wäre das alles wieder in so eine Schiene gegangen. Okay, wie viele Leute habe ich dann von meiner Seite? Dann dieses alte Spiel, so Hass schürt noch mehr Hass, eine Aktion führt zur nächsten und am Schluss gibt es nur noch ohne Ende eine Schleife und man kann irgendwie durch gewisse Viertel immer nicht laufen, ohne ein bisschen aufzupassen. Und das wollte ich einfach auch nicht. Und die sind natürlich auch ein bisschen respektabel, also große und ältere Typen. Ne? Und ich konnte sie nicht richtig einschätzen.
Ja.
Und hatten ja auch recht. Also hat ja auch in dem Punkt mit Hygiene, war mir das auch bewusst, mit Blut in der Wohnung und mit irgendwie mit allem, das war einfach auch falsch. Also da musste jetzt mal der Entschluss getroffen werden, mache ich das richtig, so ein bisschen oder bin ich in einem Beruf tätig, mache ich jetzt diesen Gastro-Job da oder was mache ich jetzt irgendwie, war es genau richtig, weil ich danach mich entschlossen habe, nee, jetzt muss ich das halt richtig machen, denn Türklinken überall geputzt. Und die haben halt alle gesagt so, nee, also so Mike Frei, Wilde 13 und Konsorten, die haben mich halt alle weggeschickt halt so, ne, weil die alle das nicht richtig verstanden haben. Und dann bin ich bei Luke Atkinson gelandet, der hat sich das angeschaut und hat gemeint, I did this in my youth, so, er kannte das alles, diese Referenz aus seiner Anfangszeit und hat dann natürlich auch verstanden, dass da Ed Hardy-Motive, Mike Malone-Sachen, dass da Sachen drin sind, wo kommt der jetzt damit her? Und dann hat er mich nur gefragt, hast du dich tätowieren lassen? Und ich habe fast schon einen Bodysuit gehabt, komplett voll und überall da, habe ich hier Rudi Fritsch gelesen, bin ich hingeflogen, dann bin ich dorthin und war halt, und er hat das einfach gesehen, nee, du hast dich so viel tätowieren lassen, du hast einfach wirklich so, du hast quasi den selber paid your dues, so, du hast im Prinzip da viel auch reingesteckt, an Effort zu reisen und oder irgendwie vielleicht könntest du irgendwie, ich glaube, er hat natürlich einen japanischen Laden, konzeptuell irgendwie arbeitet und alles so und das, was ich gemacht habe, die Idee war natürlich ein bisschen konträr, aber er hat gesagt, komm, nee, er hat mich jetzt nicht eingestellt, er hat mir auch keine Ausbildung angeboten. Er hat gesagt, komm vorbei, setz dich an den Tisch, zeichne und sei mal einfach da. Und irgendwann hat er gefragt, hey Alex, hast du ein paar Leute, die du tätowieren kannst? Und ich so, ja klar. Und dann meinte er so, ja, bestell sie her. Aber dann natürlich zum Kurs vom Laden. Dann war auf einmal von 50 auf 300, 400 Euro ging auf einmal die Preise hoch. Dann war es nur noch ein kleinerer Teil, der kam. Aber halt.
Aber du durftest deine Sachen machen.
Ja, ich habe im Laden gemacht, was reinkam, was ich dachte, was ich beherrsche, was ich an Walk-ins machen kann. Und aber ich hatte nie jemanden, der mir über die Schulter geschaut hat. Nie hat mir jemand gesagt, so irgendwie stretch mal so oder mach das anders oder da, mehr oder weniger. Dadurch, dass ich halt eine gewisse Vorerfahrung hatte, habe ich das selber gemacht. Und es gab auch beim Zeichnen nicht wirklich viel Tipps. So, ich habe gesehen, die haben damals halt viel mit rotem Polychromo so riesen Sachen gemacht. So, aber das, was ich wollte, war ja straightes Motiv. Und er wollte mich dann immer dahin tendieren, irgendwie doch mal vielleicht mit der Körperform zu denken. Und irgendwie so, da hat mir aber viel auch noch die zeichnerische Fähigkeit gefehlt und der Blick dafür und der Mut am Körper, das so zu sehen. Und die Tattoo-Maschine, die lange Linie über eine Rippe, irgendwie noch zu sehr am Technik verkopft sein. Ja, auf jeden Fall war ich da eine Weile, ein Jahr und irgendwann sind wir dann im gegenseitigen Übereinkommen zu dem Punkt gekommen, dass das für mich irgendwie der falsche Ort ist, weil ich irgendwie, das hat irgendwie auch mit der Idee, wo er vielleicht auch eine Hoffnung hatte, dass ich dann doch mit japanischen konzeptuellen Zeichnungen oder irgendwie, es war einfach klar, dass es nicht das, was ich machen will. Und auch so eine laute Art, die ich damals auch wirklich sehr hatte halt so und irgendwie alles, es hat so ein bisschen die Ruhe auch im Laden gestört. Es war nicht der richtige Ort. Mhm. Und dann hat er mir halt erklärt, ich gehe und er hat mir natürlich eine offene Tür, aber bevor ich dort das erste Mal angefangen habe zu tätowieren, habe ich ihm einen Handschlag drauf gegeben, unter der Bedingung, ich mache kein Konkurrenzgeschäft in der eigenen Stadt auf. Also. Mhm. Und daran habe ich mich, ohne dass er es jemals wieder erwähnt hat, habe ich mich gehalten. Ich bin dann da rausgeflogen, hatte natürlich eine Wohnung und Verpflichtung und meine Frau und alles, hat jetzt diese anderen Jobs nicht mehr, die wollte ich nicht mehr machen. In der Stadt tätowieren ging nicht, meine Familie lebt da aber und meine Freunde sind da, also mein Umfeld und bin dann also gezwungen worden, also irgendwie was zu überlegen. Und dann hatte ich halt eine Einladung von ein paar Leuten, die wiederum bei Jackadim waren, die damals meine Mappe angeschaut haben und gesagt haben, wenn du mal einen Guestspot machen willst, kommst du vorbei. Und dann bin ich halt in diese Läden halt vorbeigekommen. Hier Skin Art Tattoo in Offenbach zum Beispiel von dem Mirko.
War so der als Gast.
Anlaufspunkt immer. Crazy Greg Tattoo. Dann so ein paar Anlaufspunkte, wo ich am Anfang genommen hatte. Ich hatte ein Tattoo von Tim Pausinger, der war oft bei Rockland, bei Günner. Dann habe ich den Günner angeschrieben. Günner, super netter, herzlich cooler Kerl, hat mich direkt auch eingeladen. Bin dann mit zu denen gekommen, so, und dann ging es immer schnell weiter irgendwie. Dann war ich da halt ein, zwei Wochen, bin wieder nach Hause. Dann kam eine Empfehlung, hey, probier's doch mal da. Du bist auch willig, irgendwie alles zu machen und hast trotzdem so eine Idee, was du machen willst. Und dann habe ich mehr oder weniger einfach angefangen, so das zu kommunizieren halt so. Und dann war halt dieses Facebook hat dann halt so, ging dann so rum. Mhm. Dann hat es über Facebook auch viel funktioniert, dass man auch reisen konnte und dass es funktioniert hat trotzdem. Und dann bin ich halt einfach, um meine Miete zahlen zu können, um auch mein Leben gestalten zu können, gezwungen gewesen, immer rauszugehen und dann halt wieder zurückzukommen halt so. Und das habe ich halt jahrelang gemacht.
Ach, krass.
Und
was für ein Abstand? Also eine Woche raus, zwei Wochen raus?
Ja, meistens war ich mindestens eine Woche raus, manchmal war ich zwei Wochen irgendwo. Und
für die Beziehung schon herausfordernd.
Sehr herausfordernd, und meine Frau hat mich da super unterstützt, all die Jahre auch, und hat das auch dann, weil wir auch einen gemeinsamen Hund hatten, und hat, also ohne eine tolle Frau an meiner Seite wäre das alles so nicht möglich gewesen halt so. Und dann halt dieses blöde Ding, was halt ist, wenn man halt nur unterwegs bist, du bist immer der Gasttätowierer, der kommt, alle, wow, der Gast kommt, let's party. Dann musst du dich erstmal beweisen, erstmal als du kommst als neuer Charakter rein, du musst erstmal dein Standing über deine Arbeit, aber auch viel über deine Person, über das, wie es halt ist. Da sind wir wieder an diesem selben Punkt. Mhm. So, ich muss erstmal so da drin mir Raum verschaffen und Respekt verschaffen halt so. Und im Prinzip ja, habe ich dann gesagt, okay, das ist wie es läuft. Also in Graffiti und in der Szene, wo ich komme, da geht es nochmal ganz anders, mit viel mehr Ego, nochmal mit viel mehr Attitude, ja, und sowas zu, wie hier im Tätowieren, das kann ich. Also laut sein und halt so dieses Fame-Ding, damit bin ich ja aufgewachsen. Mhm. Also habe ich halt quasi das, was ich da gelernt habe, auch diesen Standing zu haben, und das ist halt in der, ist da einfach eine, man geht mit anders geschwellter Brust da halt damit rum. Nicht, weil man selbstbewusst ist, sondern weil es halt einfach die einzigste Möglichkeit ist.
Die Rolle.
Die Rolle, die man halt hat, ne? Und so bin ich dann halt dadurch und hab halt so Spaß und so Blut geleckt am Tätowieren, hab so viel Wissen aufgesaugt, so viel erlebt halt so, dass ich wirklich total manisch nur noch da drin war. Also davor, ich hab's vorhin kurz angesprochen mit ihm, ich sah aus, wie ich heute aussah. Ich war dünn, ich hab damals einen riesen Modenfabel, weil ich ja 12 Jahre lang in Klamottenläden gearbeitet habe. Ich habe Anzüge verkauft, als ich jung war. Ich habe irgendwie so Lederjackenweise Averex-Jacken und Klamotten gehabt. Also meine Jugend, Schmuck, Zeug, alles irgendwie war irgendwie immer schon da. Und dann kam Tätowieren und der Fokus. Einmal im Leben zum ersten Mal habe ich was gefunden, wo es sich lohnt, den voll reinzuknien. Das, was andere in der Studienzeit oder halt, genau, wenn sie Substitut oder irgendwas machen. Einfach die, ich habe für mich zum ersten Mal die Chance gesetzt, da rein und gib da der Mühe und ja, so viel wie möglich reisen, so viel wie möglich tätowieren und immer noch im Hinterkopf so einen kleinen Chad Köppling oder sowas, so, ja, ich mache so und so viel Tattoos am Tag, ich mache so, der Erste auf der Convention, der anfängt, der Letzte, der aufhört, so, da, wie lange dauert dein Tattoo? Da.
Aber die schwäbische Mentalität auch im Herzen.
Es war halt einfach so, wirklich nur so, ja, ich wollte es halt irgendwie
Disziplin
und viel lernen und halt dann wirklich, wenn mich jemand gefragt hat, so, ja, lass mal ein Tattoo besprechen, dann ging es darum, wie viel Prozent Komplementärkontrast sollen wir nehmen, damit das Blaue hier in einem kleinen Anteil mit dem Braun da anders wirkt, das Schwarzverhältnis zu negativ, hat deine Grundzeichnung, wie viel Geraden, wie viele Ecken sind drin, ist alles rund gezeichnet, ist es eckig gezeichnet, was macht's aus, wenn bestimmte Sachen auf einmal spitz werden, eine Verjüngung drin ist, in der Rose, die Flips, also es war auf einmal so ein Fachtalk. Und so viel, dass ich mich auf mich selber gar nicht mehr konzentriert habe. Auch viele Freundschaften, die mir am Herzen gelegen sind. Und viel, also mein Umfeld, ich als Privatperson, Alex, war außen vor. Ich habe einfach 6 Jahre lang nur tätowiert, die ganze Zeit. Ich war noch bei meiner Frau am Wochenende und bin wieder losgezogen. Halt so. Und meine ganze Identität war das. Halt so. Und um dieses Pensum leisten zu können, war es halt viel Konzentration, schlechtes Essen, irgendwie viel Alkohol dann abends noch immer so konstant die ganze Zeit. Und dann...
Und deine Psychose, das hatte sich schon gelegt gehabt?
Ja, nee, es hat sich alles dann schon gebessert gehabt. Mhm. So. Also, weil, das mit dem Alkohol hat dann erst wieder angefangen. Dass ich dann nach dieser Checker-Diem-Zeit habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt trinke ich mal wieder ein Gläschen. Und da, also, ja, so ganz große Eskapaden habe ich seitdem nie wieder. Aber halt, So, ja, ich habe dann schon auch wieder angefangen zu trinken. Und so. Aber es war da alles nicht so schlimm. Mein Kopf war voll mit Tätowieren. Also ich wollte tätowieren, ich wollte das aufsaugen und ich wollte einfach wirklich das Studium da drin abliefern. Halt so. Und dann halt natürlich auch Leute, denen man Respekt gegenüber hat, auch Ehrfurcht gehabt. Dann wurde man zu einem Guestspot eingeladen, hatte die Möglichkeit, hat sich dann vielleicht auch aus Unsicherheit oder boah, weil man zu nervös war irgendwie oder souverän spielen wollte, vielleicht auch mal falsch verhalten oder ja, gemeint, man muss irgendeine Story auspacken, die einem so, ja, die vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert ist. Also einfach so, es war also gar nicht bewusst, sondern es ist halt so. Manchmal einfach, wenn man dann so viel unterwegs ist und sich da drin überall immer in einer anderen Stadt behaupten muss, ist schon auch schwierig halt so. Ne? Mhm. So einmal bist du in einem Laden voller Skinheads und Krimineller, am nächsten Tag sind es irgendwelche Studenten, die lieb am Bodensee ihr Ding machen, dann hattest du wieder in einem Laden, wo, also es waren so konträre Welten halt
und
einfach.
Man performt die ganze Zeit. Und dann weißt du nicht, was gerade hier angesagt ist.
Genau, genau. Dann kommst du in den
Haufen bei den, nur so
genau. Bei den einen liegt halt im Aufenthaltsraum eine Schale mit MDMA für alle, fürs zum Arbeiten, damit sie auch gut drauf sind. Beim nächsten ist halt genau wieder alles vegan, straight edge halt so irgendwie. Das war halt so tätowieren ist halt so.
Mit schnellen Wechsel kann ich mir das nicht überlegen.
Voll krass.
Warum du da in Fettnäpfchen, irgendwann haben wir es ja raus, aber ich den Wechsel. Mhm. Was denkst du, was hat Tätowieren so Faszinierendes gegenüber vom Hip-Hop oder so? Weil ich merke, dass du in alles tief eintauchst, aber was macht das Tätowieren so, dass du da länger dran geblieben bist? Oder?
Es war einfach so mein Survival-Modus, dass ich davon mein Leben gestalten kann, ohne arbeiten zu müssen in einem Job, den ich halt so früh angefangen habe mit 14 und der mir halt einfach den Tag von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends bestimmt hat. Und ich war halt immer dadurch, dass mir halt der Bildungsweg gefehlt hat und auch nicht genug Kapital da war oder Unterstützung, da gab es keine andere Möglichkeit, kreativ was zu machen, was irgendwie möglich gewesen wäre. Aus heutiger Sicht wären viele Studiengänge oder sowas vielleicht interessant gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass ich mich halt entschieden habe, diesen Weg eben nicht zu gehen, war es halt ein gewisses Feld. Also Handwerksjobs oder irgendwas hätte ich machen können.
Weil den Zugang hättest du ja gehabt, ne?
Also hätte ich gehabt. Und Schule war einfach mein Problem. Konzentration, sehr großes Autoritätsproblem habe ich auch in der Tattoo-Szene. Also alle, die zu viel Autorität haben, werden gegen Karren gefahren von mir. Also das ist so ein Grundding. So, das ist einfach so, ich habe so eine mehr Liebe auch für Außenseiter und die irgendwie, die eigentlich schwach sind, die irgendwie da lieber die zu bündeln und dann für die auch zu sprechen oder die rauszuholen, weil ich finde, die sind oft ausgestoßen da halt so. Und dann gibt es halt so diese, die eh schon die Autorität haben und ja.
Hattest du die Rolle damals auch in deiner Outsider-Clique, dass du der Stärkste da warst?
Nee,
oder
nee.
Einer von
vielen.
Oder was heißt Schwachen?
Das Schwachen, die aber unberechenbar waren, also in ihrer Handlung. Okay. Die Handlungen waren einfach krasser. Mhm. Also,
man muss ja kompensieren, dass man jetzt nicht der Macker
ist. Dass man nicht der Beste von den Fähigkeiten ist. Man muss halt einfach, es war halt einfach, ja, also abgerissenes Ohr zur Hälfte oder irgendwelche Messer oder irgendwie Gewalt war allgegenwärtig. Das musste dann auch immer gleich natürlich dann gegen Gewalt wieder ausgelöst werden und so. Es war einfach so, ich bin einfach in einem Umfeld groß geworden, mehr oder weniger, das ist ja das Skurrile. Ich sag immer zwischen Klavierunterricht und einer Oma, die mit mir surreale Kunst bespricht und auf der Straße, die Jungs, mit denen ich da unterwegs war, das sind so zwei Welten und ich war genau irgendwie in so einem Hybrid da mitten in der Mitte unterwegs. Also. Und das ist, ja.
Wurdest du aber dann von denen angenommen oder haben die schon gemerkt, eigentlich?
Nee, ich musste mich so beweisen, gerade weil ich, erstens mal war ich Deutsch, das war schon mal so, das war das Hauptproblem. So, dann war ich halt irgendwie, du musst dich beweisen, es geht nur darüber, dass du noch krasser bist. Dass du halt im Graffiti noch schwieriger, noch mehr, noch psychopathischer, noch irrer halt in diesen, also indem du halt einfach Aktionen bringst, die noch krasser sind. Oder das Auftreten der gesamten Gruppe, wenn du irgendwo hinkamst, das war ja hier in Berlin auch groß, es ging eigentlich nicht darum, was die gemalt haben, sondern wie krass waren die, also wie viel Angst hatten die anderen vor der Gruppe halt so, weil die halt
und
einfach so.
Wo haben sie gesprüht und?
Ja, das auch.
Krass waren die Aktionen.
Es ging eigentlich mehr um die Geschichten, die danach kursiert haben, glaube ich also. Ja.
Wie hast du das in der Tattoo-Szene? Also hast du dasselbe da probiert? Aber ich kann mir jetzt vorstellen.
Nein, ich habe nur so Sachen wie zum Beispiel diesen Standing Ego und sowas habe ich adaptiert von Graffiti, wie das dort funktioniert und in der Tattoo-Welt einfach nur, dass ich gesagt, ich habe so Grundprinzipien für wie baut man Fame auf oder Anerkennung und im Ego, also in diesem Ding. Also das habe ich, sag ich mal, bestimmt da viele Teile, die ich da unbewusst gelernt habe, damit reingenommen. Aber die funktioniert, ich muss mal ganz kurz raus.
Gerne.
So geil, mitten im Satz.
Das hatten wir auch noch nicht.
Was?
Vielleicht geht er ja auch.
Das wird er nicht machen, glaube ich.
Nee. Was machen wir eigentlich jetzt hier noch so?
Quickies. Es kommt einem da, das ist jetzt so ein Gespräch wieder, wo einem das komisch vorkommt, einfach ein Quickie dazwischen zu machen. Aber manchmal finde ich das ganz lustig, so zwischendurch. Ich wollte noch auf dieses Nerdtum eingehen. Hier.
Ja.
Ich unterstreiche die Frage, meinen Zettel. Glaubst du, dass das Nerdtum eine Möglichkeit war, sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren?
Ja. Ich habe manisch bei mir nochmal im Kopf. Das
Und auch finde ich das mit dem harten Cuts, diese harten Cuts, ja. Also dieses jetzt aufhören, dann alles niederlegen, dann völliger Switch. Mhm. Manisch. Und dann machen wir die Quickies. Guck mal, wir versuchen mal hier bei da zu bleiben. Diesen Weg.
Wow. Strategie.
Ist das Kontrollverlust? Nee, jetzt habe ich dir das ja erzählt, dass es so ist.
Ich finde es interessant, dass ich das nochmal erklärst, wie deine Herangehensweise ist, weil ich irgendwie intuitiv da arbeite, aber bei dir ist ein System drin.
Naja, klar.
Hast auch so einen Überblick.
Natürlich. Und habe auch hier, da sind wir jetzt gerade.
Ich nutze die Pause auch kurz.
Und dann mache ich hier das.
Um dann wieder richtig reinzuspringen, weil du bist in so einem schönen Fluss.
Es ist ein Redeschwall. Das ist aber jeder, der mich kennt, weiß, dass es manchmal so endet. Genau.
Aber es ist ein interessanter Redeschwall, das ist ein Unterschied. Ne? Es gibt ja auch uninteressante Redeschwelle.
Ja, und manchmal habe ich keinen Punkt und Komma und keine Pausen und ich versuche mich irgendwie zu bessern.
Aber du verhedderst dich auch nicht, deswegen.
Du hast schon 10 Fragen beantwortet, die ich hatte, deswegen ist es super. Ja, deswegen ist es.
Ja, im Prinzip ist es ja.
Geht ich kann
ja,
eine Rauch gehen.
Das geht, ja immer in so einer Linie im Prinzip. Und ja. Sachen, die einem wichtig sind. Und ich glaube halt, vieles, warum man zu so einer Person wird, die danach erstmal. Ich wurde ja erst wahrgenommen, Alex ist Tätowierer, jung, kommt jetzt da rein so. Dann war ich halt ein bisschen kräftiger halt so. Dann habe ich halt so ein gewisses. Die Leute haben mich halt in eine gewisse Schublade reingeschoben, aber diese Historie, was ich davor hatte, dass ich davor halt ein Leben von 12 Jahre.
Voll.
Hip-Hop-DJing und alles hatte, dass ich halt im Prinzip im Handel gearbeitet habe halt so und wirklich aus dieser ganzen Klamottenwelt kam halt so. Das haben ja viele Leute, haben dich als Mensch nicht auf dem Schirm, weil sie dich nur in diesem Mikrokosmos tätowieren, dein Geburtstag ist sein Eintreten da rein.
Richtig.
Aber ich bin ja Mensch. Und
du
das
bist
ist auch
mehr als das.
Genau, ich bin viel mehr also als nur Alex Tätowierer. Ja. Also so, das ist im Prinzip ein Teil, was man macht halt so.
Aber da passt meine Frage, ich habe gerade schon zu Sebastian gesagt, glaubst du, dass dann diese Zeit, in der du dich auch so richtig so Nerdtum gelebt hast, des Tätowierens, es ist auch eine Ablenkung von dir selbst war? Also sich dann so ins Außen und dann auf diesen Fokus.
Nee, es war einfach so. Ich wollte
wirklich Interesse.
Interesse und ich wollte damit mein Leben gestalten.
Ja.
Also ich wollte damit Geld verdienen und wollte damit einfach wirklich irgendwas machen, was wirklich Hand und Fuß hat, wo ich, sag ich mal, mich reinknie.
Gab es da so ein Trotz, also gab es überhaupt in deinem Kopf ein, was ist mit meiner Frau, was sind unsere Pläne in der Partnerschaft, was
Natürlich.
Ist da mit Kind und Co. Oder ist das erstmal völlig
weg? Erstmal ist alles weggebrochen und es war auch irgendwann, ich habe es gar nicht mehr gesehen, vor lauter Passion fürs Tätowieren. Und wenn du jede Woche woanders bist, du hast ja immer Freunde, in Anführungszeichen, um dich rum. Du hast ja immer Entertainment, immer irgendein Konzert, immer abends einen netten Abend in der Bar. So. Und eigentlich denkst du dir so, ja irgendwann, das ist ja immer die ganze Zeit da. Irgendwann denkst du dir so, oh, meine Freunde sind in ganz Deutschland und im Umland überall verteilt. So, das sind ja dann bei so vielen Läden, wo ich gearbeitet habe damals, waren das dann halt so, überall hat man halt so Bekanntschaften gemacht. Ne? Aber eigentlich sind es ja nicht deine Freunde, die, wenn ich jetzt mir beide Hände breche und nicht mehr Tätowierer bin,
genau.
Die dann noch an meiner Seite sind halt so. Oder wenn ich aus irgendeinem Grund diesen Beruf nicht ausüben kann. Oder was einfach die Menschen, die echt im Leben immer an meiner Seite dann auch waren, also die, denen ich viel zu verdanken habe. Die habe ich verkümmern lassen vor lauter Karriere. Karriere tätowieren, Hunger, natürlich Passion dafür, unglaubliche Passion dafür. Ich hatte wirklich, das war das Ziel, das irgendwie zu erlernen und dann auch mit Leuten auszutauschen, in Kommunikation zu sein, die ganze Zeit was zu Neues zu entdecken und dann doch wieder das und da nochmal irgendwie nochmal eine Referenz schieben, was noch irgendwo rauskommt, nochmal eine Technik, wann setze ich wo was ein und das wurde irgendwann total verfrickelt. Also und halt, dass man da irgendwie mehr, es ist verkümmert und dann ich bin ja dann so viel gereist Und bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, ich muss jetzt irgendwie sesshaft werden. Mhm. Also ich war, glaube ich, ja, 5-6 Jahre nonstop unterwegs.
Von dir aus den Punkt gekommen oder weil deine Freundin das oder dein Umfeld
gespiegelt hat? Nee, von mir aus. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Also ich werde auch unangenehm. Mhm. Also
was heißt das?
Nee, also ich habe einfach so, ich war einfach drüber. Ich war einfach, ich hatte zu viele Menschen, zu viele Besuche, zu viele verschiedene Shops und mir war es irgendwie nicht mehr, mir war es egal, ob ich jetzt gerade in Göteborg oder in Barcelona oder gerade in Berlin oder ob ich jetzt gerade irgendwie, ja.
Und drüber heißt, dir war dann alles egal?
Nein, ich habe gemerkt, dass ich mich nicht so verhalte im Umgang, wie ich es eigentlich gerne würde, aber halt einfach nur, weil ich over the top bin, weil ich halt einfach so überreizt bin und weil ich halt einfach, weil mir alles zeigt halt nee, so entweder wirst du jetzt zu einem Arschloch halt so oder du arbeitest dran. So irgendwie
durch dieses hochtourige Leben.
Ja, genau.
Also hochnäsig, arrogant, diese ganzen...
Nee, nicht mal unbedingt so sarkastisch oder so. Also irgendwie so, ja, das ist halt so irgendwie so...
So ein bisschen satt von allem.
Genau, also einfach so irgendwie, aber trotzdem halt, ja, ich habe gemerkt natürlich auch mit der Frau, mit allem, ich wollte einfach, irgendwie kam der Punkt, wo halt so, ich gesagt habe, ich muss jetzt mal wieder hier...
Wann warst du? 35.
Boah, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ich muss mal überlegen. Nee.
Hast du da so ein krasses Krisenerlebnis oder waren das so kleinere Sachen, wo du gesagt hast, oh, bevor es jetzt richtig derbe wird, mache ich mal einen Gang runter? Weil die meisten wachen ja eigentlich durch eine Krise, große Krise wie auf und machen eine Kehrtwende.
Nee, mir war einfach wichtig, bei meiner Frau und meiner Familie und vor allen Dingen halt bei meinen Freunden zu bleiben, so, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich so mich auch nirgends richtig zu Hause gefühlt habe. Einfach so, ich war immer die ganze Zeit irgendwo und dann halt auch regionale unterschiedliche Mentalitäten und all diese Sachen irgendwie, ich habe es einfach gebraucht, wieder auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Also ich meine, meine Frau hat mich so lange da unterstützt, so dass es halt irgendwie unser Leben gestalten können, aber das war jetzt auch nicht ein Dauerplan. Also, aber nicht, dass sie gesagt hat, du musst jetzt heimkommen.
Was hat deine Frau, wie heißt sie?
Simone.
Was hat Simone in der Zeit gemacht? Also
sie hat damals in einer Boutique gearbeitet, in Stuttgart. Sie hat eigentlich ursprünglich damals in Berlin gewohnt und ist dann aber nach Stuttgart gekommen und hat dann da in so eine Designer-Boutique, Awe,
geregelt.
So ein Concept-Store, genau.
40 Stunden.
Genau, da hat sie dann gearbeitet. Und hatten wir eine kleine gemeinsame Wohnung und ja, das war so der Punkt. Und dann habe ich auf einer Convention über Dennis Kloten, der hat mich dann empfohlen, hat gesagt, geh doch mal bei Wu vorbei in Ulm, ich kannte den gar nicht, dann bin ich da vorbeigegangen, weil Ulm noch von Stuttgart erreichbar ist, ich in Stuttgart ja immer noch im Hinterkopf meine damalige Zusage, ich mache keinen Laden auf hatte, also gehe ich nach Ulm, dann haben wir festgestellt, dass wir schon irgendwie Mitte der 90er, 97 so an denselben Spots Graffiti gesprüht haben, Berührungspunkte, man sich schon mal gesehen hat und dann war auf einmal der Link sofort ein ganz anderer, das hatte ich zum Beispiel auch mit dem Herrn Marc Halbstark. Liebe Grüße.
Grüße.
Genau.
An Wu natürlich.
Wir hatten uns, ich glaube, wir waren damals auch so. Ursprünglich waren ich und er zum Beispiel total verfeindet. Irgendwie so eine komische Reibung auf zwei starke Egos. Und dann entweder hätte es jetzt gescheppert irgendwie abends, aber dann kamen wir auf die Quintessenz, dass wir irgendwann mal wirklich einen Ursprung zusammen mit 14 im Anfängen Graffiti auf irgendwelchen Hip-Hop-Jams hatten. Ja. Und auf einmal war der Kontext hier komplett Freunde. Raus.
Völlig anders.
Durch dick und dünn. Also so egal was. Also auf einmal.
Ist so schön, wenn du Wurzeln da noch irgendwie was machen
kannst. Ja, total. Also deswegen auch solche Verlinkungen, die waren dann halt so einfach so, das ist so, ich sag ja, da geht's noch tiefer wie nur diese Tattoo-Welt halt so. Ne? Und Wu hat mir dann halt gesagt, hey, nee, es wäre super, er bräuchte Hilfe im Laden. Weil der damalige Besitzer ist an HIV gestorben. Mhm. Wenn ich das jetzt so sagen, aber ich hoffe mal, ich denke schon. Und halt, dann hat er gesagt, er braucht die Hilfe im Team. Und ich fand halt, er hatte genau das, was ich mir gedacht habe. Er hatte eine Bibliothek mit Tattoo-Literatur, phänomenal. Er hatte Fable, er kannte die ganzen Tätowierer, die Prinz. Er hat eigentlich auch so eine Idee gehabt für traditionelles Tätowieren. Und irgendwie dachte ich mir so, hey, das ist doch ein cooler Link halt irgendwie so. Und dann hat der mir halt auch die Chance gegeben, bei sich im Laden festzuarbeiten. Und dann habe ich da angefangen. Ja. Und bin ab und zu nochmal gereist, aber bin immer täglich von Ulm nach Stuttgart gependelt. Das sind so anderthalb Stunden. Ja.
Nichts gegen die großen Reisen dann davor, für dich jetzt.
Nee. Reisen ist für dich oder fahren ist auch kein Problem.
Ja, jetzt mache ich es jetzt gerade die letzten Wochen, habe ich es viel gemacht, aber ich bin jetzt nicht so super heiß drauf, jetzt die ganze Zeit irgendwie zu reisen.
Aber für damals war das ja eher eine Wohltat dann auch für euch.
Das war super easy halt. Ansonsten war für mich so München, Berlin, Berlin, Aachen, Aachen, Hamburg, Hamburg, Konstanz, von Konstanz wieder quer, also die ganze Zeit.
Mit Flieger alles.
In Ruhrpott, mit dem Auto, im Auto gepennt, teilweise im VW-Bus oder halt mit dem Zug und auf der Couch die ganze Zeit halt.
Jetzt habe ich ein ganz anderes, ich hatte erst so ein Jetset oder, oh, das hört sich ein bisschen härter an.
Ja, ja, total.
Das Jetset hat sich ja preislich dann nicht mehr gelohnt.
Nee, nee. Und dann habe ich da auch war ich super willkommen und habe da angefangen und habe natürlich die Kontakte, die ich halt viele hatte durch meine Reisen, nach Ulm mit auch versucht zu verknüpfen. Also da kam auch ganz viel, glaube ich, Freundschaften untereinander zwischen Leuten zustande, die sich heute halt auch super dicke sind und tolle Sachen machen und so. Aber wo ich dann irgendwie, ich bin da ein bisschen raus bei vielen, einfach weil ich brauche auch den Freiraum für meine eigene Entwicklung und für Sachen. Also irgendwie war da ein Link zwischen anderen Menschen halt, so ist es ja manchmal. Liebe ist da und aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, man tut sich die ganze Zeit gut.
Ja, ja. Ja. Und dann hast du in Ulm relativ fest dann tätowiert?
Ja, ja, als fester Tätowierer, ja.
Und jetzt?
Und dann habe ich da irgendwann zum Wohl gesagt, du, ich muss jetzt hier diese Pendelei-Frist, dieses kleine Zeitraum Privatleben vormittags und abends irgendwie, ich muss irgendwie wieder ein Privatleben aufbauen, meine Menschen um mich rum haben, diese Pendelei, es geht nicht mehr. Boah, und dann saß ich halt irgendwie in so einer Bar, hatte immer noch dieses Ding, ich mache keinen eigenen Laden im Kopf auf. Und dann habe ich Luke Atkinson morgens um 5 bei einem Kurzen an der Theke irgendwie, saßen wir da und meinte so, hey, du hast dich all die Jahre dran gehalten. Er hat sich jetzt drauf geguckt und hat gesagt so, und irgendwie alle anderen, die gegangen sind, haben eigenen Läden gemacht, weißt du was? Mach jetzt einfach deinen eigenen Laden auf in der Stadt.
Also, ich habe aber zu dir gesagt, ich habe schon gedacht, warum hast du denn nie gefragt zwischendurch? Das war die ganze Zeit im Kopf, aber hättest du ihn vielleicht fragen
Regel
können.
Regeltum, wie ich aufgewachsen bin, einmal eine Hand geben, denn dann muss es von der anderen von sich kommen. Okay. Also irgendwie... Das war so irgendwie nicht mal ein Gedanke,
auch dass ich Ehrenkodex.
Da
jetzt
war. Ehrenkodex. Da kommen wir wieder aus dieser Kultur, aus der ich kam. So einmal irgendwas gesagt, irgendwie da. Das ist so ein Ehrenkodex halt so irgendwie. Und dann hatte ich von seiner Seite aus das Go. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich auf jeden Fall. Und dann wusste ich halt, ja, ich will so einen kleinen Raum, wo ich meine Traditions habe, wo ich meine Kunden, die kommen, halt so gar keinen großen Street-Shop und so, aber war schon mit Flash voll und dann halt da im Prinzip so dieses ostamerikanische Traditional bis zur Verrenkung weitergemacht. Dann halt noch mit dem Christian Otto, der auch ähnliche Vorbilder und auch eine ähnliche Stilrichtung hatte, einen super Link geschaffen. Der hatte Wurzeln auch in Deutschland, in Heilbronn. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht und dann wurde
Wie seid ihr zusammengekommen?
Über Instagram.
Ja.
Nee, Instagram mal geschrieben, Kommentare, dann in London auf der Convention, gleichzeitig, glaube ich, bei Smith Street tätowiert worden oder so. Also so dann irgendwie.
Gemeinsames Erlebnis.
Dann gewusst, was der andere macht, so querverweise, ein super Gespräch gehabt, viel gelacht, sich mal zum Zeichnen getroffen und dann irgendwie. Dann war da ein super Link da. Also. Und dann haben wir da zusammen in Stuttgart diesen kleinen Raum gespielt, der vielleicht so groß ist wie der hier. Also. Mhm. Und da haben wir dann zu zweit tätowiert. Und da gab es nur eine Treppe, die
reinführt. Gleichzeitig.
Also,
das ist aber nicht dein heutiges Atelier.
Nee,
ist
das
damals?
Nicht. Take it easy wollten wir das dann damals nennen.
Ja. Also das heißt, es war auch gar kein Bedarf nach einem Namen, so. War einfach nur
Take it easy war dann so die Idee. Aber irgendwie war es der Name irgendwie relativ schnell. Da haben wir es wieder verworfen, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten, 3 Monaten haben wir einfach ohne Namen weiter tätowiert.
Ja,
also,
so klingt das. Wozu ein Name?
Ja, und aber halt in dieser einen Woche, wo wir uns überlegt haben, wir machen einen Namen, hatten wir so einen Tätowier-Magazin-Artikel, die das dann groß aufgemacht haben mit dem Titel.
Ist gut. Alex will den neuen Studio, take it easy.
Also 2 Wochen später wieder weg.
Ja.
Nee, war eine super Zeit und wir haben uns halt beide, sag ich mal.
Wie lange war das?
Boah, ich weiß nicht, wie lange. Ich krieg's gerade nicht.
Jahre, Monate, Wochen?
Paar Jahre haben wir zusammengearbeitet. Und wir haben uns halt wirklich technisch sehr gut getan, weil wir wirklich so quasi eine sehr gute Formulierung hatten für das, was wir wollen. Aber es wurde natürlich dann immer ähnlicher, auch so die Ansätze und, das, und dann auch...
Der Klassiker.
Das ist halt so dann und auch so diese Vorbilder, da haben wir schon sehr Richtung Smith Street, Richtung Amerika und so geschielt so und dann
auch,
kannte man...
wie Smith Street Flash selbst gemalt und...
Alles und wir waren auch dort, wir kannten die, wir hatten uns ausgetauscht, ich hatte von Bert dann irgendwann eine handsignierte Maschine, der war mit mir in Kontakt und der mochte uns und irgendwie war das so, das ist ja so dieser Mikrokosmos von dieser Art von Traditional, der so da ist, das sind so ein paar Läden weltweit und das ist so, im Prinzip machen alle eigentlich das Gleiche mehr oder weniger mit einem kleinen Twist, aber halt...
aber alle kennen die Grundlagen. Die
genau, die Grundlagen. Hört. Und jeder bringt halt noch eine eigene Note irgendwie mit rein. Halt so.
Aber du kommst ja da nicht rein, wenn du so oberflächliches Wissen hast. Das ist schon sehr nerdig.
Das ist schon sehr nerdig. Das ist wirklich...
Du draußen, Mann.
Genau, und es hat natürlich auch Spaß gemacht, weil ich sage, das ist so für mich so in diesem Studium von diesem Tätowieren war das dann wirklich sowas, wo es dann wirklich so nur noch um die Technik an sich ging. Und so ein paar Tricks und Kniffel oder mal schon auch eine Linie, die was ausmacht, aber halt irgendwie im Prinzip das bestehende Design irgendwie so cool wie möglich unique und stylish und fresh zu machen. Halt so irgendwie so, aber so, dass es eigentlich nur die Nerds checken. Mhm. Halt so.
Und schon für die elitäre Gruppe.
Genau. Ja. Und dann hatte Christian auch so einen Wandel, wo er dann mal so ein bisschen dann mit so Feinline-Sachen und so illustrativer gearbeitet hat, weil wir halt beide über viele Jahre halt einfach nicht nur tätowieren, wir uns mit Mode beschäftigen, mit allem. Und er hatte da halt irgendwie...
Spürüberschneidung. Hm?
Genau, und da kommen halt viele Welten zusammen. Also bei ihm war es halt diese Avantgarde, Rick Owens, Boris Bijan, Mode, seine Erscheinung, die Musik, die er gehört hat, 80er, New Wave-Ding so. Und diese knuddeligen, lieben Traditionals so. Und irgendwann hat er gesagt, nee, irgendwie muss das auch sich widerspiegeln. Und ich war halt komplett in so... Ich wollte halt alles irgendwie, habe ich gesammelt, was so absurd wie möglich ist. Also es hängen sogar aktuell so noch im Landesmuseum in Württemberg bei so einer Modeausstellung Sachen von mir, die ich gesammelt habe. Also gar nicht nur, weil das Label war, sondern ich fand halt einen Pullover, der vier Ärmel hat, super. Eine Hose, wo eine Jeanshose, die 6 Meter lang ist, von Y Project, super. Ja, eine Schuhe mit solchen Zehen, wie ich anhabe, fand ich super. Ich habe halt alles, was so weit weg irgendwie wie... möglich von dem Normal weg war, habe ich halt irgendwie gesammelt und gejagt. Dekonstruiert und habe halt einfach eine Leidenschaft für das, wie ein Kunstobjekt an sich gehabt. Und so haben wir uns dann halt im Prinzip, wir haben zwar tätowiert, aber wir zusammen in unserer Privatzeit, wir haben nicht mehr viel irgendwann über Tattoo geredet, weil wir halt noch andere Interessen hatten. Also es ging eigentlich mehr um Mode und andere Sachen.
Geht ja auch gar nicht mehr, du hast es ja schon erschlossen. So ist jetzt
ich wollte gerade sagen, da war ja alles schon
untereinander erforscht. Hat man während dem Arbeiten und wenn man die Tattoos dann reflektiert hat, abends in einem Gespräch, hat man dann schon nochmal so der eine, und das war halt auch immer ein total echter Real Talk, mit dem viele ja nicht umgehen können. Das war dann halt einfach, oh, du hast den Schatten minimal in die tote Zone gezogen, damit hast du das Licht gekillt, irgendwie da und halt aber direkt die Finger in die Wunde. Du siehst einen Fehler, nicht höflich umschrieben. Das war, und das habe ich ja auch mit vielen anderen Tätowierern so gemacht, aber ganz viele kommen damit nicht klar. Ich habe es ja auch selber gekriegt.
Aber also, du kommst damit klar, wenn man es mit dir macht?
Ja, klar. Also ich, als ich hier zum Beispiel mit Chris Detmer mich mal auseinandergenommen hat so, und gesagt habe, was soll denn der Scheiß?
Also bist du hin?
Ja, ich bin hin. Und hat mir halt gesagt, okay, willst du eine ehrliche Antwort? Und das fand ich das Beste, super. Da habe ich wirklich was gelernt bei und fand ich richtig toll, dass ich einmal richtig hier in meine Leviten gelesen habe.
Was geht da gefühlsmäßig ab? Also... Verteidigst du das dann noch? Oder
nein, aber es ist doch egal. Ich habe doch die nächste Stufe im Kopf. Ich will ja lernen. Alles, mit dem ich rausgehe, ist das super, ist ja sinnlos. Genau. Also es geht ja nur, indem ich irgendwie quasi irgendwas mit einem Mehrwert, den ich ändern kann, rausgehen kann. Das hilft mir. Ja. Alles andere hilft mir ja überhaupt nichts. Mein Ego ist schon gestreichelt. Da brauche ich nicht genug. Da brauche ich jemanden, der mich runterholt. Ja. Also irgendwie.
Weil du schon gesättigt bist, jetzt verstehst. Normalerweise würde man sich ja verteidigen und seinen Stand, aber wenn du schon selbstsicher bist, kannst du das.
Aber du machst es auch, oder hast es auch ungefragt bei anderen gemacht?
Total ungefragt, direkt. Aber so, das ist halt meine Art oft so. Also jemand, der fragt, Feedback, das, was ich sehe, und mit meinem Wissen, der Person, die ich da gerade bin, das gibt's direkt, 100% halt so.
Na, hast du Lust auf Feedback?
Der wirklich so höflichkeitsmäßig der Norm entsprechend fragt, na, wie findest du das? Und dann wirst du so seziert, knallhart.
Total, zum Beispiel schon damals, als wir angefangen haben, um jetzt mal ganz kurz nur ein Beispiel zu geben. Wir haben angefangen und dann habe ich mich 2009 bei Matthias tätowieren lassen, hier im Lowbrow-Tattoo bei den beiden. Und irgendwie schaue ich mir die Sachen an so und dann war mir so klar, hey, Sebastian, der zeichnet nur Rundungen. Der zeichnet überall nur knubbelige Rundungen. Mhm. Die Augen sind rund, die Wimpern sind rund, die Außenlinien, das Schiff ist rund, alles ist rund. Da ist nicht eine Gerade, nicht eine Ecke. Das ist irgendwie, mir fehlt diese Aggressivität in manchen Punkten und diese Punkte so da. Das wird dann, das hat aber auch diesen comichaften Look
das
dann halt
auch.
Diese Weiche. So, und solche Sachen, da haben wir uns dann drüber unterhalten und haben das halt komplett übernommen. Wieso zeichnet der so? Das hat auch einen Charakterzug und was spiegelt der da wieder? So, und irgendwie dadurch bringt es eine Weichheit rein. Und wenn du diese Sachen, hätte er mich gefragt, was ich drüber denke, hätte ich ihm so ein Ding halt, irgendwie hätte ich halt diese Linienführung, um danach noch zu überlegen, Schatten ziehst du aus dem Schwarzen und die Farbe. Das ist noch, also gibt es noch viel mehr Sachen. Aber so haben wir uns die ganze Zeit die Wahrheit an Latz geknackt. Aber nur so wirst du besser. Also das ist der einzigste Weg, wie wenn du Ballerina werden willst, du hast eine Trainerin oder machst Sport oder machst Leistungssport. Das geht nur, wenn dir jemand bringt dich nur, der der dich einschätzen kann, nicht beleidigend werden natürlich und auch nicht den anderen jetzt, wenn er schwächer ist. Man muss auch mit dem Maß, finde ich, lesen, was ist im Rahmen seiner Möglichkeiten, was traust du ihm zu. Du kannst ihm jetzt nicht jedem dieselbe Messlatte legen, du musst nur sagen, was siehst du in ihm und was denkst du, kann er eigentlich so aktuell wirklich genau leisten, weil du siehst das Potenzial da und nicht einfach nur um denjenigen fertig zu machen. Das, ich bin auch nicht der Beste.
Mich kann man auch daraus nennen.
Genau, aber in der Entwicklung siehst du denn,
nicht tot machen.
Du siehst zum Beispiel in manchen Arbeiten, wow, da ist schon längstes da, aber halt viele machen das dann nur so raus und haben das noch nie so richtig sich überlegt, warum ist das Konzept so?
Also eine Unbewusstheit da.
Eine Unbewusstheit.
Wie hast du das so, sag ich mal, Charakterzüge in dem Tattoo zu sehen? Wie weit seid ihr da drauf eingegangen? Oder war das schon immer von Interesse? Oder ging es eigentlich nur um diese technischen?
Natürlich, also ich habe auch zum Beispiel mit Philipp habe ich mir sowas unterhalten, dass zum Beispiel für uns so ein Shrewsbury-Tattoo, wenn der so ein wie das schattiert, wie es gezogen ist, was eigentlich relativ...
Shrewsbury-Tattoo?
AP Shrewsbury.
Kenn ich nicht.
So ein Tattoo, der mittlerweile so Keramik macht, nur noch Vasen und sowas. So
hübsche Keramik.
Genau. So blau, ziemlich so Dan Hicks angelegte Traditionals. Okay. So. Und halt, aber die eigentlich aus tätowiertechnischer Sicht nicht immer sauber sind, aber die haben Magie. Also wir waren uns immer einig, Magie. Und darum ging es halt dann irgendwie so. Oder hier.
Was meinst du, ist das authentisch? Oder
nein, was irgendwas, was es mit deiner Seele macht. Du schaust es an und irgendwie es
hat
was
so
Lebhaftes. Irgendwas, du magst es. Es ist nicht, aber du kannst nicht sagen, weil es perfekt ist, sondern weil es die Ausstrahlung, die es dir gibt, so, es hat genug irgendwie an der richtigen Stelle Ignoranz, aber Kenntnisse, dann wieder Freiheit, also quasi wenn so ein Sacred Heart mit Flammen, die laufen naiv genug rum, sind aber dann wieder trotzdem angepasst, richtig, aber trotzdem konträr, nicht zu gefällig. Also so, das sind so die Sachen, die dann wird es wirklich interessant, wo man merkt, diese Edginess kommt rein. Und hier Matt Bivetto hat das irgendwie, fand ich dann super. Oder so viele Sachen, die ich selber auch an mir dann irgendwie an Tattoos gesammelt habe, waren ja eigentlich eher die ein bisschen abgefahrener. El Monga zum Beispiel oder Rudi Fritsch oder Rotor oder der Jonas Ugli aus Schweden und solche Leute, die halt dann alle so ein bisschen so einen Twist reingebracht haben, der eigentlich nicht so klassisch war.
Ja, dieses Brechen ja auch schon teilweise, ne?
Total.
Ist das dann ein Mysterium? Also ich meine, du kannst das ja alles gut analysieren. Oder was ist diese Magie? Das habe ich, weil du es selber nicht machen kannst.
Sachen, die du nicht erklären kannst. Sachen, die dein Bauchgefühl irgendwie gut finden, aber die du, die dir aus dem Instinkt raus einfach unglaublich gefallen, weil sie diese Echtheit haben. Das halt vieles von dem schön gemachten verloren hat. Man sucht ja dann doch wieder nach dieser Echtheit, wie eine total neu sanierte Wohnung oder was, wo man mit einer Liebe zur Nostalgie und zu alten, schönen Teilen, das gibt dir ein Gefühl für den Raum halt so. Ne? Und da haben ja viele Leute gar nicht, oder haben unterschiedliche Auffassungen davon halt so. Und ich dachte irgendwie, es hat mich schon eigentlich mehr gereizt, weil auch das habe ich zum Beispiel in der Mode, habe ich dann viel so Margiela, Y Project, so verrücktes Zeug halt gesammelt. Und halt Raf Simons so komische Showpieces Antwerpen im Stock Sale extra dahin gefahren und irgendwie so zusammengesucht. Halt irgendwie das Absurdeste, was es nur gab halt so. Ne?
Ist das hochpreisig? Also musst du...
Ja, aber wir haben sie halt, du kannst es halt jagen dann irgendwie und suchst auf eBay und Schnäppchen, Läden im Sale, du weißt irgendwie, also irgendwie kriegst du es realisiert, wenn du da wirklich eine Passion dafür hast.
Hast du einen kostspieligen Lebensstil? Also weil du mit jetzt viel gearbeitet, Geld machen und so.
Guck doch, der ganze Goldschmuck.
Nein, ich kann es nicht einschätzen, weil du kennst die Marke.
Ich kenn den Schuhpreis. Gut.
Weil das war vorhin nochmal dieses viel Arbeiten, Passion, ja, und dann war so, also ist es, oder damit das damals, du wolltest schnell arbeiten, weil du dir das leisten wolltest.
Genau,
ist
gewisse ein Dinge.
Antrieb für dich.
Antrieb, also Hustle, um sich Dinge leisten zu können, so, den habe ich auf jeden Fall. Und lieber mache ich auch noch nebenher noch einen zweiten Job und mache irgendwas so. Also ich habe immer lieber mehr gemacht. Ich hatte eine 40-Stunden-Woche früher, habe nebenher noch aufgelegt, dann noch nebenher noch irgendwelche Auftragsgraffitis, noch irgendwas, noch, nur um dann halt einen gewissen Lifestyle irgendwie leben zu können. Also, aber für mich ist jetzt nicht alles nur auf Geld, das geht gar nicht darum. Es geht darum, dass ich halt diese Freiheit habe.
Ich will das jetzt nicht auf dieses Kapitalistische, sondern eher...
Mit schönen Dingen umgeben.
Genau, Kunst kostet ja meistens einfach mehr oder Unikarte und... Da wollte ich eigentlich hinaus, wie du das finanzierst.
Also ja, es ging eigentlich damit, dass man halt, wenn man in so einem Umfeld ist, aus dem ich dann auch umgeben bin, auch in mein jetziges privates Umfeld, das sind ja ein Bruchteil nur tätowiert. Der größte Teil hat gar keine Tattoos. Der arbeitet im Design, in der Mode oder irgendwie macht Kunst. Und das sind so meine wirklich echten Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Und dann ist mir halt immer bewusster geworden, dass halt im Prinzip das, was halt viele ganz unterschätzen, zum Beispiel auch beim nachhaltigen Denken, bewussten Denken, aktuell was Ernährung angeht oder was jetzt so den Fußabdruck zum Beispiel angeht und so, dass zum Beispiel für die Leute trotzdem vollkommen legitim ist, ein Produkt zu kaufen, gar nicht darum, dass es nachhaltig hergestellt ist oder darum geht es, soweit will ich jetzt noch gar nicht reingehen, sondern denjenigen, der die Idee dazu hatte, zu entgelten. Und ich glaube halt, dass ganz viele Leute im Design, zum Beispiel bei Kleidung oder bei anderen Dingen, die sind halt einfach so, das ist vollkommen legitim, das Kleidungsstück, das du dir jetzt halt günstig kriegst, bei Zara, H&M oder bei ASOS oder irgendwo, das ist halt oft ein Duplikat einer Idee, die jemand im Original hatte. Und ich kenne halt Leute, die im Design arbeiten und da halt hart für arbeiten und die Leute klauen sich die Idee. Die Idee für Möbeln, wenn du jetzt ein Möbelstück entwickelst und es schnappt sich IKEA, reproduziert es und dann kommt gar nichts bei dir rüber und es wird einfach nur komplett die ganze Zeit...
Alle haben die Replikate zu Hause, aber
genau, und meine Honorierung ist eigentlich die Honorierung nicht, also die demjenigen gegenüber, der das halt die Idee dazu hatte. Also, ne? Und wenn ich jetzt halt irgendwie... Genau, und wenn natürlich kostet es dann.
Ja.
Es kostet dann was, aber ich bin dann lieber auf weniger und zurückstecken und dann irgendwie, wenn, dann was bewusst irgendwie holen. Aber dann halt sich da einlesen oder suchen. Und da gibt es immer auch Mittel und Wege, da nicht einfach in den Laden zu gehen und das jetzt zum regulären Preis zu kaufen, sondern suchst du bei eBay Kleinanzeigen und selbst wenn du dafür nach Italien fährst oder so, dann hast du einen kleinen Urlaub, einen Trip. Aber irgendwie kommst du immer irgendwie zusammen. Und ganz viele Freundschaften haben sich so geschlossen. Also Alex Wild als Person hat, glaube ich, in Europa mehr Menschen, mit denen ich connected bin, über dieses Klamotten-Fable und Kunst-Fable, wie jetzt im Tätowieren noch. Also das ist so, weil ich halt
jetzt der jetzige Alex Wild.
Eigentlich schon länger. Also
lief
das
auch immer parallel?
Das lief immer parallel dann
so 100% Tattoo.
Das war ja in dieser Zeit, wo ich so Gas gegeben habe, während dem Gast tätowieren. Aber als ich dann den eigenen Laden hatte und mich dann so gesetzt habe, dann hatte ich wieder mein Umfeld um mich rum, hatte ein Bewusstsein dafür und hab dann einfach auch als Privatperson wieder gelebt. Bis dahin habe ich ja wenig als Privatperson gelebt. Halt so, ne? Hab dann wieder auf Ernährung geachtet und hab wieder so ein bisschen, wollte wieder fit werden, wollte mich halt wieder,
Das Übergewichtige ist entstanden durch diesen
Workaholic-Lifestyle. Einfach so, erstens,
warst du wirklich übergewichtig? Also ich habe dich in der Zeit nicht gesehen.
Doch, ich habe das wirklich hoch, aber ich habe dann halt irgendwie, das war halt auch dieses Arbeitspensum und dieses Feierpensum. Also halt im Prinzip, wenn du dann halt manchmal zwischen 7 und 14 Tattoos am Tag machst und die halt mit einer Konzentrationslevel und auf Geschwindigkeit durchjagst, dann ist halt die Frage, wie schaffst du das einfach nur, nachdem du zumindest nach jedem zweiten Tattoo was vom Chinesen oder schnell was von da irgendwie morgens nochmal noch ein Croissant extra, irgendwann sind es 3 Croissants, irgendwann sind es halt am Tag 2-mal Pizza, 1-mal Chinese, 1-mal noch ein Burger und halt irgendwie, weil das Konzentrationspensum für plus halt diese wenige Bewegung und das Ganze, aber dein Kopf brauchst ja, du kannst, irgendwann ermüdest du ja und irgendwann wirst du schwach, du kannst ja nur, indem du die ganze Zeit Power hast halt so. Und dann halt, dann nimmst du halt zu. Wir sehen ja ganz viele amerikanische Tätowierer oder so, sehen dann ja auch so aus. Weil man dann halt irgendwie auch so, dann kommt abends nochmal was dazu und die Ernährung ist oft halt auch nicht gut. Du hast keine Küche.
Ne? Ja.
Du gehst die ganze Zeit schnell irgendwo.
Muss ja, genau, dazwischen zu schieben sein.
Genau. Bist du denn damals runtergekommen? Mit Alkohol war das halt, oder wie? Ich bin voll aufgeladen mit Adrenalin nach einer Tätowierung.
Genau,
nee. Wie hast du dich nach 14 Tätowierungen gefühlt?
Boah, manchmal fix und fertig, aber so, jetzt war es schon.
Bist du so ein Kollaps-Typ, der dann einfach zusammenbricht und einpennt? Oder bist du
also ich habe mich nicht mehr so wie ganz früher so komplett mit Alkohol abgeschossen, schon auch Alkohol getrunken, aber keine so Abschüsse, die jetzt so komplett, sag ich mal, mit Kontrollverlust oder mit irgendwie so total, also einfach, weil ich mir immer gesagt habe, ein Kunde kann dich auch irgendwo draußen auf der Straße sehen, wenn du jetzt da auf den Stufen besorgst und rumlässt und der hat morgen einen Tattoo-Termin, hast du die Verantwortung, einfach so einen gewissen Rahmen kannst du dich, als wenn du so Person des öffentlichen Lebens irgendwo ja bist, kannst du dich da draußen nicht gehen lassen. Also das ist auch eine Verantwortung gegenüber der Menschen, die dann halt dir Vertrauen gegenüberbringen. Also das ging für mich nicht. Also es war... Aber natürlich hat man kompensiert, aber dann halt über irgendwie White Russian mit viel Sahne und halt.
Ja.
Und wie machst du das hier? Also was hast du jetzt für ein Arbeitspensum?
Ja. Nee, also ich habe dann halt Ernährung umgestellt.
Was heißt das? Also von Fast Food viel?
Ja, auf so proteinhaltig Gemüse und halt getaktet Portionen über mehr und mehr und dann halt im Prinzip viel trainiert, Ausdauertraining, Krafttraining. Das habe ich dann auch wieder genauso exzessiv wie fast alle Sachen in meinem Leben gemacht. Halt so. Und dann habe ich halt im Prinzip innerhalb von kürzester Zeit mein Gewicht von 120 Kilo auf 65 Kilo reduziert.
Okay.
Also, und als wir uns kennengelernt hatten damals, wenn du überlegst, da war ich so wie jetzt. Und jetzt ist wieder so ein Normalgewicht, so also Mitte 75 Kilo oder sowas wiege ich jetzt wieder. Aber ich hatte es halt dann, wie es dann halt oft ist, wenn man dann halt so drin ist, immer manischer. Ich war dann in diesem Kraftsport-Ding drin, hab tätowiert und alles und dann war mir das Kraftsport irgendwann zu wenig. Dann waren es Calisthenics mit so Muscle-Ups und Handständen und halt so immer noch härter.
Klingt auch, als ob du dich da auch reingenördet hast.
Total, da war ich dann total da drin. Da war dann auch mein Freund Christian Otto auch so, der war dann auch mit mir immer noch am Trainieren und wir haben dann da wieder so ein Faible gefunden und halt diese Disziplin mit der Ernährung. Ich hatte damals einen Ernährungsberater als Kunde, der gesagt, also wenn du es ganz krass machen willst, machst du es so, und ich habe es, glaube ich, als einzigster bei ihm mal so durchgezogen und dann halt innerhalb von einem Jahr oder so habe ich halt irgendwie mein Körpergewicht halbiert halt so wieder. Und das bin wieder in meinem normalen Körper, wie ich vorher immer war. Mhm. Also im Prinzip war das halt in diesem Lifestyle vom Tätowieren, das hat dann auch gepasst, mich hat es auch nicht gestört, da war eh diese Heritage-Zeit mit Red Wings und Heritage Post lesen, so, da war das alles nicht so wichtig. Also. Mhm. Aber irgendwie fühlt es sich dann halt schon wieder besser an, fit zu werden. Und das habe ich dann natürlich so exzessiv gemacht, auch diese ganze teilweise unaufgewärmt und Handstände und wollte dann immer noch mehr wissen. Dann hatte ich mir halt in der Kombination diese Tattoo-Vibration, die immer auf die Hände einwirkt, und dieses harte Training, habe ich mir dann halt die Handgelenke und alles komplett kaputt gemacht. Also so mit Tennisellbogen und Karpaltunnel und irgendwie, ja, Sehnen. Ich habe heute wie so einen Rheuma in den Sehnen. Die sind alle ziemlich schon vernarbt und verknubbelt und manchmal hängen die dann in den Bändern. Und dann habe ich halt gemerkt, so, also irgendwann konnte ich die Hand nicht mehr hochhalten, richtig oder so, weil ich halt einfach alles von diesen Handständen und so und diesen viel zu viel tätowieren.
Da, also in der Phase auch noch viel.
Nein, aber halt trotzdem
das
lange.
Heißt, was hast du da, wie viel hast du tätowiert?
Also von ein, 14? Zwei Kunden am Tag, ja. Dann so. Also, aber halt
kleine
dann,
Sachen. Hm? Kleine Sachen?
Kleine Sachen, aber halt, ja. Viele aber von den Kunden kommen ja auch, nehmen vier Stück in einem. Also, mhm. Also es sind ja auch so, dann, also viel, oder es sind ja viele Leute, die dann machen, denn wenn die wissen, ich kann in dem Zeitraum auch vier realisieren oder ich mache einen Chest-Piece und noch einen Handrücken oder irgendwas, geht auch. Also das irgendwie, also kam es in weniger Kunden, aber trotzdem meistens halt dann doch mehr. Aber halt der Fokus war halt schon auch mehr wieder Lebensqualität. Irgendwann ist Feierabend und man fängt erst irgendwann an. Ja, so gegen 13 Uhr, ist eigentlich so bis 17 Uhr, 18 Uhr, so mein Zeitfenster, in dem ich halt da im Shop bin.
Hm.
Und ja, und dann habe ich aber schon immer wieder natürlich geliebäugelt mit dem, was ich selber eigentlich so mochte, so schon diese Freiheit und das, was ich also eigentlich im Privaten an Kunst gesammelt habe, also an skulpturellen Arbeiten, an Fotografien, an Sachen. Irgendwann kam dann, hat sich so eingeschlichen und eine Schlüsselbegegnung war, glaube ich, mit Will Sheldon, der ist aus New York. Der hat bei Safe Tattoo damals gearbeitet und der hatte dann so Traditionals gemacht und hat die dann quasi nicht nur wie Dan Santoro oder so mit so einem Folkart verniedlichten Look, sondern er hatte die ein bisschen freier angegangen. Er hat die dann ziemlich loose illustriert halt so und hat auch die Farbflächen nur so bei den Flash auch nur so grob mit dem Holzstift oder mit dem Copic mal überflogen, also ähnlich wie so ein Aquarell bei George Gross oder so, einfach nur so rein und dann halt irgendwie auch so Absurditäten reingebracht, ins Naive gezogen. Will Sheldon, der macht aber heute auch wieder was ganz anderes.
Muss sein Portfolio ganz nach unten.
Das gibt's nicht mehr, es ist auch überall gelöscht.
Es ist auch toll, dass die Leute dann auch so harte Cuts machen.
Ist super.
Ja, Google-Bildersuche findet man dann.
Und das war so für mich so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben uns super unterhalten, waren auch in New York noch zusammen beim Koreaner Essen und irgendwie war dann diese Gruppe aus ihm, Matt Bivetto, und da irgendwie habe ich dann so irgendwie gesagt, ich habe das schon bewundert, weil er sich halt einfach getraut hat, diese Freiheit von naiver, kindlicher Linie plus aber ein stylisches Schema von französischem Knast-Tätowieren, aber einem Wissen von Traditional-Tattoos und Farbkontrasten. Also er hat dann die Nase einfach hochgezogen, da war die Linie, wurde einfach mal ins Absurde gezogen und dadurch, er hat sich so viel getraut einfach und ich fand das halt total...
Aber das ist so dieser Punkt, weil ich habe ihn dann das Portfolio angeguckt, dachte mir, Ich habe verstanden, wo die Referenzen sind, sag ich mal, aber wie kommt denn das so zusammen? Ist gut, dass du da, oder für mich hilfreich, dass du da sagst, dass du da, weil erstmal das instinktiv, das, aber das
ich fand's so frisch, ich fand's so toll, genau. Ich fand's einfach, genau. Und dann halt, ja, also ich fand die Freiheit, nicht nur seine Form, seine expliziten jetzt Form, Muster oder Darstellung. Ich fand die Tatsache, dich so zu emanzipieren von dem Bestehenden und in so ein loses Ding reinzulassen, fand ich halt total interessant.
Und aber trotzdem nicht komplett aus der Tattoo-Ikone.
Trotzdem noch Adler, teilweise Panther oder halt irgendwie.
Das macht's ja interessant, weil, sag ich mal, Kunst in der Form gibt's ja schon, aber nicht so Tattoo-Bezug.
Genau. Und so kam dann halt im Prinzip so Sachen, die mir gefallen. Ich mochte ja, wie gesagt, vorher schon so, sag ich mal, die Avantgarde im Traditional lieber halt so irgendwie. Und das ist ja auch sowas, was in Europa eigentlich so das Hoch hat. Also ich meine, hier auch ein Deno-Tattoo oder sei es in Skandinavien ganz viele. Viele haben ja hier so diese ganze Nummer, auch in Italien, Pietro Sedda oder halt irgendwie so. Ja, es gibt so viele Leute, die im Prinzip ja diesen Stil noch viel weitergebracht haben. Diego Brandi oder ganz viele so Leute. Also europäisches Tätowieren ist ja schon, also was das angeht, da schon sehr gut aufgestellt. Und das ist ja eigentlich das Einzigste, was man sagen kann aus der Sicht von Amerika hier rüber, was unser eigenes Ding ist. Also in Spanien sind es ein bisschen folkloristischer, bunter und halt von der Grafik findest du das aber auch in der Gaudi-Architektur und du findest es auch wieder in Pattern textiler Mustern, folkloristischer Fliesen Art. Und was genau, dasselbe hast du mit Italien, die halt diese Romantik und so ein bisschen dieses Religionsthema und diese... Ja, diesen Flair oder halt diesen totalen Retro-Flair mit drin haben, die Skandinavier, die sind auch wieder ins Kontext gezogen, aber die Leute unter sich sind ja alle auch nochmal connected hier so. Oder hier Pedro, diese Soos, Pedro Soos, die wenn es alle gab, die waren ja auch alle, die eigentlich ein bisschen eine andere, diese Secret Order of Saturn-Gruppe da, die dann auch alle ein bisschen was anderes gemacht haben. Fand ich schon auch interessant, aber wie findest du da erstmal so deinen eigenen Standing? Also ich war ja in diesem Smith Street-Ding sowieso. Irgendwie hatte ich so einen Namen, das hat so gut funktioniert. Nicht, dass ich jetzt Smith Street Tattoos gemacht habe, sondern es waren Alex Wild Tattoos. Ja. Ich versuche nur aufrichtig zu sagen, dass es trotzdem eine Anlehnung an die ist. Selbst die haben mir selber auch gesagt, cool und alles so, aber halt im Prinzip war es mir schon klar, dass ich halt mit einem Auge mich schon auf nicht die Sachen abpause oder die Arbeitsweisen, aber ich habe sie so weit durchanalysiert, dass ich quasi genauso mein Arbeitsmechanismus ablaufen lasse. Dass
die Referenzen erkennbar sind.
Dass die Referenzen halt klar erkennbar sind. Halt so, ne?
Ich fand die ja auch, die waren schon auffällig, dass sie gesagt haben, wir machen ja nur unsere eigenen Flash und nur so. Gab es jetzt nicht so viel Vergleichbare zu der Zeit. Also man kann dich schon als Pionier bezeichnen oder habe ich Sachen verpasst?
Nee, es gibt natürlich noch ein paar, aber halt im Prinzip so radikal, wie sie diesen oder New York Look gefahren haben. Als genau. Da, ne? Genau. Und dann hatten die ja auch mit diesem Weiß Video, das sie hatten und so, hatten die ja natürlich dann auch viel Run. Und ganz viele, die sich halt damit auseinandergesetzt haben, das war ja alles relativ ähnlich halt so. Oder irgendwann ging der eine halt dann mehr in so eine Richtung und natürlich Leute auch Chad Köplinger und alles, es basiert ja alles auch auf dem ganzen Ding. Ja. Halt so. Und da irgendwie kam bei mir irgendwann der Punkt, ich wollte weiter irgendwie mehr diese Ideen, die ich im Kopf habe, diese Lebensweise, diese Absurditäten und das, was sich irgendwie in mir als Person entwickelt hat, gereift ist, das so, was ich gern mitgeben wollte, diese Freiheit und da wollte ich irgendwie meine eigene Lane irgendwie finden und irgendwie suchen, halt, wie schaffe ich das jetzt neben dem, was mir halt natürlich mein Leben ermöglicht und mein Name ist, wie kann ich das parallel irgendwie so machen? Also immer mit so einem Twist, trotzdem offener Liner, 7er Magnum, Farbschema klassisch, nur halt ein bisschen weirder und dann irgendwie, wie kann man sich da irgendwie, ja, man freut sich, wenn man sowas machen kann, aber halt trotzdem halt das Klassische, weil das ist ja den Baum, den ich mal gepflanzt habe, den habe ich gegossen, der ist mittlerweile so groß, nur er ist leider so groß, dass die Wurzeln mich komplett gepackt haben und ich kann hier nicht mehr weg. Mhm. Also der Baum das blüht, der trägt große Früchte, aber ich kann hier keinen weiteren pflanzen oder mal woanders hin, weil diese Wurzeln mich da eingenommen haben. Mhm. Also irgendwie muss ich das, und jetzt gibt es ja auch eine nächste Generation, das ist ja eine tolle Plattform, diese Art von Tätowierung in einem gewissen Stadium auf dem Tätowieren, um dann halt denselben Prozess, den ich halt irgendwann durchlaufen habe, den durchlaufen jetzt gerade andere auch halt so. Und es werden halt immer mehr. Und halt Bei mir hat die DM-Kassiererin eine Bert Grimm-Rose auf der Hand mittlerweile. Ich laufe in Rewe und sehe halt irgendwelche Flash-Sachen, irgendwie der sitzende Adler-Sachen, die schon expliziter ins Detail gehen. Es ist halt sehr in der breiten Masse angekommen. Ja. Es ist selbst ein normales Tattoo-Studio, kann mittlerweile eine Sailor Jerry-Rose tätowieren, die sieht so aus. Also wirklich, es ist einfach wirklich in der Breite angekommen. Und es gibt eine nächste Generation, die natürlich da auch total heiß sind, willig und wie bei allem. Wie es beim Skaten ist, die jüngere Generation legt immer noch einen drauf und macht es irgendwie in einem noch kürzeren Zeitfenster und halt irgendwie, der Anspruch ist ja schon ein ganz anderer.
Aber hast du gerade das Gefühl, dass eine jüngere Generation Traditionals reproduziert?
Nee. Also es gibt ein paar Leute, die da reinkommen. Also momentan ist, also überhaupt farbige Tattoos sind, glaube ich, passé bei der jüngeren Generation. Also überhaupt so, der Zeitgeist ist einfach ein anderer und ich denke mir halt, dass viele im Tätowieren das nur noch aus diesem Tunnel und der Glaskuppel sehen. Aber ich sage ja, ich bin auch draußen Mensch und versuche auch mich selber von außen zu betrachten und das Ganze auch im Kontext von Freunden, die jetzt Architektur machen oder die was anderes machen, wie die erwachsen, Künstler oder Musiker, wie nehmt ihr Tätowierung wahr und so? Was ist das Besondere?
Wie nehmen die dich als Tätowierer wahr? Was hast du da für einen Eindruck oder was ist das Bild? Jetzt sage ich mal nur von deinen Freunden oder von Einzelnen.
Also, ist schwer zu sagen. Wir sitzen da und reden den ganzen Tag über Hermann Hesse oder über Heinrich Heine oder irgendwie Jazzpianisten. Ich höre fast nur Klaviermusik über Debussy, Satie und irgendwie wir mal über Surreal. Ja, ich liebe diese. Das ist diese freien Welten. Ich liebe das, aber gleichzeitig finde ich zum Beispiel einen Young Thug Trap Musik als explizit eher so ein exotischer Typ, der da auch in seiner Fantasie da in so einer Fantasiewelt aus Luxus und Diamanten, aber Absurdität rumläuft, finde ich genauso. Alles, was Fantasie hat und frei ist, finde ich halt irgendwie alles, was sich zurück zur Kindheit holt und für einen Moment finde ich super halt so. Und auf jeden Fall, wo war jetzt der
Deine Punkt? Freunde, wie die das sehen?
Achso, wie die mich wahrnehmen. Ich glaube, die wissen, dass ich tätowiere, aber wir tauschen uns. Also ich weiß nicht, wie sie mich wahrnehmen. Das muss man sie selber fragen.
Oder die Berufe. Ich würde gerne wissen,
wie sie. Also ich glaube, es ist immer, ich versuche und ich kriege es langsam hin, dass es nicht mehr ich bin Tätowierer, echt.
Also, vor solchen Leuten. Sagen,
das ist also bei fast allen Menschen im Umfeld ist es so, ja, da muss ich mich erstmal erklären. Ja, Tätowierer, aber nicht Rockabilly. Nee, es ist nicht so.
Also du bist nicht mehr Proll unter den intellektuellen Berufen?
Nee, so, wir sind ja auch so hast Proll. Auch sie sind ja auch auf ihre Art. Wir sind ja alle irgendwie von einem
Schlag. Genau, aber ich meine, es war ja vor so ein paar Jahren dann trotzdem noch so, dass auch wenn man dann in so einem Freundeskreisen ist, ist man dann trotzdem der mit dem Milieuberuf. Wenn du sagst Architekten, Künstler.
Manche sind in Logen oder irgendwie in anderen Sachen, mit denen du dann halt philosophische Abende machst halt so oder dann Leute, mit denen du halt Skulptur analysierst oder Plastik an sich oder die dann auch meine Arbeit als Plastik analysieren und mir sagen, was sind deine Themen als Künstler, so eine Kunstanalyse deines Schaffens, wo du dann immer wieder darauf hinzukommst, deine Sache ist eigentlich gar nicht die Sache an sich, deine Sache ist Kommunikation. Du willst mit den Tätowierungen im Kommunizieren, du willst die entstehen in Kommunikation, du willst, dass sie kommunizieren, die Person zur Umwelt, dass sie die Schwächen einer Person aufwiegen. Jemand, der super stark, selbstbewusst und kräftig ist, ein fieser Kerl, der kriegt von mir was Leichtes, Feminines mit der Note, um diese Seite von ihm mitzugeben. Jemand, der das wiederum schon als Grundperson, ein kleiner, schwacher Junge, der reinkommt, der braucht was ihm draußen eine Rüstung gibt. Aber halt so nicht dem Bodybuilder ohne rosa Ballerinaschuh anziehen, aber auf eine Art und Weise
subtil
zu analysieren, was ist so deine Seite, was magst du von der weichen Seite und auf solche Seiten Sachen einzugehen beispielsweise. Aber wie die mich sehen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Aber du hast das Gefühl, du bist ebenso von den Künstlern, die Skulpturen machen, ebenso als Künstler verstanden wie andersrum.
Ja.
Aber machst nebenbei noch Tätowieren oder bist du der Tätowierkünstler?
Der Typ, der versucht irgendwie, eigentlich sagen viele, ja, du könntest eigentlich irgendwie, weil wir uns auch viel aussehen, könntest schon Kunst machen, aber so irgendwie, ja, du machst ja Tattoos und ich liebe ja auch Tätowieren. Ja, ich will ja auch keine, ich liebe ja,
das ist genau ich liebe ja, was ich auch so mache.
Tattoos zu machen, die meine Leidenschaft für Kunst, Mode oder für Design oder für Sachen, die das mit einbringt, aber ich will jetzt nicht eigentlich lieber Leinwände malen oder Kunst machen. Ich mag auch nicht in diesem ich kaufe auch Kunst und bin auch interessiert und sammle Kunst und bin auch umgeben von, also irgendwie, ich habe da schon eine riesen Passion. Und ich auf dem Weg hierher war ich in Leipzig, habe einen Atelierbesuch gemacht halt so. Oder ich mache also schon, aber ich sehe das eher als für mich, ich habe mein Archiv, diese Sailor Jerry Bücher und Ed Hardy Bücher, die gibt's noch, die stehen in dem Regal, aber so, das ist jetzt voll mit allem, was ich da finden konnte. Jetzt sammle ich mein Universum, geht einfach weiter auf. Und das aber bezieht sich.
Wurzeln in der Tattoo-Szene.
Genau, und ich suche, dass die Kunst sich halt in Europa. Ich berufe mich halt auf europäische Kunst, weil ich halt im Prinzip ähnlich wie die Idee vom japanischen Tätowieren, dass ich halt im Prinzip mich auf Formen und Sachen berufe, die halt eigentlich hier auch aus der Kultur, mit der ich aufgewachsen bin. Bei meiner Oma hing beispielsweise ein Baumeisterbild in der Wohnung. Also habe ich Formen und Elemente davon. Oder in der Architektur, wenn du bei uns eine Staatsgalerie oder ein Museum siehst oder sowas, finden sich Sachen aus dem Brutalismus, die aber wiederum halt in dieser ganzen Bauhausschiene drin ist. Die Bauhausschiene ist mir aber eigentlich zu mathematisch und in vielen und ein Konstrukt, aber an den richtigen Elementen zitiere ich dann Sachen. Wenn ich jetzt weiß, ich brauche im Hintergrund einfach eine Linie, weil da brauche ich jetzt eine Linie, dann denke ich mir, Leger, Kandinsky, da, und dann kommt eine Form ins, in den Kopf, oh, das ist eine Linie mit einer Welle, und dann brauche ich ja noch einen Punkt. Und dann darüber eigentlich ein Traditional. Also ich zitiere ganz viel, also ich versuche dieses Spektrum an Referenzen, das ich halt im Traditional genommen habe. Ja. Man nimmt ja auch dann diese Dover-Bücher oder sowas. Mhm. Oder geht dann halt hin und nimmt sich alte Vogue-Magazine oder nimmt sich, sucht halt, alle suchen halt dieselben Ressourcen. Oder sie suchen Zigarettenschachtelmotive für, oder halt
Briefmarken
oder Engravings, Etchings, also vieles. Aber das ist, ich versuche halt nur irgendwie dadurch, dass ich die Referenzen, die ich mit benutze und die Ideen, einfach mit einem Spektrum, mit dem ich wirklich in meiner Familie, in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis aufgewachsen bin, also die wirklich Wurzel in mir als Person, was macht auch mich als frühes Kind und als meine Empfinden für Ästhetik aus und was gefällt mir es auch, was ist das, was mich so anspricht halt so. Mhm. Das ist dann halt eine Mischung, aber gar nicht aus akademischer Sicht, ich kenne jeden Künstler und kann dir die Autobiografie und die genauen Titel der Werke sagen, sondern wirklich nur so aus empathischen Mitteln. Wenn ich in so eine Outsider-Art-Galerie gehe und sehe irgendwo was und irgendwas macht's mit mir, was wir vorhin hatten, diesen magischen Moment, dann überlege ich mir, was ist es? Oder ich sehe ein Aquarell von Beckmann, von einem kleinen Mädchen ganz grob und es sieht so fies aus und es hat so viel Tiefe.
Ja.
Und dann mache ich einen Mädchenkopf und er sagt, wir brauchen irgendwie, das Wissen, irgendwie hat er braucht die Substanz. Dann schaue ich mir an, wie hat er die, was macht den Gesichtsausdruck aus? Die Augen, das Ding da, oder ich zitiere, mache mit Absicht ein Zitat daran. Oder ich schnapp mir, ja, dann zeichnet man neigt ins Detail zu gehen und dann habe ich wieder im Kopf, Moment, George Grossman. Irgendwann braucht man den messerharten Strich halt so. Ja. Dann irgendwie wieder messerharter Strich. Nee, aber jetzt folgst du dem messerharten Strich? Jetzt kommen wir in meine jetzige Arbeitsweise. Während du den hast, das Stencil so aussieht, denkst du dir so, ja, aber es ist doch jetzt vorhersehbar, dass es jetzt so weitergeht. Nee, jetzt muss es frei werden. Und dann macht die Linie mal kurz, was sie will, macht Halt und dann kommt kurzer Anflug von Realismus vielleicht in dem Moment für irgendeine Augenpartie oder irgendwas und dann so, nee, jetzt grafisch, tribal gedacht, das darf wieder nicht ein Oval oder ein rundes Ding werden, jetzt muss es eine Silhouette sein, die muss mit Textur, mit Shading, jetzt würden alle denken, ich schattiere das so, jetzt lasse ich Shading ganz weg, dann wieder so und dann irgendwie die ganze Zeit, es ist die ganze Zeit ein Kampf mit mir selbst, das Vorhersehliche zu brechen und aber wieder wie so bipolar die ganze Zeit wieder reinzufinden, Elemente traditional zu machen und so da und dann wieder zu sagen, nee, aber eigentlich finde ich ja gerade das, was die jungen Kids machen, dieses ignorant Tattoo, edgy rave tribal Ding cool, dann kurz zu zitieren irgendwie auf seine eigene Art und Weise und dann wieder so kommt wieder die nächste Person in den Raum. Das ist wie so ein Tanz mit verschiedenen Charakteren, die dann so
alles mit Stift und Papier oder mit dem iPad?
Nee, gar keinen. Also ich hab ein iPad. Und ich da gab es früher so eine Quick-Draw-App, wo man so feststellen konnte. Ich hab kein Internet im Laden, ich habe kein Handyempfang, ich habe kein, bei mir ist komplett analog. Also, Bücherstift, Sharpie, Papier. Ein Kopierer, der meistens leer ist. Oder ich habe oft kein Stencil-Papier oder ich habe dann Handzeichenpapier. Ich arbeite irgendwie mittlerweile anders. Also ich,
aber das ist neu, weil ich kann mir nicht vorstellen, neu, dass du den Trick so damals so...
Ich suche ja nach der Freiheit, ja. Ich suche ja nach diesem kurzen, echten Moment, ja. Und dazu kommt natürlich ein großer Teil der Arbeit, ist ein vorheriges gutes Gespräch, eine Analyse für Ästhetik, anschauen, was befindet sich schon in der Sammlung, was haben wir in den Raum, kommen in den Raum rein, hier steht ein Tisch, hier steht schon die Pflanze, jetzt wir wollen ein Möbelstück da reinbauen, wie machen wir das? Also eine gemeinsame Analyse und halt... Wie kriegen
du ignorierst
jetzt,
nicht in das Umfeld.
Auf gar keinen Fall. Ja. Auch so den Empfinden, also was ist schon da oder was kann man ausgleichen. Also so, ja, und es kann ja auch ein traditioneller Adler, dann mache ich ja auch. Aber halt in meinem Portfolio entscheiden halt Dinge, das, was ich gerade als neu erachte, also so, ist halt das, dass ich dann versuche, darauf zu gehen. Und dann komme ich zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt hier bei russischer Propaganda bin oder sowas und da, dann kommen, gehen wir da in die Tiefe rein, was ist es so, diese, warum das und so, welche Farbschemen und dann halt so im Prinzip, aber eigentlich, okay, jetzt haben wir den offensichtlichen Teil haben wir jetzt drin, aber jetzt so, was brauchst du jetzt noch, und um den Motiv zu analysieren, irgendwann haben wir das Motiv, die Idee, aber das, also das ist das bewusste Gespräch, dann macht er da hinten den Job, der macht es irgendwie.
Er zeigt wieder
Design.
Hinter sich. Das ist
und der da hinten ist einfach so ein kleiner Teufel, der wütet. Der sagt so, ich zeichne es frei auf, einen kompletten Akt, frei, ohne Referenz mache ich. In dem Moment, nee, jetzt nehme ich mir ein Stencil, ich nehme das Stencil und ich schiebe es über die Haut. Oder, ja, da ist noch eine Lücke. Ja, dann ziehen wir es auf dem Kopierer einfach lang, dass die Lücke auch noch gefüllt ist.
Und dann hinten ist der Wilde, der Instinktive. Und
genau.
Ich habe schon richtig eine Vorstellung, wie der redet die ganze Zeit.
Weil das ist, genau. So, das ist so ein Wechsel zwischen, du kannst es klar analysieren, es kommt aus dem Kopf, du weißt ganz genau bewusst, was du machst. Und dann aber immer wieder das Unterbewusstsein, was einen Bruch macht.
Genau, und dann steht halt ein Gerüst und du weißt dann so zum Beispiel auch, bestimmte Teile sollen keine Linie haben, die sollen nur schattiert werden. So. Mhm. Aber es soll ja immer offen sein. Sobald das Stencil zu offensichtlich ist und nur noch der Linie folgst, hast du dein Tattoo getötet, meiner Meinung nach. Das hat nicht mehr diesen Strich, weil wenn du zum Beispiel bei Egon Schiele oder sowas so, wo wir, glaube ich, alle einig sind, dass er mit die besten Frauen gemalt hat jemals, dann ist es nicht die saubersten Linien, die er gezogen hat und halt auch nicht die geschlossensten Fill-ins drin, sondern dieses Gefühl, da sind wir bei das, was ich mit Gefühl rede. Also diese,
auch die Farbe einfach auch
die ja Farbe nur so oder auch so teilweise irgendwie so krasse Kontraste im Gesicht. Aber es ist ja trotzdem instinktiv, merkt man ja halt so. Und es hat diese Geschwindigkeit halt so und nicht zu viel Kopf und Analytik drin halt so. Und das finde ich, also das ist das, was mich reizt. Also
aber denkst du das oder wissen wir das von ihm, von Egon Schiele, dass das so
das
war?
Das denke ich. Keine Ahnung, es war ja vor 100 Jahren.
Also deswegen, also ich meine...
Das nehme ich mir jetzt mal raus, für mich, in meiner Welt,
du denkst,
ich
es ist schnell und intuitiv.
Wie hast du den Traditional damals gemacht? Schon klar, voll analytisch, ich mache so und so und hast abgearbeitet oder wie viel war frei?
War schon auch irgendwann viel frei, aber im Prinzip ist es ja klar vorgegeben, also an Flächen zu Haut, zu wo ein Highlight, irgendwann denkst du dir halt, okay, du hast dann irgendwie gerade so was, auf was du dich eingeschossen hast, mit der 7er Magnum Effekte reinzuziehen oder irgendwie, es begrenzt sich halt auf dieses Spektrum halt, oder mit Absicht eine riesen Negativfläche stehen zu lassen, einfach nur, wo jeder sagt, da müsste jetzt eigentlich Shading rein, ist aber keins drin und so, dass man halt so, ja.
Ist das hört sich ein bisschen an wie so eine Befreiung aus diesem doch sehr starren,
total,
jetzt endlich
absolut
raus.
Radikal. Und zwar wirklich mit Empathie und Liebe, das, was ich seitdem ich 14 bin, auf Menschen eingehen. Ich habe so Schlüsselelemente, die ich denke, die mir wichtig sind. Zum Beispiel, ich habe in diesem Hip-Hop-Laden viel Ego, laute Typen, coole Klamotten gearbeitet. Dann kommt ein etwas dickerer Junge mit seiner Mutter rein. Der läuft nicht aufrecht. Der ist einfach, der Typ ist unzufrieden in seiner Haut. Er wird gehänselt. Dann habe ich irgendwie an solche Leute, die so eine Schwäche haben und sowas, da kriege ich irgendwie so, dann habe ich gesagt, hey, komm mal her. Und dann all das Wissen, was ich über diese Klamotten habe, dann sage ich so, hey, alle wollen eigentlich sein wie du. Nee, keiner will sein. Ich so, hey, guck dir Big Punisher an, guck dir Notorious B.I.G. an, guck dir diese ganzen coolen Typen an. Du hast nur nicht erkannt, was für ein cooler Typ du bist. Und dann habe ich ihn dementsprechend halt so wirklich alles reingekleidet, auch so in seinem preislichen Budgetrahmen. Ein bisschen hat es gesprengt. Die Mutter war dann aber happy, der war auf einmal stolz. Und der kommt heute noch, obwohl ich schon ewig Jahrzehnte da quasi nicht arbeite, wenn der mich auf der Straße sieht, sagt er, hey, das hat mein Selbstbewusstsein irgendwie verändert und alles, weil, aber die Empathie, du musst halt wissen, um was geht's, ne? Also der, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, dadurch, dass ich in so vielen Jobs, in der Gastro, im Handel oder im Nachtleben und überall gearbeitet habe, habe ich ziemlich viel die Chance gehabt, viele Charaktere einfach kennenzulernen halt so und halt irgendwie mit einer gewissen Empathie dafür. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Tätowieren, ist gar nicht das Tattoo an sich oder ist nicht das Produkt, sondern dieses Gefühl, dass dass du was siehst, was der, was da jetzt wirklich passen könnte. Mhm. Ne? Also das ist für mich...
Was fühlen das, ne? Also ich sehe es auch, man kann natürlich jetzt einen Wunsch erfüllen, eine Dienstleistung machen, mhm, aber da so noch ein bisschen mehr zu sehen oder seine Betrachtungsweise reinzugeben oder, wie du sagst, im besten Fall stärkend, mhm, und nicht einfach benutzend. Vielleicht ist es auch wichtig, dass du ein Outsider warst, dass du weißt, wie sie es anfühlt,
ja,
schwach zu sein.
Da, genau.
Also auch biografische, ja, Sachen, um da Empathie zu haben.
Im Prinzip versuchen halt, ja, so Robin Hood-Gedanke, die Schwachen zu schauen halt so und damit halt so, ja, denen auch eine Plattform zu geben.
Also. Würdest du dich jetzt als stark einschätzen oder, nee, bist du noch der Schwache, der den Starken
nimmt? Ich bin schon, ich habe schon eine Stärke, aber ich glaube, momentan ist es für mich so, dass es für mich, zum Beispiel, ich sage immer so, ich finde es gerade super, ich versuche gerade so eine gewisse Femininität auszuleben, ich versuche diese Weichheit auszuleben, ich versuche halt, ja, das, was auch ein Teil von mir ist, weil den starken Teil, der ist schon noch da, der ist in, aber so, ich versuche halt gerade das Gesamtkonstrukt meiner Person weiterzusehen, ja, aber das heißt halt nicht, dass ich deswegen auf einmal das andere nicht mehr habe, aber das ist eh schon da, aber dadurch, dass man in diese schwachen Zonen geht und die noch trainiert, kannst du nur noch stärker werden. Also das ist so.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, was du mit Stärke meinst. Aber das ist es ja dann praktisch, aus einer Selbstsicherheit, die Schwächen zu akzeptieren und zu integrieren. So.
Ja.
Wie lebst du deine feminine Seite aus? Oder was ist die für dich?
Indem es für mich da keine Grenzen gibt. Das, was ich halt machen will, wenn ich einen Schuh mit 7 cm Absätzen anziehe, ziehe ich den an. Also wenn ich irgendwie Bock habe auf, ich glaube so, ja, ich bin auch zum Beispiel großer Hedi Slimane-Fan, mhm, oder sowas so, und der spielt ja auch immer mit so einer, oder Raf Simons spielt auch immer mit so einer Ästhetik, ja, so, die so, so schon maskuline, feminine ist. Das ist ja auch wie, das haben ja viele gemacht, das ist ja auch was Maskulines, was sexy ist, aber trotzdem Feminines. Prince, David Bowie, alles kann man sich ja einigen, sind ja alle Typen, die schon irgendwie mit Femininität spielen, aber trotzdem eine Maskulinität, und selbst ein Johnny Depp und alles sind ja, sind alles ja auch so Charaktere, mhm, halt so, ne? Die so, und ich finde halt, dass man, das ist so eine Seite, die ich eigentlich schon, weil ich mich mein ganzes Leben für Klamotten und für so Sachen interessiere, das ist, dass ich das dann da halt wahrscheinlich auch einen Teil auch auslebe. Also, um halt auch nach außen nicht nur Aggression zu senden, sondern ich finde es interessanter. Also ich finde es, wenn ich jetzt mit meiner geklorten Hose und Bomberjacke mit meinem kahlrasierten Kopf und Tattoos durch die Straße laufe, ist es, das weiß, ist meine starke Seite, da komme ich schon klar. Aber halt mit dem anderen, so, das ist so, damit eine Seite, und ich bin super happy. Ich lebe ein friedliches Leben, keine Gewalt, keine, ja, Exzesse, keine Drogen, einfach komplett. Ich sehne nicht nach so einer Fantasie. Ich analysiere viel, was mir gut tut. Mir tut es einfach gut, weil eins einfach den meisten Leuten in unserer Gesellschaft ein bisschen gegen den Karren fährt. Es ist ein leichter Seitenhieb gegen zu dem, was akzeptiert ist. Es, mhm, ist so mein Punkrock. So quasi, selbst in der Subkultur muss ich noch sowas machen, dass ich dann noch ein bisschen anecke und ein bisschen dagegen bin. Also, selbst,
ja. Ist das noch riskant? Also ist das,
ich wollte gerade sagen, ja.
So feminin dich nach äußern? Oder, nee, sagst, bist du da schon voll,
also ich drin? Bin ja nicht nur so, ich sag nur, Züge sind manchmal, nee, vielleicht.
Meine, wenn du so Züge in der Öffentlichkeit darstellst, machst du das mit einem Selbstbewusstsein? Oder,
aus
oder
Natürlichkeit. Nee, aus einem absoluten,
das ist ein Impuls. Heute ist es so.
Heute ist es so.
Heute fühlst du dann, genau, diesen Aspekt mehr, genau, an dir.
Einfach aus dem... aber da gibt es keine Zweifel, da gibt es nicht irgendwie so, das ist einfach, ja, und meistens begegnet dem, also, wenn du halt offen in die Welt reingehst, dann ist es auch irgendwie cool.
Hast du das in irgendeiner, also gab es ein Schlüsselerlebnis, das so zu reflektieren, zu sagen, Männlichkeit ist das Thema für mich und da, deswegen ist es, gibt es für mich jetzt auch einen Impuls, da mal was Weibliches einfach in mir hochkommen zu lassen?
Ja, vielleicht ist es, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist halt einfach, wenn man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt, dann sind halt die Schublade männlich, ist halt relativ schnell ausgespielt, zum Beispiel jetzt in Mode oder in solchen Sachen, und dass dann Sachen, selbst wenn die maskulin oder gedacht sind, oder was heißt, es ist ja, für mich gibt es ja keine Regel in der, aber halt, dass du ganz schnell in den Augen anderer Menschen, mhm, wiederum da was gesprengt hast. Für mich ist alles, was ich mache, jetzt nicht feminin in dem Sinn, dass ich mich jetzt hier im Kleid oder sonst irgendwie, wenn ich das machen wollen würde, würde ich es auch machen, aber dann würde ich es auch mit einer anderen Attitüde machen.
Ja. Halt so. Das sind Aspekte alles für dich.
Genau, einfach. Also für mich ist halt, ich habe ja auch super viel homosexuelle Freunde oder Künstlerkunden, ich habe ganz viele lesbische Mädels und die sind, fühlen sich super aufgehoben so bei mir. So. Das ist einfach so, ich sag ja, ich komme mit so Leuten gut klar. Also ich komme mit, egal was, alle, die irgendwie ein bisschen anders sind, fühlen sich eigentlich, mit denen fühle ich mich ganz wohl halt so.
Hat sich von der Kundschaft da krass was geändert? Weil jetzt im Traditional hört sich
ja
erstmal sehr.
Also ich mache die Sachen ja immer noch. Also genau, ist ja,
aber es ist meine Frage, welche Menschen kommen für die Haute Couture sozusagen?
Nein, aber ich will es ja nicht so, ich will ja nicht sagen, das andere ist weniger wert. Vielleicht
nee, aber wer kommt im Gegensatz vielleicht zum weißen T-Shirt, meine ich, also zum Traditional, wer kommt zu diesem
jetzigen Super interessante
Stil?
Menschen. Also ich bin wirklich dankbar und es ist so herzlich, so, es ist durch die Bank, quer durch die Gesellschaft, Leute, die eigentlich wirklich so mir was beibringen können, viel und halt viel mit reinkommen. Ich habe das alles so ja noch nie erklärt. Aber ich kriege Mails, die wissen genau, auf welche Kunstreferenzen, auf was ich mich beziehe. So. Aber sie sagen, ich räume dir genug Freiraum ein, auch mit deinen Texturen und dass du natürlich dein grafisches Gerüst drüber hast und dein Ding. Sie vertrauen mir, die verstehen, die wissen, dass es ein Spiel ist zwischen Zitaten an Kunst, Kunstgeschichte, sag ich mal Europa, oder an Skulpturarbeiten, aber auch an Art Brut und eine naive Kunst. Und die wissen, also
sie sehen dich.
Die sind super clever und aufgeklärt. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel eine Anfrage von der Zeit gehabt, denn Leute, so, die haben mich eingeladen. Jetzt heute hat mir jemand von der Staatsgalerie Stuttgart geschrieben, wegen so einer Podiumsdiskussion. Also der Wahrnehmung für Tattoo, der kann da noch raus aus diesem Ding und die nehmen, aber wer war das dann zum Beispiel Zitate an Bauhaus irgendwo drin sind und so. Die Leute sehen das, ohne dass es erklärt wird oder in der Subscription, in einem Hashtag drin steht. Und damit holt man halt, finde ich für meinen kleinen Teil in meiner kleinen Nische, hol damit halt, für mich versuche ich da dieses Tätowieren in der Erwachsenenwelt da draußen und in diesem wirklichen, vielleicht kann man das da auch noch ein bisschen mehr, noch Leute erreichen darüber hinaus, aber ganz viele sind halt einfach mit 16 schon so weit und kommen zu dir, weil diese jungen Studenten, Kunststudenten oder da, und manche sind einfach nur, sind auf Anarchie und Punk und wollen halt einfach nicht das, was der Common Sense gerade da draußen ist und wollen halt einfach, vertrauen mir halt einfach. Und zum Beispiel viele Leute aus dem Graffiti oder viele Leute, die so, ja, die einfach eine gewisse Rebellion in sich tragen halt so. Oder einfach Leute, die sagen, es muss was, ein Unikat sein, es muss anders sein, es soll sich nicht so also dasselbe.
Schon aber ein gardistisches.
Genau. Ja.
Du öffnest dich bei Instagram oder, weil du jetzt mit das Zeitungsartikel oder sowas, wo öffnest
gar nicht,
du dich?
Gar nicht. Hier zum ersten Mal.
Grafisch bei Instagram und inhaltlich hier zum ersten Mal.
Ja.
Das letzte Mal beim Tätowiermagazin bei der Eröffnung.
Ja, ich habe da ein paar so Sachen. Ich hatte auch so,
take it easy.
Nee, ich hab aufgehört, das zu machen, Interviews. Und also Anfang nicht aus Arroganz oder aus Überheblichkeit, sondern ich merke halt, deswegen auch dieser Wandel, dass ich nur in Stuttgart jetzt seit bestimmt 6, 7, 8 Jahren arbeite. Ja, also, nee, 6, 7 Jahre. Und halt auch nicht mehr rausgehe und mein Ding mache. Ich habe für meinen Teil diese Erfahrung von Ego, also von so Standing in der Tattoo-Szene, diese Trophäenjagd. Das war nett, aber es hat mich irgendwann ab einem gewissen Punkt isoliert. Mhm. Es hat mir, am Anfang war es toll, da ist man auf Augenhöhe, überall auf der Couch. Dann kriegst der eine mehr Presse, Aufmerksamkeit oder Instagram oder so. Und dann du hast so einen gewissen Fame. Das isoliert dich aber von den Leuten da draußen, weil dann kommt Neid mit ins Spiel. Dann kommt auf einmal Leute, die machen den Job 20 Jahre länger. Diesen, also irgendwie, es ist immer so, irgendwie,
ist nie okay.
Die Spitze wird immer einsamer. Ja. Also wenn du als Band, kannst du im Jugendhaus bei jedem auf der Couch schlafen, wenn du einen Major-Deal hast, einen Millionen-Vorschuss kriegst, machst dieselbe Mucke, bist du alleine. Du hast noch ein paar, die auch in dem Ding drin sind. Und das ist ein Weg, den möchte ich nicht gehen. Ich möchte da unten gern mit ganz normalen Leuten sein und fühle mich da wohl. Ich möchte nicht zu diesen Fame-Gipfel erklimmen halt so. Ich möchte auch nicht die Anerkennung der Tätowierwelt haben so. Ich meine, wenn heute mache ich was ganz anderes eigentlich, was ich jetzt offensichtlich und viele sagen ja, es ist kein Traditional und Chad Köplinger schreibt drunter, I love it, it's inspirational oder irgendwie Leute, die ich selber vorher bewundert habe, die haben noch nie was gesagt, die auf einmal damals meine Vorbilder waren, nehmen jetzt meine Arbeit wahr und laden mich ein oder auch mal als Gast und so denken mir so, hä? Irgendwie, was ist jetzt da dran? Aber ich habe mich, glaube ich, ich versuche halt, mich damit reinzubringen und was ich damit reinbringe. Und die Leute sehen das, die haben ja auch mehr Erfahrung und die sagen, okay, es sieht auch, also man muss es nicht alles erklären eigentlich. Aber halt im Prinzip ist es, dann wirst du halt wahrgenommen. So genauso wie Rammstein international wahrgenommen wird, weil sie eben mit einer gewissen Ästhetik aus Europa spielen halt so. Mhm. Und halt eben, wenn du jetzt immer
ja,
nur...
Ja, die funktionieren eigentlich ja genauso, ne?
Das also ist genau so.
Zitieren diese leicht zynisch oder mal als Kritik oder so, diese eigene Kultur und genau. Das funktioniert. Aus sich selbst heraus.
Aber ich sehe das jetzt nicht so als deutsches Kulturding, weil ich für mich auch so, wir sind ja dadurch, dass ich meiner Frau und wir sind ja auch viel in Frankreich und also ich bin 10-mal in Frankreich oder in Paris und 1-mal in Berlin. Mhm. Also das ist so, für mich ist es so, die Nähe ist für uns immer mehr nach Frankreich. Wir haben viele Freunde da und halt so sind da sehr vernetzt halt so und wir machen da diese Fashion Week, Messen und alles mit und ja, viele Leute, die ich von früher kenne, arbeiten dort und das ist also eher so, wir sind eher Richtung Frankreich connected und deswegen kann ich nicht sagen, ich sehe was irgendwas, ich finde auch dieses schwer behaftete Schwert, so deutsches Kulturgut, darum meine ich nicht, aber ich meine, deswegen habe ich ja den Laden Entartet genannt. Entartet sind die, die quasi ins KZ geschrieben wurde für ihres freies Denken, für ihres anderes Sein, für surrealistisches Denken, für dadaistische Schreibweisen, für alles, was anders war. Tätowieren genauso war auch entartet. Mhm. Also wenn man das alles so reinnimmt, dann sage ich mir, wie kann ich am besten nach außen kommunizieren, dass ich mich irgendwie auf Referenzen aus der deutschen Kultur beziehe, aber nicht bitte in einem rechten oder nationalistischen Lager, in dem ich mich einfach selber als entartet, das, was die Nazis gesagt haben, euch stecken wir ins KZ, euch machen wir mundtot, halt so. Und deswegen ist es ein Zitat daran, auch ein Bewusstwerden der Leute, dass zum Beispiel in der Tattoo-Szene, oh, jetzt kommen die Jungen, machen ihren freien Kram, das ist aber kacke, oh, da haben schon mal Leute so gedacht. Und
du versuchst dem offen auch dann immer selbst gegenüberzustehen.
Auch viel in so Titeln, die ich den Tattoos gebe, so, das sind viel Querverweise, ja. so Literatur oder wenn ich sowas. Also im Prinzip, meine Frau sagt manchmal, das ist so ein bisschen intellektuell und um die Ecke gedacht, aber das ist einfach meine Art halt irgendwie so, dass man da halt irgendwie nicht nur irgendwie so was Offensichtliches drunter schreibt, sondern irgendwas, was auch auslegbar ist oder so und dass er halt auch so ein bisschen Freiheit hat, weil. Eigentlich ist es so, bei einer künstlerischen Arbeit ist auch ein Titel immer wichtig. Also, der Titel muss aber nicht zu ernst sein, aber ein Titel sollte eine künstlerische Arbeit schon haben. Also,
aber das ist bei Tätowierung ungewöhnlich.
Ja, ja.
Titel zu geben. Du machst es auch, ne?
Ja, weil ich das auch so eine Wertschätzung finde.
Bei meinen Fotos mache ich es auch, ja.
Warum nicht dann mit noch ein bisschen Inhalt, noch ein bisschen mehr.
Gar nicht so ernst genommen, aber es ist halt dann
genau,
so.
Genau, du kannst es pathetisch machen, aber kannst du auch salopp machen. So. Mhm. Wie wichtig ist dir die Darstellung im Internet? Also, oder wie nimmst du das wahr?
Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es schaffe, mich von dieser Instagram-Geschichte so ein bisschen frei zu machen. Niemand ist frei, wir sind alle natürlich beruflich darauf angewiesen und wir sind auch alle für unser natürliches Netz so Feedback zu kriegen und alles. Ich hatte mich dann Anfang des ersten Corona-Geschehens da, hatte ich mir da entschieden, allen Leuten zu entfolgen, auf null, ging dir glaube ich auch mal ähnlich und dann habe ich aber einfach mich um mich in der Zeit, das was ich gerade mache, weil ich gemerkt habe, das ist gerade so, ich bin gerade so in einem Drive drin, mich nicht noch subjektiv im Unterbewusstsein zu füttern mit Sachen, die ich mag und vielleicht zitiere. Genau. Dass du dann halt Sachen die ganze Zeit siehst und die halt auch mit einbaust. Ja. Ich wollte mich halt quasi mit meinen Büchern, mit meinen Referenzen, mit dem, was ich habe, an Ideen, das langsam, slowfoodmäßig aufkochen, so damit ich da auch mal wirklich so weiß, ich arbeite damit Strukturelementen, entscheide ich mich, Strichelemente, dann sind irgendwie worauf, ja, und dann überlege ich mir lieber, okay, Pattern, was für Pattern kann ich nehmen? Dann lande ich halt irgendwie, ah ja, das Kleid, das Saint-Laurent-Kleid, das ja eigentlich ein Mondrian-Zitat ist, da, dann muss dieses Farbschema, das ist eigentlich das Farbschema des traditionellen Tätowierens ist, das aber auch wieder so europäisch und französisch ist auf der ganzen Welt, also versucht man wieder so querlinks herzustellen und dann aber nur dieses Muster in eine Frau zu machen ins Kleid oder dann halt das Gesicht braucht aber ja so ein Cover-Up, eine riesengroßer Fläche Haare, die gecovert werden muss, dann muss das Gesicht jetzt halt interessant sein. Also ist das Gesicht dann so ein Dix-Zitat mit drin, aber halt eigentlich ist es jetzt ja nicht ein Dix-Ding, was ich jetzt abhaue, sondern ich nehme Sharpie, schaue mir das los an, die Stimmung und den Strich darfst du auch nicht zweimal machen, dann ist er tot. Alles, was man zweimal zeichnet, ist tot. Ich zeichne oft mit einem ganz so einen dicken Bleistift.
Baumarktbleistift.
Geht der Spitze immer nicht richtig, also nehme ich den irgendwie und das, was ich dann da so habe, das irgendwie als Stencil schiebe ich es rein und dann mache ich es drauf. Und manchmal ist dann das Stencil so grob, dass zum Beispiel eine Linie nicht durchgedenkt. Jetzt ist doch ein schöner Zufall entstanden, die Linie wird jetzt auch genauso tätowiert. Die wird da abgesetzt, wo das Stencil
aus Versehen aufgehört hat.
Aufgehört hat und da weitergeführt.
Aber das ist eine bewusste Entscheidung.
Genau, es ist die ganze Zeit ein Wechselspiel aus Instinkt, bewusst. Und dann hast du die Linien, jetzt entscheidest du dich, die Fläche so relativ traditionell anzugehen. Also hast du dann ja wieder Prinzip Schwarz, Licht, Schatten, Lichtkante.
Ich meine, dass du auch wenig Material da hast, ist eine bewusste Entscheidung und nicht, weil du verpeilt bist.
Nee, ich bin einfach da auch mega faul, mich in so ein iPad und so einen Stift einzuarbeiten. Also wenn ich nur diese, ich kann also so Musik produzieren am Computer, schrecklich. Also ich habe früher so Klavierunterricht gehabt und halt so Gitarre, alles was analog ist. Ich bin überhaupt kein digitaler Mensch. Ich besitze keine Kreditkarte, ich habe keine EC-Karte. Ich bin überhaupt nicht so.
Macht die Frau alles?
Ja, was sowas angeht, macht meine Frau alles so und ich komme irgendwie durch. Halt so, ne?
Aber ich meine, ich glaube, aber ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, dass du dadurch, es gab ja von dir schon die Motivation, wie beim Tätowieren, dir alles drauf zu schaffen. Hättest du jetzt so einen mega Antrieb, würdest du dir das ja wahrscheinlich drauf schaffen können. Das iPad und das.
Naja, nee, das ist schon, es ist absolut, es interessiert mich, es tötet halt auch so diesen Moment, ja. Ich will ja, dass die Tattoos einfach so, dieses Arbeitsding, wie ich jetzt in Ruhe in meinem Laden arbeiten kann und wie ich das mache, das ist schon, das kommt die ganze Schule zusammen, diese Schule für traditionelles Tätowieren, eine Linie, dann interessiert mich aber auch dieser Zeitgeist, ich finde zum Beispiel so dieses Junge oder dass die mit Strukturen arbeiten, teilweise gibt es ganze Seiten, ja, auf Instagram, wo die nur eben mit Schwarz irgendwie Strukturen und Texturen arbeiten, das als unkreativ oder untoll abzutun ist schwer, weil die einfach, die kommen und dann kann man natürlich sagen, hey, ich biege die Magnum einfach hoch und arbeite einfach nur mit dem Strich direkt, mach damit die Haare oder mach halt irgendwie. Ja, man arbeitet mit verschiedenen Sachen und ich glaube, meine schwächste Zone, wenn du jetzt so bei einem Disco-Pumper sagen würdest, der obenrum breit ist, der hat so kleine Waden. Und meine schwächste Zone ist so mein Feinlein. Also mache ich jetzt Feinlein-Tattoos, weil das wäre meine Komfortzone. Mhm. Also halt mache ich nicht nur die bolde Linie, das ja mein Image ist, bold, Alex, Power, Bild, schreit, ist halt irgendwie so ein laut. Ding. Jetzt versuche ich das auch mal in fein und irgendwie da und mir das anzueignen, weil dann halt irgendwie.
Also das ist gerade dein Lernziel?
Ja, aber es braucht natürlich nicht jedes Motiv. Nee. Aber halt im richtigen Ort eingesetzt, bietet natürlich, je mehr du versierter wirst im Zeichnen, die feinen Linien ganz andere, erlaubt dir einen ganz anderen Detailgrad, beziehungsweise offenen Räumen. Selbst wenn du die Augen verjüngst, dann hast du eine schöne Leerfläche oder du hast eine schöne Ecke, eine Spitze. Es sieht alles ein bisschen erwachsener aus, finde ich. Es hat alles so eine gewisse. Ja, so eine Gross-Illustration ist ja jetzt nicht weniger, wenn die jetzt mit einem dicken Edding gezeichnet ist, dann ist die kindisch. Und so ist sie scharf.
Ja.
Und diese Schärfe ist halt das, was ich bei diesen feinen Linien gut finde. Man muss dann halt genug klare Schwarzflächen und Hautflächen haben, um das halt abzugrenzen oder Farbflächen. Mhm. Ja, und immer wieder Regeln brechen. Immer wieder Regeln, die es schon irgendwie. Also sobald was zu sehr zu einem vorhersehbaren Element wird, wieder brechen. Und wenn es nur punktuell ist. Kelo lacht sich manchmal tot, wenn er mit mir arbeitet, weil er sagt so, das hat nichts damit zu tun. Du machst ein Bruce Lee-Porträt und du hast nur das Porträt und danach jagst du kreuz und quer drüber und hast diese Flächen. Und jetzt habe ich dann irgendwann so Zitate aus dem Futurismus, späterem Futurismus über diesen Stillleben, das die hatten mit so Glasverschachtelung, sowas dann mir überlegt, nochmal drüber zu legen. Aber dann habe ich gemerkt, oh, es wird zu viel, aber irgendwas bleibt noch hängen von der Verschachtelung, das ist dann noch drin. Dann irgendwie, ja, wenn es dann, warum ist ein Zitat an Kubismus bei einem Stein und da, also es sind ganz viel.
Das ist aber ein Prozess, der vor dem Tätowieren stattfindet.
Alles währenddessen instinktiv.
Währenddessen, ja. Wie kommunizierst du? Bist du dann so mit deinem Kunden auch und sagst, ich versuche jetzt das zu brechen? Oder
ja, also teilweise, ich beziehe die voll mit ein, die kriegen die komplette Ladung an Info und dürfen mitreden, mitentscheiden und halt so.
Wirklich, im Prozess?
Ja, total, klar, kommt aber eine wahnsinnige Energie, aber meistens.
Also du gehst dann immer so nach hinten und sagst, sollen wir die Linie jetzt machen, die machen wir doch nicht.
Ja, oder was kommen wir jetzt irgendwie, jetzt müssen wir da irgendwie eine Balance schaffen, was hältst du davon? Manchmal passieren auch Sachen, jetzt gerade Strukturelemente oder sowas, die mache ich dann oft einfach so. Weil wenn ich jetzt stoppen würde und drüber reden würde, dann hätten sie nicht mehr die Energie, dann habe ich es tot. Aber wenn ich jetzt sage, da ist Zebra, da sind Striche, da oben ist noch ein bisschen Leo drin, dann habe ich einen großen Freiraum, dann eine Negativfläche, das sind Sachen, dann in dem Moment darf ich nicht stoppen. Also das geht nicht, weil danach bin ich nicht mehr instinktiv, weil er ja gerade übernommen hat, so, sondern danach bin ich wieder rational. Das geht dann eher wieder, wenn man so arbeitet. Und das ist halt eigentlich das, was ich halt durch die Freunde, die ich habe, wie ich sie beobachte in ihren Ateliers, wie die halt Kunst arbeiten. Das ist halt diese Suche danach. Also so und im Prinzip diese Tiefe, die bleibt ja schon hängen. Ich fütter einfach meinen Kopf mit den dementsprechenden Informationen. Ich bin zum Beispiel in Heidelberg in dieser Psychiatrie, die haben auch so ein tolles Outsider-Art-Museum, in die Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. Mhm. Und dann gibt es auch so ganz viele Sachen, die auch oft schon tätowiert wurden. Und so, die, dann gibt es so eine mit so, so einem sehr naiven Kopf und so ein großes Ohr und mit so einem Kringel drin und so. Und irgendwie kannte ich die Sachen auch von, aus dem Internet und alles. Aber dann bist du dort und dann hole ich mir den Katalog, lese das alles durch und saue das auf. Und irgendwann merke ich, ja, der Typ hat eine Geisteskrankheit gehabt und hat Stimmen gehört. Und sein Ohr wurde immer sensibler. Und je lauter die Stimmen wurden, die ihn später auch zum Selbstmord geführt hat, desto mehr haben seine Charakter große Ohren gekriegt und ja. Die Muschel wurde immer weiter rein. Also dann lese ich mir das durch, wie mit diesem messerharten Strich von Gross. Ich fütter mein Hirn mit solchen Input die ganze Zeit oder ich lese mir Beuys Vorlesungen aus seinen Uni-Zeiten durch oder Dijon, jetzt gerade diese 1000 Briefe, diese 100 Fragen oder so. So ein Buch und wenn ich mich mit sowas fütter und eben nicht mit Netflix, eben nicht mit irgendwie den Sachen oder nur Instagram-Feed die ganze Zeit oder mit dem unter Tätowierern den Tattoo-Talk, sondern das ist das, was ich da reinfütter. Dann gehe ich noch auf Ausstellungen, dann mache ich irgendwie, gehe ich auf ein Klavierkonzert, aber ich gehe genauso auf ein Trap-Konzert oder irgendwie mal auf ein Punkrock-Ding.
Einfach Input.
Input, aber gewählt und dann habe ich, sage ich mal, Einkäufe mit nach Hause getragen in die Küche und dann kann da gekocht werden halt so. Aber halt, was ich da, wenn ich halt den ganzen Bullshit noch aus, wenn ich mir jetzt Fast and Furious reinziehe und irgendwie den Netflix-Müll und halt irgendwie so alles und das dann hier oben abgespeichert habe, so, dann haben wir ja eh alle in unserer heute schnellen digitalen Zeit so viel im Unterbewusstsein abgespeichert, dann beschäftige ich mich lieber damit. Und ich selber habe in einem Rotlichtviertel gewohnt und kenn auch Gewalt und irgendwie in diese Sachen. Und das, wenn ich jetzt in so einem Museum
bin... Muss dir kein Crime angucken jetzt.
Nein, aber dann habe ich mehr Crime, wenn ich mir halt Hermann Hesse das Leben meistern durchlese oder wenn ich mir halt irgendwie gewisse Kunst anschaue oder halt sexuelle Freiheit, was mir mit Feminität meint, ist zum Beispiel sowas, dass mir Kunst wie von Egon Schiele gefällt. Mhm. Mir gefällt es aber egal, ob es ein Männer- oder ein Frauenakt ist. Ich finde beides erotisch.
Ja.
Und das ist halt so, und so fütter ich halt meinen Kopf und dann kommen halt Ideen zustande, weil die Menschen bringen ja auch noch was von ihrer Seite mit. Und dann habe ich noch den Traditional Alex, den habe ich 15 Jahre im Tattoo-Gepäck noch mit dabei. Also kommen auch noch Zitate dahin rein. Und so versuche ich meine Suppe zu brauen. Ich sage nicht, dass es schon in allen Dingen ausgeweitet ist, ein immerwährender Prozess.
Klingt also, nicht so, als ob es irgendwann fertig
ich
ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist so frei, dass du jetzt. Wie hast du einen Kontakt zu dem Typen hinter dir bekommen?
Ja, das wollte ich auch schon fragen. Und wie sieht der aus, wollte ich auch noch
fragen. War das der Pilztrip? War das
nee.
Oder hast du Techniken? Nee, oder hast du
nicht über Drogen, nicht über, ich glaube, über Selbstreflexion. Und
bei der Pilz, weil der ist ja relativ zeitig gewesen. Und dazu.
Ja, ich hatte auch schon frühere Drogenerfahrungen, auch mit LSD und sowas, aber die sind halt nicht so schief gegangen. Aber halt, natürlich haben die dann einen Horizont visuell geöffnet und halt so dazu halt eine Fantasie. Ich meine, ich bin als Kind immer so bei so Kacheln dran gelesen und habe so Figuren gesucht oder in Wolken oder halt irgendwie, ja, so dieses, ich habe in den 80ern so eine riesen Iron Maiden Flagge mir geholt mit Eddie über meinem Bett. Ich hatte einen Messen, Bruce Dickinson, ich habe seine Stimme gehasst, aber halt Eddie war der Coolste halt so. Und so, dann suchst du aber in so Tagträumen immer im Detail irgendwo mit Fantasie irgendwas. Und das hat mir, glaube ich, meine Oma beigebracht, so wie sie mir Kunst beigebracht hat. Sie hat mich davor gesetzt und hat immer gesagt, was siehst du? Und irgendwie cool. Und wenn du irgendwas gesehen hast und entdeckt hast und irgendeine Form, die auch doppeldeutig ist, das könnte aber auch das sein und das. Sie hat sie nicht gewertet, auch nicht als gut oder schlecht abgenommen. Das sind Sachen, die so, glaube ich, ganz früh in meiner Kindheit mir anerzogen wurden an Fantasie und die wir alle irgendwann im Erwachsenenalter ablegen. Und dieses Erwachsenenleben ist schrecklich. Also ich finde lieber erstrebenswert, dieses unendliche Geschichte-Wunderland wieder aufzubekommen, wie jetzt in der Realität das zu kriegen. Halt so. Und,
wann hast du das wiederentdeckt?
Also ich glaube, das kommt jetzt schon alles. Jetzt bin ich 40 geworden. So, das hat so zwischen 35 und 40 alles so, würde ich sagen.
Also
so
nach
langsam.
Dem Ausstieg aus dem Tattoo, mit der gesunden Ernährung, die Phase, mit dem ruhigen...
Du willst jetzt, dass es die gesunde Ernährung auch
ist? Nee, ich überlege...
Das kann ja auch wieder eine Sucht werden.
Ja, ja.
Das hat ja dazu geführt, dass ich am Schluss dann fast nicht mehr... Ich habe mit einem Freund den Witz, was ist unser Zielgewicht? Null. Also halt...
Ja, ich habe halt schon... Das Manische kannst du ja für vieles entwickeln.
Genau, und deswegen auch heute. So... Auch jetzt auch wegen dem Lockdown und so, da haben viele ja so Ängste gehabt. So. Und ich habe echt... Also ich kann sagen, ich kann mit meiner Frau einen Vertrieb aufmachen, da hätte ich mega Bock drauf. Ich habe jetzt ein Freund, der leitet ein Werkstatthaus, der mich die ganze Zeit sagt, fang an mit Plastik und mit Skulpturen. Andere sagen wiederum, Alex, dein Ding ist Kommunikation. Wir haben so viele Künstler, kuratier doch was, mach doch einen Raum, der jetzt nicht im Rahmen des bestehenden Galeriesystems funktioniert, sondern echte Menschen erreicht, halt so mit Kunst und quasi. Weil das habe ich auch schon bei mir im alten Laden gemacht. Ich habe einen Tattoo-Shop, eine Ausstellung gemacht, habe meinen Freund Simon, der Graffiti macht, und eine Installation machen lassen, die eigentlich ist wie so eine Dijon Boys Rauminstallation, habe aber nur in den Tattoo-Shop zu einer Ausstellung eingeladen, aber nicht gesagt, was es ist. Letztendlich war dann bei dieser Ausstellung war die Straße voll. Er hat sein Umfeld gebracht. Ich meinte, wir hatten 400-500 Leute in einem kleinen Laden, der so groß war wie dieser Raum mit dem Keller. Und der ganze Gewölbekeller, der eigentlich feucht war, war eine Komplettinstallation mit irgendwie Leichensäcken, die irgendwie dranhängen, und der ganze Raum in Mülltüten eingepackt. Und eigentlich was, wenn du dich mit so konzeptueller Kunst auseinandersetzt, was man schon dann versteht, aber für viele ja so Neuland war. Und dann kam und da dann aber Familie mit Kindern, der Kioskbesitzer vom Späti nebenan, Anwälte, die irgendwie Kunst kaufen wollten, gesichtstätowierte Kumpels von mir, die da einfach so aufgehört haben. Da war alles da, so irgendwie so Hunde mit drin da, und dann kam von dem Museum, da waren so lange Nacht der Museen in der Nacht, so kam dann von dem Museum, dem Cube da in Stuttgart, die Chefin, die hat sich das dann anschauen wollen, so, die kam dahin und dann sagt sie zu uns, also ich war gerade auf allen Veranstaltungen, was ist denn hier für eine Hölle los, warum sind denn alle, und die Arbeiten sind ja so weit an absurd, so, wie habt ihr denn das hingekriegt, dass jetzt auf einmal die Leute auch so hier so wirklich so einfach Spaß dran haben, und der hat dann so Dub-Reggae laufen lassen, er hat das 200-fach oder so verlangsamt und nur noch als Geräusche in riesengroßen Subwoofern irgendwie dröhnen lassen, also es war komplett eigentlich... Für viele, die dann auch an Tätowierende ankamen, die gedacht haben, jetzt sehe ich Panette Tattoo Flash und halt irgendwie so ein bisschen was, es war so eine Erfahrung, aber es war mega cool, also, und irgendwie so ein Momentum, und das ist aber das, was ich sagen muss, das sind die Leute, die mich inspirieren, das ist mein Umfeld, und trotzdem habe ich natürlich auch Leute natürlich aus dem Tattoo-Ding, aber halt, ja, das ist dann... Das sind andere Gespräche, die wir suchen. Also, ne? Das sind dann irgendwie auch so Ikonografien. Dann hatte ich einen Kunde, der zum Beispiel in der Loge ist. Da haben wir ganz viel Freimaurerei und solche Sachen und Symboliken aufgearbeitet. Aber auch nur bei ihm, weil das halt sein Thema ist. Und dann sind wir halt ganz viel in die Philosophie reingerutscht halt so, und haben diese Motive aufgearbeitet. Jetzt machen wir den Volki Schwachsinn oder mal einfach nur einen verrückten Wolf. Oder halt einfach, der hat jetzt auch vor kurzem einfach nur zwei Traditionals gekriegt, weil er Bock drauf hatte. Und das ist halt so, da gibt es nicht so, es muss nur noch so, ich habe nicht ein A-Klientel, die kriegen jetzt von mir volle Leistung für die neuen Sachen. Und die B, ja, das macht er noch, weil er noch Bock hat. Nee, da bin ich an dem Tag, switch ich um, heute gibt's T-Shirt und Jeans, habe ich doch Bock drauf. Also ist doch ein cooler Tag. Da ist keine Wertigkeit drin. Also da ist überhaupt keine Wertigkeit drin. Aber es ist ja in dem Portfolio online, was du an dem Tag, wirst du noch 20 Mal die Ditzel-Maske sehen auf Instagram. Du wirst noch mal dasselbe Motiv. Und ich möchte gerne mein Produkt darstellen. Das ist meine Vitrine. Ich habe mich gestern mit einer Grafikerin unterhalten, die sagt auch, sie macht ja alles, alle möglichen Jobs irgendwie für kleine Firmen, kommerziell, wackes Zeug, irgendwie Sachen, die würdest du nicht zeigen. Dann macht sie aber eine Kampagne für Balenciaga, die wird gezeigt.
Ja, klar.
Und so haben wir in anderen Jobs, in Berufsgruppen haben die Leute ja auch Berufsportfolien, die du Auslage hast, aber drin kriegst du auch irgendwas Klassisches.
Man kuratiert natürlich dann so selber seine eigenen Sachen. Ich glaube aber trotzdem, ne, die Außenwahrnehmung ist dann natürlich dann, man denkt, der macht nur noch sowas wie so, was hat der für ein Glück, dass der jetzt nur noch diese Sachen
auf Medium, darf. Instagram, finde ich. Ich finde ja, in Stories oder ab und zu poste ich das so rein, dass man es sieht, aber ich muss jetzt auch nicht über Quantität zeigen, was ich alles kann. Ich muss auch nicht irgendwie jeden, wenn du jetzt von mir eine Schrift haben willst, ich habe auch sowas mal Spaß dann irgendwie, weil Kalligrafie ist ja das, aus dem ich ursprünglich komme, aber ich will da halt eine Linie haben. Ja. Und manchmal kommt halt ein neues Bild rein, oje, jetzt hat sich alles wieder verschoben. Dann lösche ich wieder die Bilder. Weil die nur nicht in den Rahmen passen. Aber nicht, weil ich die Tattoos nicht gut finde, sondern ich finde das Gesamtding wie einen Raum einzurichten. Das
Portfolio, ne?
Die Vase passt jetzt halt nicht mehr mit dem Stuhl. Jetzt muss die halt mal kurz raus. So. Und irgendwie habe ich eigentlich nur auf dem Flohmarkt eine Kleinigkeit mitgebracht. Oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwie Harmonie hier drin schaffen.
Bei dem Beispiel mit der Vase, behältst du dann die rauskommt?
Natürlich, klar.
Die kann auch irgendwann wieder einziehen.
Aber ich halte überhaupt nicht an materiellen Dingen fest.
Nee, sondern so.
Klamotten, kann alles gehen. Ich will ja immer das Nächste erforschen.
Ja.
Aber halt, und momentan ist mein Mode und mein Faible für Schmuck, Mode und solche Sachen eigentlich so ein bisschen gestillt. So, da bin ich gerade eher auf so einer schlichten Nummer. Normalerweise habe ich ja auch...
Auf der schlichten Nummer?
Ja, total. Normalerweise habe ich auch schwarzes was beim... T-Shirt. Genau. Aber eigentlich beim Arbeiten trage ich auch öfter mal Smoking, schwarze Anzüge oder irgendwie so klassische Sachen. Ich bin halt irgendwie, ja, irgendwie aber in klassisch aufgestellte Sachen. Vieles lasse ich dann wieder gehen, verschenk's oder verkauf's oder schaue, dass es halt irgendwie geht. Weil ich will mein Leben nicht danach steuern, dass ich so viel arbeiten muss, dass ich dann unglücklich bin. Lieber lasse ich vieles wieder gehen und kommen und verzichte mal auf was. Und jetzt habe ich ein Kind und dann will ich auch Zeit mit der Familie verbringen. Und die Entscheidung, so zu arbeiten, wie ich jetzt mache, das hört sich ja alles jetzt so easy, locker, flockig an. Aber ich habe natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber.
Voll. Nee, jetzt zwischendurch hatte ich auch schon Druck im Kopf. Also stell dir nicht alles easy vor.
Nee, ja. Und auch so, was du sagst, dann verlierst du halt mal kurz 5.000 Follower auf Instagram. Dann bist du halt auf einmal von vorher 1.000 Likes irgendwie bei 70. Dann überlege ich mir, früher, als ich aufgewachsen bin, da wollten den Scheiß, den wir tragen, der sollte so cool sein, dass es ein paar Leute verstehen hier auf dem Schulhof oder im Jugendhaus oder auf der Straße draußen. Nicht so, dass da jetzt 75.000 Leute in Friedrichshain rufen, wow, super, mache ich auch.
Ja.
Das ist so, das ist ja das heutige Wertesystem hat sich ja verschoben, dass diese Masse ist ja eigentlich, für uns war es ja cool, wenn es eine Sache für 100 Leute war, die dann das vernetzt untereinander verstanden haben. Und irgendwie deswegen würden auch 100 Follower reichen, wenn die halt kommen und wenn die das verstehen und dann dadurch ein Austausch entsteht. Aber es ist natürlich super schwierig, diesen Ego und dieses eingepflanzte Ding durch Social Media, das wir alle haben, wir wollen alle auch gemocht werden und da sich davon zu befreien und auch zu sagen, hey, dieses ich folge dir, ich bin niemand sauer, der mir nicht folgt oder der mir entfolgt, den ich kenne. Weil ich finde so, das ist so, welches Fernsehprogramm willst du sehen? Oder was willst du, also folgst du gerade aktuell nur den Leuten, wo du gerade Lust auf das, du kannst du auch nächste Woche wieder infolgen. Das ist doch schön, dass du, so wie du entscheiden kannst, irgendwie Musik zu streamen oder so. Deswegen nur, weil du jetzt gerade vielleicht einen Monat 5 Jazzmusikern oder 10 dir folgst, weil dich das interessiert, vielleicht hast du nächsten Monat keinen Bock gerade auf Jazz. Entfolgst den wieder, deswegen heißt es ja nicht, dass es dir nicht mehr gefällt. Vielleicht kommst du wieder drauf zurück. Aber ich finde, das Tool Instagram wäre interessanter, wenn man das nicht nur so nutzt als so Netzwerk, so mit so Verpflichtungsfolgen, das dann auch als Freundschaft angesehen wird. Instagram ist doch keine Freundschaft. Meine Freunde, die können mich anrufen, mit denen kann ich ein Telefonat führen, auf die kann ich mich verlassen, wenn ich einen Termin ausmache, wie hier. Ich bin da, bei mir gibt es nicht 5-mal verschieben, irgendwas, oft ist mein Akku leer, aber ich habe mich verabredet, ich bin da. Also ich bin, das ist irgendwie, meiner Meinung nach ist dieses System sowieso auf dem absteigenden Ast. Also diese Algorithmus-Sachen und alles, was da passiert ist, ich glaube, das ist so relevant wie MySpace heute bald. Das ist so.
Man merkt ja schon, dass die Leute, die zeitlich eingestiegen sind, gelangweilt sind. Also der Peak ist erreicht und die intensiven Leute, oder wie ich es bezeichnen soll, wandern ja schon ab.
Total.
Gibt es aber gerade jemanden, der dich trotzdem irgendwie gerade inspiriert von den TätowiererInnen?
Wenn, dann ist es deswegen inspiriert, weil er für sich in seiner Form Freiheit findet und auslebt, halt so irgendwie, wo man sagen kann, ist wirklich bemerkenswert, dass er auf seinem Weg seinen Pfad findet. Nicht in der Form, dass ich grafisch oder so das adaptieren will. Dafür bin ich gerade zu sehr in meiner Konstruktion.
Okay. Eher die Anerkennung dazu, dass auch jemand anderes da was Uniques geschaffen hat.
Ich habe totale Anerkennung für jeden, der es schafft, sich aus diesen Fesseln von Regeltum, wie du zu sein hast, im Tätowieren löst und er selber sein kann. Ne? Also ich finde gerade, deswegen auch so, was ich so toll finde bei dieser jungen Generation, dass die sich da so komplett voll emanzipieren halt so. Und natürlich, der größte Teil ist auch da, die breite Masse, nur weil es jetzt DIY, Handpoked und irgendwie was ist, ist es halt trotzdem oft immer dieselbe Motivwahl. Aber es gibt auch Leute, die kommen da rein und machen richtig cooles Zeug halt so. Ne? Und sind auch so und schaffen einen neuen Wind. Also ich finde es auch, das ist eigentlich der Zeitgeist. Das hat ja Maxime mit St. Bleu oder Titism schon lange vorher erkannt, so dass eigentlich dieses Mode Lifestyle-Ding und der coole Scheiß ist eigentlich so, was die Kids gerade machen für die Altersklasse.
Ja.
Und ich will natürlich die Kids aber auch erreichen und möchte mit denen auch mit ihrem Motivsprache reden. Ich habe keine Sneaker an, ich trage keine Turnschuhe. Aber trotzdem bin ich im Bilde, was gerade rauskam mit Sakai, Nike oder da, weil die Kunden, die zu mir kommen, ich möchte denen ein Kompliment machen, wenn sie den Schuh gekriegt haben. Mhm. Also ich will einfach so ein bisschen Bescheid wissen im breiteren Bilde, dass man halt versteht, was ist denen ihre Welt. Und denen ihre Welt ist das Einzige, was gerade zählt, weil das ist neu. Das ist das, was sich gerade am meisten entwickelt und empfindet. Und diese künstlerische, Ja, das ist auch super viel Retro und Sachen, die kennen wir wirklich aus unserer Kindheit, aus den 90ern.
Absolut,
ja. Das sind ja Sachen, die haben wir wirklich erlebt, da waren die alle noch nicht auf der Welt. Also und dann aber mit einem gewissen Authentizität deiner Person trotzdem was zu machen, was da fittet in so einer Sammlung und die Ästhetik anspricht, aber trotzdem noch das, was du noch mit dabei hast im Gepäck, auch noch mit reinnimmt. Halt so. Mhm. Und nicht nur Maschendrahtzaun, schwarze Rose, Spinne runter, Klappmesser oder jetzt ist es irgendwas, es halt dann immer gerade ist für ein Ding. Jetzt sind es halt diese Techno-Tribals, die so ins Uferlose an Detail ausufern. Halt. Blitze. Ja, Blitze.
Löcher.
Die aber auch cool sind. Dann gibt es Leute, die machen die mega cool.
Was also, ist ein Begriff? Löcher? Hast du gerade Löcher gesagt?
Ja, so Scheiben. Löcher an Scheiben oder Papier oder so.
Blitze.
Ach so.
Es ist halt eine schmale Palette, aber es ist auf jeden Fall frisch, also kompromisslos und wilder halt, ne?
Total. Es ist das, was Punkrock sein sollte, ja, was Tätowieren genau sein soll. Es ist rebellisch und vor allen Dingen müssen sie sich ja auch emanzipieren. Überleg mal, Traditionals haben ihre Eltern, versetz dich doch mal in die Lage zurück, du bist 18, deine Eltern...
Kannst du ja gar nicht abgrenzen.
Jetzt viele von denen, die sind 18, deine Mutter fotografiert die ganze Zeit ihr Essen und ihre Outfits, der Vater kommt aus dem Fitnessstudio, alle nutzen Instagram schon seit 10 Jahren, irgendwie seitdem du 8 Jahre alt bist, halt so als volljähriger Mensch und die ganze Welt ist so drauf getrimmt. Natürlich kaufen die sich wieder Nokia irgendwann und haben wieder... Das ist die einzigste Möglichkeit, daraus zu rebellieren. Also weil der Rest ist so, und diese Motivsprache der Tattoos und so, das ist ja so, die müssen auf ihre Art und Weise was Neues finden. Und natürlich gibt es das Argument Zeitlosigkeit, das bei viele bei künstlerischen Tattoos und so mit reinwerfen, das haben andere auch schon versucht. Ist es denn zeitlos? Ist doch egal. Es ist ein Zeitdokument. Also genau. diese Traditionals entwickeln sich in sich ja wieder. Mhm. Und halt so, und natürlich geht es bei anderen Tattoos-Formen wie japanischem Tätowieren oder tribalem Tätowieren auch zeitlos und wirklich, das funktioniert wirklich auf lange Sicht. Aber da kommt wieder aktuell in der Zeit der Wildling, meiner Meinung nach, der kulturelle Aspekt. Inwieweit kann ich mich einer Kultur, die nicht meiner ist, aneignen?
Ja.
Und inwieweit kann ich was tragen, was ich irgendwie, ja, irgendwie, das ist nicht, dass ich es werten möchte. Ich möchte niemanden dafür verurteilen. Ich finde es sogar schön. Aber ich kann es nicht machen. Also ich kann nicht irgendwie, ich kann es mir auch nicht tätowieren lassen. Weil ich halt, außer ich habe jetzt wie so ein Maori-Element, das habe ich aber von einem Maori, mit dem ich in der Gasttätowierwohnung war, besoffen war und der mir das dann gemacht hat eben. Also der hat das dann halt so, das ist dann so passiert. Aber im Prinzip...
Zeitlosigkeit ist ja auch im Grunde nur so ein, glaube ich, Wunsch nach Sicherheit und Angst, was Trendiges nicht mehr zu mögen.
Total. Also. Und ich muss zum Beispiel sagen, bei euch war ja auch Andreas, sehr, schätze ich sehr. Der macht natürlich auch für die Gemeinschaft viel und hat ein immenses Wissen und ist natürlich auch, also ist er super gut in dem, was er macht. Es ist nicht ganz so meine Cup of Tea, aber das ist auch okay. Trotzdem, wenn man sich sieht, man mag sich, also irgendwie oder auch nicht, aber mir egal. Ich finde es gut, was er macht für die gesamte große Sache Tätowieren. Ich finde nur, dass zum Beispiel das, was er gesagt hat, ich weiß, dass er großer, auch Ed Hardy-Fan ist und alles, dass er sagt, in der Tattoo-Time und in den Zeitepochen Ed Hardys, wo er dieses Avantgardistische und dieses Kunstzitat aus seinem Kunststudium und so versucht hat, gesagt hat, das hat sich damals als nicht haltbar bewiesen. Finde ich so, er hat recht, dass es sich nicht gehalten hat, aber ich finde, dass es ein Ansatz war, der war sehr gut, nur er war kommerziell, nicht so kommerziell.
Nicht so kommerziell. Ja.
Also ich glaube, hätte er das weitergetreten, dann wäre,
also konsequent.
Eigentlich hat er das in den 80ern schon gemacht, was heute viele machen, aber ich würde nicht sagen, dass er damit gefailt ist, sondern ich würde sagen, seine Herzensentscheidung war schon das, sonst würde er heute nicht irgendwie die Malereien mit großen Schwarzflächen oben und trotzdem japanischen Drachen und so drin machen, aber so ist es schon sehr viel mehr Kunst, also das... Er hat versucht, das da irgendwie reinzubringen. Ja. Er hat es dann über Illustrationen und über konzeptuelle Sachen gemacht. Aber das fand ich zum Beispiel, was so ein bisschen schade ist, weil retroperspektiv diese Versuche da auszubrechen oft so abgetan werden. Oder Dan Hicks zum Beispiel, der dieses Traditionelle dann halt spirituell gemacht hat und dann da auf einmal halt Neuland, auf dem heute ganz viele auf dem Rücken sich... quasi ihr Leben aufgebaut haben. Also als
damals gab es die Mechanismen ja auch noch nicht, sowas so schnell so groß zu machen und schnell sozusagen für Leute gelernt zu bekommen, sonst wären solche Sachen vielleicht erfolgreich gewesen.
Total.
Weil man sich schnell verbreiten, heute kann man es schnell verbreiten, die Leute haben schnell einen Gewöhnungseffekt, finden es schnell gut. Mhm. Früher hätte man es 10 Jahre durchziehen müssen, bis jemand verstanden hätte, dass das eine gute Idee ist.
Ja.
So. Also
Was hat sich in den letzten 6 Monaten eigentlich geändert? Oder wie kriegst du die Ankunft deines Sohnes integriert?
Oh, immens.
Weil dein Leben ist ja voll.
Mein Leben ist eigentlich voll.
Und jetzt ist bloß so.
Jetzt kommt das Wichtigste erst.
Ja, aber das ist ja auch viel.
Ja.
Nee,
also das funktioniert.
Siehst du das so, dass jetzt das Wichtigste kommt?
Ja. Ich glaube, unsere Uraufgabe ist einfach darum, dass es so, ich sehe mich als Säugetier. Also wir sind auch nicht anders wie andere Tiere, nur weil wir sprechen können. Und da, vielleicht sind wir ein bisschen dümmer, aber halt, wir kriegen es auf die Kette, andere gut auszubeuten und können deswegen gut leben. Überleben halt so. Aber halt im Prinzip ist das doch schön so, dass man halt so irgendwie als Kollektiv für dieses Menschheitsding auch was dazu tut, dass es weitergeht halt so. Ne? Und es macht natürlich Sachen, die ich noch nie so irgendwie in meinem Kopf hatte mit einem. Ne? Also ich finde es schon großartig, es ist eine größere Herausforderung, wie man denkt. Aber
hattest du ein Bild vorher, wie das wird? Mhm. Hatte Vorstellung?
Ich habe mich rein, wie alles, ich lasse mich mal reinschlittern. Also ich guck mal, was passiert.
Ja. War das eine bewusste Entscheidung?
Nee. Ja. Lockdown, Baby.
Ja. Also es war nicht so ein, war jetzt nicht in einem großen Plan angelegt mit 40 und nee, dann so. Und
nee, überhaupt nicht. Ja. Nee. Nee, es kommen so kurze Momente auf von das, was ich mir gerade eigentlich wichtig war, mich ein bisschen weniger von materialistischen oder finanziellen Sachen leiten zu lassen und natürlich auch so berufliche Entscheidungen und so. Und dann hatte ich schon mal 1-2 Nächte so, oh, soll ich jetzt mal vielleicht mein Traditional Portfolio vielleicht doch noch zeigen? Irgendwie so, vielleicht, weil du machst es ja auch gerne, aber dann denke ich mir wieder so, dein Urinstinkt hat es nicht ohne Grund jetzt gesagt, dass du das jetzt so handhabst. Mhm. Halt so. Also verlass dich doch da drauf. So dann halt irgendwie, ja, diese Lockdown-Zeit, ich meine, wir sind ja eh nur noch keine Tätowierer gewesen, 2,5 Jahre. Also irgendwie, es war ja nicht wirklich jetzt unser Job. Also irgendwie, dann hab ich halt andere Dinge gemacht. Und irgendwie dieses manchmal, aber das ist eine kurze Anflüge von Fürsorge oder von kann ich für die Familie sorgen, halt so irgendwie auf meinem Teil. Man braucht dann natürlich mehr Platz, noch ein Kinderzimmer irgendwann und halt irgendwie, in welcher Form ist das alles realisierbar? Mhm. Und dann halt, ich glaube, das Tollste ist an der Sache, dass man teilweise seine eigene Kindheit nochmal durchleben kann. Dass man so, wenn kurze Day-Flashbacks hat an seine eigene Kindheit. Also irgendwie, ich laufe so Treppen hoch und weiß auf einmal, wie es erst war, mit dem Fahrrad so eine 3 Stufen mit meiner Schwester mit dem Fahrrad runterzufahren. Habe ich so weit weg. Hatte ich
nie drüber nachgedacht,
kein Gefühl mehr oder so. Ja. Oder so aus dem Kindergarten heim und das Laub fällt von den Bäumen. So. Du hast auf einmal so, dadurch, dass er so staunt, guckst du es dir auch an und hast wieder so, und das ist schon nochmal toll. Du kannst ein zweites Mal aus so Kinderaugen das so sehen. Halt so, ne? Und das ist, glaube ich, schon nochmal Gold wert auf jeden Fall, dass man da nochmal, ja.
Hast du dir was vorgenommen für die Erziehung oder wie ihr mit ihm umgeht oder
er soll nicht in diesen Stigmen aufwachsen. Also es gibt natürlich Sachen von Moral und von so Sachen, aber jetzt nicht im Sinne von so und so erwartet es die Gesellschaft, sondern so geh so mit Menschen um und so funktioniert Kommunikation, halte dich an folgenden Regeln, dann kommst du überall auf der Welt klar. Aber frei, also soll frei sein, halt so seine eigene Person machen. Und Studium ist für was? Wer hätte denn Sebastian oder mir vorgeschlagen, ein Lebenskonzept, das wir heute haben, in der Schule oder im Studium? Niemand. Wenn wir irgendeinen Weg gegangen wären, der so, niemand, ich wäre nicht der, der ich heute bin. Also es gibt's nicht. Dieses Modell wurde damals nicht, gibt's bis heute nicht im normalen Bildungssystem, dass es als Option gezeigt wird. Also finde ich, heißt es auch nicht unbedingt, dass es was wird. Und die Leute, die ich gerade kenne in meinem Umkreis, die am meisten Kohle scheffern, sind nicht die mit dem besten Schulabschluss. Die wissen einfach, wie man Dinge kauft und verkauft halt so. Und halt sei es Immobilien oder irgendwas halt so, dass die halt einfach so ein Händchen dafür haben, wie Kapitalismus funktioniert halt so. Und das Bildungsding ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen wehmütig für mich, weil ich sage, es kann natürlich Interessen total fördern und halt eigentlich dir einen weiteren Weg des Lernens
aufzeigen,
ja, ohne dazwischen mal so einen Break haben und 10 Jahre einfach nur 40 Stunden die Woche irgendeinen Scheiß zu machen. Also irgendwie und im besten Fall damit was dir Spaß macht halt, was man, also finde ich so, ist es schon gut. Ich finde nur dieses ganze Prinzip, so wie das Bildungssystem funktioniert, fraglich so irgendwie, so diese Wertung und dieses ganze, ja, ob ich da mein Kind dahingegen so erziehen kann, wenn ich selber mich so wenig dran gehalten habe. So, also so muss man halt schon in einem gewissen Rahmen machen, denke ich.
Habt ihr da gleiche Ansichten, du und deine Frau?
Ich glaube, wir analysieren das alles nicht so zu tun.
Okay.
Ich glaube, das ist der Killer. Also wir sind auch so diese, ja, man hat, wir haben, glaube ich, gleiche Ansichten, sonst wären wir nicht so lange zusammen und so dicht Seite an Seite und würden es miteinander so aushalten, aber wir kommunizieren, ich glaube, viel zu viel wird kommuniziert. Man muss doch auf ein Bauchgefühl hören, auf einen Instinkt und viel, wir wissen schon, was ist. Aber manchmal sagt sie dann schon, jetzt, ja klar, so. Wir rauchen nicht mehr in der Wohnung, okay, und solche Sachen.
Ja, okay.
Hat sich dein Tagesablauf jetzt krass verändert? Also jetzt, ich erinnere mich an meine Zeit, da habe ich jetzt am Anfang erstmal nicht so viel väterliche Pflichten gehabt, das hat Franzi viel übernommen. Wie, hast du Einschränkungen oder?
Wenig Schlaf halt.
Wenig Schlaf. Also das. Ja.
Stehst also auch auf?
Ja, also nicht, wenn ich halt aufwach, bin ich halt auch oft wach. Dann bin ich halt auch manchmal um 3 oder um 4 dann wach und bin dann halt wach. Mhm. Und halt, ja, aber hat sich jetzt auch ganz gut eingependelt. Das sind ja immer nur diese Wachstumsschübe und so, wo die dann so richtig, oder Zahnen oder irgendwas, wo die dann mal kurz irgendwas verarbeiten oder, ja. Aber sonst im Grunde, der ist nur fröhlich und lacht. Der ist super cool. Also, ja, macht Spaß. Und wir schleppen, das ist ja auch das, viele sagen, mit dem Kind kannst du das nicht machen. Wir sind mit dem in Paris, wir sind unterwegs, wir sind auf einer Performance von Freunden, wir sind dann bei einer PR-Agentur irgendwie, der spielt dann da mit den Klamotten und irgendwie irgendwelche Freaks sind dann mit ihm beschäftigt, halt so, dann ist er irgendwie danach, also der kriegt so viele Eindrücke, sitzt in einem Straßencafé, wir trinken da irgendwie, also ich trinke da einen Pastis so und nebenan kommuniziert er mit dem, der eine Mann hebt seinen Hut runter, hoch, also dann in Frankreich, das ist einfach, jetzt sind wir in Berlin, dazwischen noch Leipzig, noch hier mit dem Sebastian Gögel, auch ein sehr guter Freund, auch ein Tätowierer, den ich sehr schätze und mag. Bei ihm noch im Garten gesessen mit seinen Kindern und da getroffen, aber es wird halt so wie der Hund von uns, der läuft halt, wir laufen als Familie, also ich sehe das jetzt nicht, Alex ist auch Chaplin, mein Hund, Alex ist auch Simone, meine Frau, Alex ist auch dann jetzt Vito, das ist jetzt halt ein Teil von mir, also so, das ist ich nicht, bin ich nur ich und das ist, die müssen, was machen die, was, sondern ja. Und ich habe Ecken und Kanten. Ich trenne es nicht, sondern das ist halt so, das ist mein Rudel, also so.
Schön.
Ja. Voll schön. Guck mal, wie beide so schön. Vor allem, dass du das so sagst, du bist ja sonst so gegen mich so ein Pendant.
Ich war gespannt, wie das ist, und jetzt eine andere Vaterperspektive zu kriegen, also auch als Tätowierer, weil ich habe es so wahrgenommen, ich ziehe mein Ding weiter durch und dann macht Franzi das parallel, macht die Kinder. Und
nee, sie hat ja noch einen viel krasseren Job wie ich. Sie hat ja noch ein Label zu leiten, sie macht ja noch Design, sie leitet noch ihre ganze Fotografie selber. Sie hat noch, also sie hat da wirklich noch einen riesen Batzen. Sie macht ein One-Man-Show-Unternehmen, das aufgestellt ist eigentlich für 14 Leute alleine und das die ganze Zeit seit dem ersten Tag der Schwangerschaft weiter. Also komplett auch nach der Geburt. Wir arbeiten beide voll durch. Das Kind ist halt einfach mit drin und mit dabei. Aber halt so, das ist halt einfach so, natürlich muss ich versuchen, jetzt gerade ihr auch Freiräume einzuräumen und Möglichkeiten zu geben und zu unterstützen, dass sie da irgendwie Sachen machen kann. Aber sie macht natürlich als Frau, machst du am Anfang immer den größten Teil, allein schon durch Stillen und durch diese ganzen Verbindungen halt so, aber natürlich bin ich da halt so irgendwie und sobald sie das auch kann und wieder möglich ist, so freue ich mich auch, wenn sie jetzt wieder, ich habe ja gesagt, dass mein Freund, am Wochenende sollte mit einer Freundin ins Theater gehen, halt so das erste Mal bin ich allein mit dem Kleinen dann, also so irgendwie, ich finde das dann cool so, also ja, also ich finde es nicht irgendwie was jetzt ein Abstrich wäre oder irgendwie, ja. Und trotzdem kann man mal einen Abend rausgehen. Ich bin jetzt eh nicht mehr in der Phase, wo ich jetzt bis die ganze Nacht in den Club will. Wenn ich mal die ganze Nacht unterwegs bin, dann ist es immer ein Mittwoch, das ist aus einer spontanen Restaurantbesuch nochmal irgendwie weiter und dann verquatscht und dann ist es mittwochs, aber ich bin nicht irgendwie groß irgendwie. Ich bin ziemlich zu Hause und gepolt.
Wie viel arbeitest du?
Jeden Tag, Montag bis Samstag.
Montag bis Samstag.
Und immer 13, ein Tattoo. 17. Nein, also ich habe keine Uhrzeiten, sondern ich habe halt einen Mensch.
Aber du hast gesagt, das ist so der Raum.
Das ist der Raum,
in
dem
es stattfindet. Oder kann das auch mal ausarten in 24, 1, 2?
Ja, ist schon, nee, aber eigentlich nicht, nee. Eigentlich findet sich schon das meiste, ist ja auch das meiste realisierbar. Ja. Und dadurch, dass ich fast alles versuche in One-Shot, also immer fertig zu machen, ungern zwei Sitzungen mache. Bei einem Rücken dürfen es mal 2-3 Sitzungen sein, aber halt irgendwie, ich bin wirklich, dann ist ja ein anderer Mensch wieder da.
Anderer Mensch, endlich. Ja, das ist das Wort, ne? Kein Kunde, kein Sohn, was, ein Mensch.
Was war dein letztes Augen-zu- und Durch-Erlebnis?
Boah. Viele. glaube, die geht.
Ja, es klingt so. Ich war jetzt auch. Ich habe jetzt auch schon mich selber gefragt, ob ich die Frage stellen muss, aber das ist ja wohl jetzt wirklich das Konzept enthebeln vom Podcast. Obwohl wir es, gerade wenn du hier bist, auch lassen könnten und das Konzept enthebeln können.
Schon einiges. Jeden Tag aufs Neue zu versuchen, die Person, die ich bin, in den komfortablen Zonen zu brechen und neu zu erfinden, also und neu zu machen, also und mich immer, also die ganze Zeit andauernd mit mir selbst den Kampf, mich auf meine, mit meinen Schwächen auseinanderzusetzen und die eigentlich so weiter zu erarbeiten halt so irgendwie. Und nicht nur mit dem Sinn, der Beste da drin zu werden, sondern einfach nur mich als Person zu konfrontieren mit meinen Punkten, die mir eben nicht so einfach fallen. Also ich würde gerne auch Sätze sprechen, die Komma, Pausen und langsam sind. Was würde ich mir vornehmen? Da habe ich so einen Podcast und quassel wie ein Wasserfall, kreuz und quer. Aber so denke ich halt auch in dem Moment. Und das ist der echte Alex halt so. Der ist so hier, hier, hier.
Aber du hast einen wahnsinnsroten Faden durchgezogen, wirklich.
Ja, es ist so.
Ja, und du kommst jetzt wieder runter. Ja. Also auch bei dir gibt es ein Up dann, wo ich so dachte, total. Wie lange geht dein Energielevel jetzt? Aber es kommt dann auch der Punkt, wo Ruhe einkehrt.
Natürlich, natürlich.
Du hast also viele kleine Augen zu und Durcherlebnisse, die du fast dir selbst jeden Tag.
Ich glaube, man hat bestimmt vor. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe geträumt irgendwie. Ich hatte so in so einem so mein Auto. Ich konnte es nicht mehr kontrollieren, aber ich bin trotzdem souverän gefahren. Aber irgendwie das schlitterte immer raus und dann hatte ich am Schluss irgendwie so einen krassen Totalschaden. Und dann habe ich heute Morgen zu meiner Frau gesagt, vielleicht fahren wir heute lieber nicht nachts die ganze Nacht nach Stuttgart durch von Berlin, sondern bleiben lieber noch eine Nacht länger. Also solche Sachen. Aber halt Augen zu und durch ist ja viel. Also es ist ganz viel mit dem, die Geburt des Kleinen war mit Sicherheit das Augen zu. Ich war da direkt dabei und habe sie gehalten von hinten und mit unterstützt. Also Respekt an alle Frauen, die ein Kind geboren haben. Also das ist mit Abstand das Krasseste. Dann natürlich in
wie hast du das wahrgenommen, als du ihn gesehen hast?
Die erste Sekunde bewegen sie sich ja nicht. Der kommt ja raus und ist erstmal.
Und lila.
Und im Bruchteil von der Sekunde hast du die Sorge, er lebt nicht. Weil er ein Kind erst Nabelschnur ab und dann diese kurz zwei Sekunden von Leblosigkeit. Das war irgendwie. Und danach hast du gesehen, das ist das Leben. Weil danach kommt dieser Schrei so und das ist so ein. Ja. Ich glaube, wenn du das.
Oh, ich hab Gänsehaut.
Das ist wirklich, das war so ein Magic. Und diese unglaubliche Brutalität. Ich habe gesagt, hey, wir haben mal Typen zu sechs in die. Auf den Kopf, in der Gasse, in den Kopf eingetreten, meine Lippe war offen und ich musste echt im Krankenhaus, mein Gesicht hat man nicht mehr erkannt, aber ich muss sagen, das ist nicht 1% von dem, was sie da durchgelitten hat. Das war so tiefen Schmerzen. Also ich schneide mir lieber die Hand ab, es ist wirklich so, du kannst nichts machen, du willst es irgendwie unterstützen. So. Und
ich hab nur dahinter gestanden, gehalten.
Genau, auf dem Bett, im Kreislauf, auf diesem runden Bett und halt einfach so. Und dann hatte ich halt irgendwie...
Nicht so viel reden.
Ja, und dann halt versucht zu supporten in diesen kurzen, schwachen Phasen zwischen den Wehen. Nur so, ich wusste, sie funktioniert viel mit so kurzem Motivational so Worten. Ich so, sie so, ja, die Hebamme so da. Und ich so, nee, Powernap. Und sie so, okay, du hast 15 Sekunden Powernap. Und sowas hat dann funktioniert. Und jetzt wieder so, und dann Gas geben und so da und so. Und die waren dann so verständnisvoll, lieblich, politisch korrekt. Und irgendwann kam dann die Oberärztin rein und hat gesagt so, war ruhig, hat die ganze Zeit nichts gesagt. Die war, glaube ich, 10 Minuten ruhig oder 15, saß nur da. Und dann, als es losging, hat sie gesagt so, und jetzt verdammte Scheiße, pressen, jetzt drückt man den Scheißkerl raus, jetzt kommt der raus, jetzt kommt er dann so auf einmal immer so. Und dann sie so, es geht nicht. Und ich so, und sie so, ja, irgendwie so ein BDA, nochmal, machen wir, jetzt irgendwie so, jetzt doch noch ein Kaiserschnitt. Und sie so, wir machen keinen Kaiserschnitt, wenn mir das Becken durchbricht, ich bring den Kleinen jetzt da raus. Also so, du so mittendrin so und dann irgendwo siehst du noch mit einem Skalpell ausgepackt. Bam, und du denkst wirklich so,
oh Gott.
Willkommen im Leben. Die schönste Sache der Welt.
Das kann man nicht toppen.
Das toppen wir nicht mehr.
Das war das Finale. Mein Herz rast. Alex, wow, was für ein Erlebnis. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank für deine Zeit. Es waren traumhafte 3 Stunden und 9 Minuten. Wenn man dich irgendwie erreichen will, kann man dich über Instagram erreichen.
Über Instagram, E-Mail, Homepage, WhatsApp, einfach anrufen, was dir am liebsten ist.
Alex Wild. Und in Stuttgart ist er.
Genau, Alex Wild Tattoo findet man online.
Ja, super. Vielen Dank.
Danke, danke.
Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören, wer es geschafft hat bis hierhin.
Ciao.